Grundsätzlich ja. Immer. Gerne. Können wir helfen?
Can you find me?
Einen neuen Stürmer, Skisprung-Ski, einen Schlägervertrag.
Somebody.
Genauer geht's nicht. Stärken, Nationalität, Geschlecht.
Somebody.
Okay, Erling Haaland, Max Verstappen, Alexander Zverev. Fred, bitte, sag an.
Somebody.
Jetzt wird's lächerlich, wirklich. So können wir nicht arbeiten.
Somebody to
okay, das ist immerhin eine Richtung. Dann fliegen Newcastle, alle Super League-Aktivisten und Gianni Infantino also raus?
Can you find somebody to love?
Are you ready?
Bereit? Wir? Höchstens für die Big Show. Das aber sofort.
Huh? You ready, brothers and sisters?
Die Big Show 732, sportradio360.de, unser heutiges Programm. Wir legen los mit Toni Tomic und mit Thomas Wagner. Toni war gestern bei der Eintracht. Thomas hat sich das alles ganz genau angeschaut, nicht nur gestern, sondern auch vorgestern. Also Champions League, das Thema in diesem ersten Teil. Dann folgt Sven Heist von der Süddeutschen Zeitung, wie alle zwei Wochen mit Sven, der Fokus wie immer auf der Premier League. Danach gibt's den ersten Schlenker rüber in die US of A. Wir legen mit Dre den dritten Teil in dieser Big Show 732 hin. André Vogt, Vorschau auf die NBA-Saison, die er jetzt auch schon Fahrt aufgenommen hat mit zwei Spieltagen. Wobei das natürlich andere Spieltage sind als in der NFL und überhaupt. Das wisst ihr natürlich. Renners NFL Rundown schließen wir dann gleich an, weil wir schon über dem großen Teich sind. Danach Motorsport mit Stefan Ehlen. Nein, Motorsport zunächst mit Eddie Mielke und mit Stefan Heinrich. Stefan Ehlen kommt danach in der Formel 1. Ja, Skifahren, endlich. Es geht wieder los. Für uns Österreicher natürlich beginnt jetzt die... Früher mal war es die schönste Zeit des Jahres, wo man sich darauf verlassen konnte, dass Marcel Hirscher den Nationalstolz in ungeahnte Höhen pusht, obwohl dem Hirscher, glaube ich, zum Glück nichts fremder war, als den Stolz der Österreicher zu pushen. But anyway, es geht los in Sölden. Tom Heberlein, Roman Stelzl und Lukas Zara sind da am Start. Tom bleibt dann dabei für Axel Goldmann und Tobi Dietrich, mit denen wir über die World Series im Baseball sprechen. Danach The Remains of the Week und hinten raus noch Tennis mit Jörg Almaroth. Das alles in der Big Show 732, Sportradio 360. Herrschaften, das ist die Big Show 732 und weil wir die Big Show sind, schalten wir jetzt in eine der großen Fußballmetropolen dieser Erde, nämlich nach Mainz. Guten Morgen, Thomas Wagner.
Ja, guten Morgen.
Sehr, sehr fein, dass du wieder Zeit hast. Du kommst herum, Thomas, und hast schon ganz, ganz viele Fußballspiele gesehen. Und ich frage mich, wie du dieses 2-7 des ehemaligen deutschen Fußballmeisters Bayer Leverkusen gegen PSG einordnest. Weil wenn man sich den Spielverlauf so ein bisschen anschaut, boah, das ist schon sehr, sehr hoch ausgefallen. Gibt es so etwas wie ein, ich würde sagen, Flug 2-7 oder hat das schon, ist das ein Klassenunterschied zu PSG wirklich so groß?
Ich finde, du sprichst einen interessanten Punkt an, weil wenn du das Ergebnis siehst, ist es natürlich ein Desaster ungeahnten Ausmaßes. Aber ich habe die erste Hälfte ganz intensiv geschaut. Und man hatte ja eigentlich gar nicht so das Gefühl, also das geht 4-1 in die Pause und das hat dem nicht so ganz entsprochen, was man so gesehen hat, weil ich finde, bis zum 0-1 war es okay. Du hast zwar schon, finde ich, gesehen, dass Paris ja, eine Selbstverständlichkeit mit Ball hat, wie die mit der Kugel umgehen, wie die den ersten Kontakt haben. Aber du hast den Elfmeter gehabt, wo du ausgleichen kannst. Entschuldigung, du gleichst mit dem zweiten aus, du denkst, jetzt haben beide 10 Mann. Aber dass jetzt mehr Platz um Feld war, hat natürlich nachher nur Paris genutzt. Aber diese 4 Minuten vor der Halbzeit mit den 3 Toren, also sowas habe ich selten gesehen auf diesem Niveau, muss ich sagen. Und ich glaube, darauf können wir es dann auch ein bisschen verdichten. Da war es dann ein Klassenunterschied. Diese Kälte von Paris, dieses nicht aufhören. Und für Leverkusen schon wahrscheinlich einer der bittersten Abende in Europa.
Hat nicht, und du bist ja der Fußballhistoriker, aber Schalke hat doch vor 10 Jahren, meinetwegen, haben die nicht mal auch zu Hause gegen Man City, war das, glaube ich, 7-0 oder so ähnlich verloren, oder? Das war doch, und das war aber auch dem Spielverlauf entsprechend.
Meine aber war das Spiel nicht sogar in
Man City? Möglich.
Ich glaube, zu Hause haben sie irgendwie knapp und dann haben sie da verloren. Also ich glaube, das war, und das ist noch gar nicht so lange her, aber gefühlt war damals Schalke ja eh schon in der Abwärtsentwicklung. Es waren 7-0 und das Hinspiel war 3-2 für Manchester City.
Ah, sowas.
Aber nachdem jetzt Leverkusen sich auch stabilisiert hatte in der Liga, finde ich, war das schon echt... Wow, das ist erschreckend. Und wenn du dann dazu gestern noch Frankfurt nimmst, ich sag's ja die ganze Zeit, dafür werde ich ja auch von vielen immer dann, ja, man darf nicht so schwarz sehen, die Bundesliga ist keine erstklassige Liga, das ist einfach so.
Ja, und aber weil du sagst, A, du bist in Mainz, B, du sagst, die Leverkusen haben sich stabilisiert, die hätten das in Mainz ja fast noch versaubeutelt am letzten Wochenende, weil sie ja auch da schon 3 Tore bekommen haben. Also ja, Leverkusen ist sicherlich in der Bundesliga eine Spitzenmannschaft, aber boah, international ist das schon echt weit weg. Und Frankfurt sowieso dann gestern. Warst du gestern in Frankfurt?
Nee, war ich nicht. Gestern habe ich auch nur Teile davon gesehen. Aber ich muss ehrlich feststellen, dass das erste Mal wohl so seit 3-4 Jahren, und die Entwicklung von Eintracht Frankfurt ist ja wirklich Wahnsinn. Das muss man ja wirklich mal sagen. Das ist ja eigentlich ein Vorbild für alle abgestürzten Traditionsvereine. Aber ich glaube, dieses Jahr haben sie das erste Mal wirklich so richtige Probleme, diesen permanenten Substanzverlust auch richtig aufzufangen.
Hm, ja. Also es hat auf der anderen Seite natürlich Spaß gemacht, ja, auch wie Liverpool dann diese Räume nutzt. Florian Wirtz endlich mit Torbeteiligungen. Ich weiß nicht, du hast den Wirtz schon viel öfter gesehen als ich. Ich halte den für einen sehr, 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 sehr guten Fußballer. Aber wie glaubst du, kann der mit diesem Druck umgehen? Das kriegt er ja mit. Also er muss ja nicht zwingend in die sozialen Medien reinschauen, aber er kriegt ja mit, was er gekostet hat, was von ihm erwartet wird. Glaubst du, dass ihm die Jugend ein bisschen hilft oder lastet das auf seinen Schultern wie ein schwerer Rucksack?
Also ich schätze ihn so ein, ohne dass ich ihn jetzt privat groß kenne, dass er so ein Fußballer ist, der sich auf der Straße auch wohlfühlt. Und natürlich kriegt er das mit. Aber der wird sich auch genau mit diesen ureigensten Tugenden, glaube ich, daraus befreien. Der hat ja jetzt nie den leichtesten Weg so genommen. Also ich meine, du musst erst mal von Köln nach Leverkusen gehen. Da gab es ja schon Anfeindungen ohne Ende. Dann zu sagen, boah, ich gehe jetzt nicht zu den Bayern und hole da irgendeinen Titel, sondern ich gehe direkt nach Liverpool, das nötigt mir Respekt ab. Es ist ja auch nicht so, dass der so schlecht spielt, wie das jetzt dargestellt wird. Der spielt ordentlich, der macht bei Toren oft den vorletzten Pass. Er hat noch nicht die spektakulären Szenen, er hat noch nicht die Scorerwerte, wie er es vielleicht in Leverkusen hatte. Und das darf die Öffentlichkeit auch gerne erwarten, bei dem, was er gekostet hat. Aber ich glaube, es ist vor allen Dingen eine Krise von Liverpool, die mit Ersatz kommt. Also viele haben ja gedacht, boah, wenn Klopp geht und Slot kommt, wie passt das? Er hat wenig verändert, hat in seinem ersten Jahr, finde ich, einen richtig guten Job gemacht, Arne Slot. Jetzt wollen sie was ändern.
Müssen sie wahrscheinlich. Nicht nur wollen, sondern auch müssen.
Genau. Dazu kommt der schlimme Todesfall von Diego Jota, der natürlich auch was mit einer Fußballmannschaft macht. Und oft ist es ja so, die ersten Spiele kannst du das ergebnismäßig noch kaschieren und dann irgendwann nicht mehr. Und in dieser Phase ist jetzt gerade auch Florian Wirtz, der aber für meine, Entschuldigung, ich habe so einen trockenen Husten, der für meine Begriffe aber aus diesem Loch irgendwann rauskommen wird. Und auch das wird ihn, glaube ich, noch stärker machen. Und gestern war sicher der erste Schritt dazu.
Und jetzt pass auf, Thomas, nachdem du ja, wie wir alle wissen, das Eishockey, du hast so viele Leidenschaften, aber auf deiner Leidenschaftsliste ist Eishockey Nummer 2 hinter Fußball?
Ja, mit Handball zusammen, würde ich sagen. Ja, das würde ich so
sagen. Genau, machen. So. Ja. Und beim Eishockey finde ich ja diese Statistik mit Punkten teilweise ja nicht ganz ehrlich, weil beim Eishockey kann ja sein, und das ist oft so, dass für ein Tor sogar 2 Assists oder 2 Punkte vergeben werden.
Ja.
Würdest du das im Fußball begrüßen oder müsste man umgekehrt sagen, nee, beim Eishockey, es sollte nur der letzte entscheidende Pass als Punkt gewertet werden?
Nee, ich finde die Zwei-Pass-Regelung finde ich eigentlich ganz gut. Ich finde sie eigentlich auch erstaunlich, als diese Scorer-Liste mit Assists und so eingeführt wurde, haben wir gesagt, was soll denn das so, ne? Und jetzt hat es ja mittlerweile so eine Bedeutung, wenn da jetzt stehen würde, Wirtz 9 Assists, damit Assists-König, dann würde ganz anders darüber berichtet werden. Jetzt hat er, glaube ich, einen direkten Assist und hat, glaube ich, 6 oder 7 mal den vorletzten Pass gespielt. Das taucht aber da nicht auf. Das heißt, viele, glaube ich, die jetzt, und da müssen wir ja nicht drum rumreden, das ist ja nicht spektakulär bisher, was er spielt, aber viele, die jetzt darüber reden, haben wahrscheinlich noch gar kein einziges Spiel von ihm gesehen, sondern lesen diese Zahlen. Und von daher würde ich sagen, ganz klar bei der Kommission, der Jens Huber-Vorschlag muss prämiert werden. 2 Pässe werden auch beim Fußball gezählt.
Okay, gut, dann machen wir das so. So, jetzt haben wir, du sagst ja, okay, Leverkusen enttäuscht. In Frankfurt, ich habe diesen langen Artikel gelesen von Frank Helmut. Apropos Frankfurt, Toni Tomic ist da. Guten Morgen, lieber Toni. Komm rein, du bist gemutet, Toni, komm rein. Guten Morgen, Toni.
Guten Morgen, sag mal, seid ihr schon länger drin?
Naja, ein paar Minuten haben wir schon angefahren, aber das passt schon. Toni, du warst in Frankfurt und ich habe diesen sehr langen Artikel von Frank Hellmann, glaube ich, in der Süddeutschen Zeitung gelesen, wo es eben um den Torwarttausch ging bei den Frankfurtern, dass im Zetterer jetzt drinsteht, weil der andere Kollege sehr, sehr selbst, vielleicht zu selbstbewusst war und ein bisschen in der Gegend herumgeflogen ist. Aber wenn du dieses Spiel gestern gesehen hast, ist die Abwehr das Problem der Frankfurter oder stimmt das? Ich weiß gar nicht, wer es hier an dieser Stelle vor ein paar Wochen gesagt hat. Nein, Wolfi Fuß hat es bei RTL gesagt. Frankfurt ist vorne und hinten spannend.
Ja, aber das ist ja jetzt auch kein großes Geheimnis. Also schon auf dem Weg dahin war es klar für mich irgendwie, dass es ein ziemlich attraktives Spiel werden wird, weil die Frankfurter natürlich von der Genese nach vorne spielen. Aber dass mit Blick auf die Gegentorstatistik in dieser Saison, dass sie hinten große Probleme haben, das offenbart sich ja ohnehin. Und ich glaube nicht, dass man das jetzt direkt am Torhüter aufmachen kann. Also der war natürlich für 1-2 Dinger sicherlich zeichnet dafür verantwortlich. Aber prinzipiell, wenn man das Spiel jetzt auch gestern betrachtet, weiß nicht, wie es jetzt, ich habe nicht jedes Spiel in der Bundesliga gesehen von Frankfurt, Zweikampfführung und Zugriff ist da, davon ist zwar wenig zu sehen und insofern, ja, also fehlt mir da ehrlich gesagt die Balance, sicherlich attraktiv für den Zuschauer, auch für den neutralen Zuschauer, weiß nicht, wie viel Attraktivität dann für den Frankfurt-Zuschauer dabei ist bei so Spielen, aber offensichtlich unter 5-1 gibt es kein Ergebnis in der Champions League für die Frankfurt, das heißt jetzt Plus oder Minus.
Aber man muss aber auch sagen, wenn ich das so sagen darf, dass Eintracht Frankfurt, ich habe das eben kurz angerissen, als Toni noch nicht da war. Also du verkaufst jedes Jahr deinen mit Abstand besten Spieler. Du kriegst zwar immer um die 100 Millionen in die Kasse, aber du kannst ja nicht davon ausgehen, dass das jedes Jahr weitergeht, dass du das nahtlos auffängst. Jetzt haben sie vorn schon ein Problem. Also Wahid zündet gar nicht, Burkhardt kommt einigermaßen, aber Burkhardt ist ja ein ganz anderer Spieler, als es Ekitike und Mamouche zum Beispiel waren. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz die Mannschaft durch. Also du hast Kawasanch, der ganz schnell wieder ins Tor zurück wollte und keine Sicherheit ausgestrahlt hat. Jetzt kommt Zetterer zurück, der klar als 2 geholt wurde, der aber vielleicht auch gehofft hat, ein bisschen länger in der Bude zu stehen. Dann hast du Koch, der völlig neben der Spur liegt im Moment. Theat bringt nicht die Leistung und Amenda ist sicherlich auch kein Führungsspieler. Dann hast du gestern Braun, junger Mann, Larsen, junger Mann, der gerade im Formtief ist. Götze und Christensen kommen beide aus einer Verletzung zurück. Litz Doan ist neu. Knauf spielt Mittelstürmer, das ist ja eigentlich nicht seine Position. Und Bahuia ist auch ein junger Mann, die auch Usulen. Also das heißt, eine Mannschaft, die viele junge Spieler hat, die sich an sich selbst berauschen können, die Galatasaray, die aber im Moment alle mal so ein bisschen durchhängen, Führungsspieler, die dir keine Orientierung geben, ein ganz anderes System. Das alles zusammen, also ich beneide Dino Topmöller nicht. Und Toni hat in einem Punkt recht. Jetzt hast du natürlich auch das Problem im Kopf, dass du jedes Mal dermaßen die Hütte voll kriegst. Gegen Atletico, gegen Bayern und gegen Liverpool. Und ich glaube, der ein oder andere wird dann morgen wach in Frankfurt und denkt, oh wei, wie weit sind wir denn gerade von der europäischen Spitze entfernt, wo wir uns vielleicht zumindest in der deutschen schon einigermaßen gewähnt haben.
Ja, aber das ist ja genau das, die Krux an der ganzen Geschichte, ne? Wenn du dir, ich habe mir zum Beispiel Leverkusen angeschaut und Frankfurt dann auch über 90 Minuten bewusst, weil ich jetzt beide Mannschaften in der Saison nicht so tief verfolgt habe. Aber beide Spiele haben ja extrem offenbart, wie weit beide Mannschaften von der europäischen Topspitze entfernt sind. Und da lügen wir uns natürlich in der Bundesliga in die Tasche, denken irgendwie, ja, Frankfurt gehört zur Top 4 oder Top 3 der Bundesliga. Auch Bayer Leverkusen könnte da irgendwie mitmischen. Die Bundesliga blutet aus. Mit dieser Verfassung haben wir in der Champions League mit solchen Mannschaften nichts zu suchen.
Ja, bin ich vollkommen bei dir, habe ich eben auch schon gerade gesagt. Die Bayern sind bärenstark, in der momentanen Verfassung ganz klarer Titelkandidat. Dortmund kann in jedem Jahr eigentlich gefühlt ins Viertelfinale kommen und danach kommt nichts mehr. Also Leverkusen mit der Mannschaft vor 2 Jahren, sie waren ja im Europa-League-Finale, das war noch was anderes. Aber die Bundesliga hat so an Klasse eingebüßt. Also wer mir immer noch erzählt, dass das die Nummer 2 oder 3 in Europa wäre, da kann ich eigentlich nur lachen drüber. Die Bundesliga hat natürlich mit ihren Fans, mit der Tradition, mit den Stadien, das ist alles geil. Aber das hat nichts mit Niveau zu tun. Nur man sollte tatsächlich aufhören, davon zu erzählen, dass wir in einer gewissen Art und Weise da auf Augenhöhe sind. Also das hast du diese Woche schon gesehen in den beiden Spielen Leverkusen und Frankfurt. Das war jeweils ein ganz deutlicher Klassenunterschied.
Ganz deutlich.
Aber was machen wir mit Dortmund? Thomas sagt, Toni, Dortmund immer ein Kandidat fürs Viertelfinale. Warum ist das jetzt Niko Kovac, der da diese Struktur wieder reingebracht hat? Aber wir erinnern uns sogar unter, Moment, Marco Rose, ich kann mich nicht ganz erinnern, lief es bei Marco Rose international gut oder nur national oder war es umgekehrt so? Aber irgendwie scheint der BVB...
Marco Rose ausgeschieden, Europa League, chancenlos gegen die Glasgow Rangers. Okay,
gut, man darf aber nicht vergessen, dass Edin Terzic zwischendrin noch ins Finale gekommen.
Genau.
Ja, und warum ist das? Ist das so eine Art Selbstverständnis, Toni? Irgendwie bei den Dortmund, obwohl dort ja auch Personalwechsel ist, aber mich dünkt echt so, dass die das einfach besser können als Leverkusen und in diesem Jahr Frankfurt. Vielleicht auch, weil sie gerade, ich meine, im Vergleich mit Frankfurt so viel routinierte Spieler haben.
Was heißt besser können? Also ich würde erst mal sagen, dass Borussia Dortmund den etwas besseren Kader hat, als zum Beispiel Bayer Leverkusen am Matchday selbst. Also ich weiß, die sind extrem ersatzgeschwächt gewesen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass bei Leverkusen was geht oder gehen könnte in Zukunft, wenn die wirklich komplett sind. Aber das ist ja einfach, da muss man in die Kristallkugel schauen. Die müssen sich ja auch erstmal einspielen. Und was Niko Kovac gemacht hat, ist halt einfach eine gewisse Stabilität reingebracht. Vor allem auch für den Kopf, weil auch das Umfeld in Dortmund ist ja immer extrem hibbelig und extrem unruhig. Und er hat es mit seiner ruhigen, mit seiner unprätentiösen Art einfach gemacht, diese Mannschaft einfach nochmal zusammenzuschweißen, was mir auch ein bisschen gefehlt hat. Das war ja dann so in den Endtagen von Terzic, war die Mannschaft ja auch ein bisschen zerrissen, auch wegen des Trainers mitunter. Und trotzdem kommen sie ins Finale und trotzdem haben sie die Möglichkeit auch auf die deutsche Meisterschaft zuvor. Also ich glaube, dass der Kader an sich wirklich erreicht, um europäisch mitzuspielen, wie lange das dann dauert. Du weißt ja nie, ne? Wenn du dich in den Flow reinspielst im März, April, kann es ja auch mal weit gehen. Denke aber, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt gegen die Großkaliber in Europa, dann wird es schwer, weil Dortmund dann halt einfach auch irgendwann mal die Grenzen aufgezeigt wurden oder werden. Man hat natürlich dann, ohne das Spiel gesehen zu haben, gegen die Bayern anhand der Zahlen gesehen, dass die hoffnungslos unterlegen waren, aber anhand des Ergebnisses offensichtlich nicht. Und wenn man jetzt mal guckt, vielleicht ein, zwei Schiedsrichterentscheidungen hin oder her, vielleicht läuft es dann auch darauf hinaus, dass sie einen Punkt mitnehmen gegen die Bayern, aber ich sehe sie immer noch nicht so auf Augenhöhe, dass man sagen kann, ja, da sind jetzt 2 Kaliber in Deutschland, mit denen kannst du absolut rechnen bis Halbfinale.
Aber da bei dem Spiel am Samstagabend waren die Bayern in der ersten Hälfte hoch überlegen, zweite Hälfte war ausgeglichen und da hätte Dortmund auch den Punkt noch mitnehmen können und es wäre noch nicht mal total unverdient gewesen. Aber das hätte ja trotzdem nichts dran geändert, dass die Bayern mit weitem Vorsprung Meister werden.
Ja, klar, klar.
Ja, gut, das ist so zu akzeptieren. Ich bin noch nicht ganz so weit, dass ich, wie Thomas sagte, Bayern sind Titelkandidat in der Champions League, aber
In der momentanen Verfassung sind sie Titelkandidat. Dass das, wo die Preise vergeben werden, noch ein halbes Jahr weg ist, das ist mir auch klar. Aber wenn du siehst, wie das im Moment läuft, dann kannst du die Bayern in der Aufzählung der Favoriten gerade nicht vergessen.
Das ist ja das Schöne, dass die Preise erst in einem halben Jahr vergeben werden.
Genau.
Dann sind die Bayern platt.
Ja, also heute
in dem Sinne, weil man darf natürlich nicht vergessen, es gibt Mannschaften, die haben bei der Club-WM mitgespielt. Und selbst wenn sie die Kurve jetzt richtig bekommen haben und richtig gut drauf sind, ich glaube, dass diese Club-WM irgendwann mal einfach leistungstechnisch und fitnesstechnisch also als Boomerang zurückkommt. Über so eine komplette Saison.
Ja. Also time is of the essence, aber ich brauche von Toni noch eine Einschätzung zum Saisonstart des VfB, der ist es heimlich still und leise. Eigentlich sehr gut gestartet ist, Toni.
VfB
oder ist
war
es
das noch immer die dritte Kraft in Deutschland.
Ah, stimmt.
Auf die Tabelle schauen.
Also ich bin schon ein bisschen überrascht, dass das so gut ist. Oder hängt es auch damit zusammen, dass der Spielplan bis jetzt einigermaßen freundlich war, Toni?
Also überraschend war es sicherlich auch für den normalen VfB-Fan, glaube ich. Ich glaube nicht, dass es großartig mit dem Spielplan zusammenhängt. Was, glaube ich, diese Mannschaft oder beziehungsweise auch der Trainer begriffen hat, dass es auch gerade nach den ersten Ohrfeigen mit dem, was war das, ein 4-4 in Braunschweig, hohe Trefferquote der Gegner zu Beginn der Saison und dann auch in der Vorbereitung, dass sie das Hauptaugenmerk einfach darauf gelegt haben, den Laden dicht zu bekommen. Und sobald du den Laden dicht bekommst, ist natürlich erhöhst du deine Chancen, Spiele zu gewinnen, was sie jetzt zumal zu Hause dann ein paar Mal mit 1-0 dann auch gemacht haben, keinen großen attraktiven Fußball vielleicht gespielt haben vor heimischer Kulisse, aber einfach die Spiele gewonnen haben. Und es ist ja jetzt irgendwie kein großes Geheimnis. Mit Siegen kommt dann einfach auch irgendwo das Selbstverständnis, gerade vor allem in einer Zeit, in der Woltemade nicht da war und zum Beispiel Under verletzt ist. Finde, dass die Mannschaft spannend zusammengestellt wurde. Die haben ein richtig gutes Händchen gehabt. Ich habe Fabian Wohlgemuth gesagt, dass, weil ich Bilal Elkanus aus der Champions, aus der Premier League kenne, aus der vergangenen Saison, dass es eine richtige Granate ist. Also der wird so einer, der wird bestimmt ein Star der Saison, könnte ich mir vorstellen. Buanani hat echt gute Anlagen und was ich gut finde, ist, dass Sebastian Hoeneß einfach auch mal gesagt hat, okay, Atakan Karasor, der vielleicht auch wirklich ein, zwei Schritte dann in der letzten Zeit oder in der letzten Saison weniger gemacht hat, was man auch gemerkt hat, dass sie sich dann einfach nicht mehr weiter pushen konnten, da irgendwo ein Zeichen gesetzt hat, gesagt, okay, setz ich dich mal auf die Bank, wir haben eh genug Spiele, lass mal jetzt einen Jungen spielen und es hat sich einfach ausgezahlt und ja, jetzt, dass man Wolfsburg überrascht hat, personell und vielleicht auch mit der Taktik, kann man ihm auch sicherlich zuschreiben. Also ich finde, der VfB Stuttgart ist gut besetzt und ich habe immer gesagt, vor der Saison, wenn die den Laden hinten dicht bekommen, kann es echt weit gehen für die. Und das scheint ja im Moment der Fall zu sein.
Momentaufnahme. Toni, du musst los. Oder auch nicht. Hör dir noch an, was Thomas Wagner.
Ja, komm, ich höre mir noch an, was Thomas Wagner
zu sagen. Thomas Wagner zum Hamburger Sportverein zu sagen hat. Thomas war extrem pessimistisch vor Beginn der Saison. Ja, aber ich meine, nur von der Momentaufnahme her, Thomas, ist das jetzt doch besser, als du erwartet hast? Fragezeichen.
Bis in die letzte Woche der Transferperiode habe ich richtig Angst gehabt vor dieser Saison. Man muss aber sagen, dass du mit Vuskovic, Vieira und Lokonga natürlich enorme Qualität dazu bekommen hast. Und jetzt scheinst du, das Spiel in Leipzig, fand ich, war echt ein Ausrufezeichen, weil du hättest ja einen Punkt verdient gehabt. Auch davor das 4-0 gegen Mainz. Du scheinst wettbewerbsfähig. Da muss man jetzt auch mal dem Trainer ein Lob zollen. Merlin Polzin scheint der Mannschaft im Rekordtempo das zu implementieren, was notwendig ist. Klar ist aber auch, das ist so eng in der Tabelle, dass eigentlich gefühlt dieses Spiel gegen Wolfsburg jetzt am Wochenende schon wieder ein absolutes Big-Point-Spiel ist, um dabei zu bleiben, um nicht immer dem Ganzen hinterherzulaufen. Sie haben eine hohe Intensität im Spiel. Sie schaffen es, ihre Waffen wie über Philipp mit Tempo und Dompier reinzukriegen. Sie sind spielstärker im Mittelfeld. Vucevic ist ein wunderbarer Abwehrgestalter. Was ich mir noch wünschen würde, gerade für Heimspiele, dass Klatzel einfach mal mehr und länger Spielzeit bekommt. Alles gut, Königsdörfer haut sich rein, aber du brauchst ja auch mal einen, der einen Ball festhält, der Flanken reinmacht. Ich weiß nicht, warum Klatzel bei Polzin so einen schweren Stand hat, aber zusammengefasst, es wird brutal eng bis zum Schluss. Ich sage nach wie vor, Platz 15 würde ich sofort hier in den Mainzer Dom jetzt laufen. Platz 16 könnte ich wahrscheinlich auch noch mit leben. Bitte keine abheben und Samstag bitte die Big Points gegen Wolfsburg einfahren.
Und wenn es einen guten Zeitpunkt gibt, gegen Wolfsburg zu spielen, dann am Samstag.
Meinst du, das ist ein guter Zeitpunkt jetzt?
Ja, also Wolfsburg extrem leblos. Also das möchte ich schon sagen.
Gut, dann nehme ich das von euch gerne mal mit. Und Toni Tomic ist ja ein anerkannter Tippexperte auch.
Ja.
Die Tabelle umdreht, dann ja vielleicht.
Passt mal auf. Ich brauche ganz kurz, wirklich nur noch Gefühl jetzt, wird Schalke aufsteigen, Thomas?
Ja.
Toni?
Leider ja.
Das ist
bitter.
Ich finde, die haben lang genug gelitten jetzt in der zweiten Liga. Ich finde, die würden der ersten Liga mal wieder gut tun.
Ja gut, vom Namen meinst du oder was?
Nur weil ja, vom Namen. Ja, spielerisch ist es, glaube ich, jetzt nicht das Allerfeinste, aber...
Deswegen habe ich leider gesagt, weil ich jetzt auch ein paar Schalke-Spiele gesehen habe, also mich haut da jetzt irgendwie spielerisch nichts vom Hocker, aber sie gewinnen ihre Spiele. Insofern, ich bin eigentlich immer ein Fan davon, dass Mannschaften aufsteigen sollen, die wirklich attraktiven Fußball spielen. Den sehe ich aber bei Schalke momentan nicht. Vielleicht ändert sich das im Verlauf der Saison. Mal gucken.
Also ich gebe Toni in einem recht. Es hätten ein paar Spiele gerade zu Saisonbeginn auch in eine ganz andere Richtung laufen können. Das stimmt. Aber zur Wahrheit, glaube ich, gehört auch, dass es fußballerisch immer noch keine Offenbarung ist, aber auch ein Stück weit besser wird. Und was dieser Verein und die Fans natürlich für eine Kraft entwickeln können, das ist auch klar. Also Muslic, den ich ja auch durchaus ab und zu mal am Anfang ein bisschen, habe ich mich ein bisschen gewundert über das eine oder andere. Aber der hat die schon schön alle angezündet.
Das hat Martin Konrad vorausgesagt. Schön wird's nicht, aber wahrscheinlich erfolgreich. Danke, Toni. Danke, Thomas. Kurze Pause. Big Show 732.
Hallo, hier ist Gerhard Samoff von Schalke 04 und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 732. Weiter geht es mit dem Fußball. Es ist wieder Sven heißt Time. Ja, alle zwei Wochen. Ich freue mich sehr. Hi Sven.
Wir sind ein eingespieltes Duo. Ich grüße dich, Jens.
Sven, ich habe am Sonntag ab 17.30 Uhr, wirklich, ich kann mich gar nicht erinnern, wann es das letzte Mal war, dass ich mir ein gesamtes Fußballspiel angeschaut habe. Vielleicht, weil ich mich von Markus Götz auch so gut unterhalten gefühlt habe. Habe ich mir Liverpool gegen Manchester United angeschaut. ManU gewinnt durch ein sehr spätes Tor mit 2:1. Und ich weiß nicht, über welche Mannschaft ich jetzt mehr gelernt habe. Über Manchester United, die großartigen Kampfgeist gezeigt haben, oder über Liverpool, die bis zum gestrigen Spiel in Frankfurt eine kleine Krise hatten. Wie hast du dieses Spiel interpretiert, dieses 2:1 von ManU?
Was hältst du davon, wenn wir einfach dieses Spiel genießen und gar nicht versuchen, es zu interpretieren?
Auch gut. Aber es kommt ja nicht so oft vor, dass Manchester United bei Liverpool gewinnt. Das war ja fast historisch.
Ich habe das Gefühl, Jens, dass diese Spitzenspiele in jegliche Richtung ausschlagen können. Und wenn man irgendwie voreilige Schlüsse zieht, am Ende das korrigieren muss nach ein paar Wochen. Nichtsdestotrotz spiegelt das Ergebnis natürlich den Trend der vergangenen Wochen ein bisschen wieder, dass Manchester United im Aufwind ist, dass sie es jetzt tatsächlich unter Ruben Amorim geschafft haben, sich etwas zu stabilisieren. Jetzt haben sie zum ersten Mal zwei Partien in Folge gewonnen und irgendwann war das ja überflüssig. Und du hast ja die Serie schon angesprochen. Ich glaube, der letzte Sieg lag an der Anfield Road fast 10 Jahre zurück. Insofern steigt ja praktisch die Wahrscheinlichkeit mit jedem Versuch, den du unternimmst, dort endlich mal 3 Punkte zu holen. Jetzt, glaube ich, hat das Gesamtkonstrukt von Manchester United zusammengepasst. Das hast du vor allem nach dem späten Ausgleichstor von Liverpool gesehen, dass sie eben nicht eingebrochen sind, sondern charakterstark dagegen gehalten haben. Und natürlich die aktuelle Form von Liverpool hat Manchester United sicherlich auch noch Zutrauen gegeben, dass wenn Liverpool zuvor schon 3 Spiele nicht gewinnt, dass sie es dann vielleicht selbst auch schaffen können, sogar auswärts zu gewinnen.
Ja, also da ist mal ein Monkey off the back, gewissermaßen ein kleines bisschen. Newcastle, wenn wir ein Häusel weiterziehen wollen, Nick Woltemar, der bei Newcastle hat, ein überragendes Tor geschossen, auch wenn sie dann verloren haben bei Brighton Hove and Albion am Wochenende. Und ich war immer sehr skeptisch, auch weil ich doch ein paar Werder Bremen-Fans kenne, die sagen, naja, bei Ihnen, also bitte, Nick Woltemar hatte Chancen tot. Aber spielt diese Mannschaft schon für den Stürmer Nick Woltemade so, wie der es braucht? Oder ist Woltemade vielleicht sogar dieser typische englische Neuner, der eh überall reinpassen würde?
Manchmal wächst du an deinen Herausforderungen.
Okay.
Und das habe ich schon auch das Gefühl bei Nick Woltemade. Wenn du an einen Standort kommst, wo du absolut gewollt bist, wo es vielleicht sogar so ist, dass der Standort von dir abhängig bist, dann gibt dir das vielleicht auch einen Gefühl, das anders ist, als wenn du als Spieler zum Beispiel, nehmen wir Florian Wirtz, nach Liverpool kommst, in eine gestandene Meistermannschaft, wo jetzt erstmal kein ersichtlicher Platz für dich frei ist und wo du dir den erstmal erarbeiten musst. Bei Woltemade war das anders. Die haben ihn ja praktisch sogar mit Händen vom Flughafen abgeholt. Und wenn du so ein Gefühl bekommst, dann wächst du vielleicht auch über dich hinaus und dann kannst du vielleicht auch so Anpassungsschwierigkeiten ein bisschen überspielen. Dann triffst du sofort im ersten Spiel, bekommst Selbstvertrauen, bekommst einen Lauf. Ich glaube, so kann man sich das auch erklären. Die Wahrheit wird wahrscheinlich darin liegen, dass Woltemade jetzt nicht jede Woche weiterhin so treffen wird. Aber dass der Spieler Qualität hat, das war schon in Stuttgart zu erkennen. Und dass er hier in England eine gute Figur macht, konnte man sich dahingehend erschließen, dass er natürlich mit seiner Robustheit auch ideal da reinpasst. Also der Junge ist sich ja nicht für keinen Zweikampf zu schade. Das ist ja einer, der sowohl gut Fußball spielen kann, als auch körperlich richtig austeilt. Das hast du schon in vielen Partien gesehen, auch gegen Spitzenmannschaften wie Arsenal, dass er sich zu wehren weiß. Sowas kommt natürlich in Newcastle wunderbar an. Dazu nochmal, die Mannschaft war verzweifelt nach einem Stürmer. Der Abgang von Alexander Isak ist bis heute nicht richtig kompensiert worden. Diese Rolle fällt automatisch, Woltemade zu, ob er will oder nicht. Und er ist nicht hergegangen und hat gesagt, nee, das kann er nicht ausführen, sondern er hat sich dem Ganzen gestellt mit dem, was er zu bieten hat. Und das funktioniert aus seiner Sicht wunderbar bisher. Jetzt muss Newcastle nur gucken, dass sie das Ganze auch in Erfolge ummünzen. Denn 9 Punkte nach 8 Spielen ist nicht unbedingt das, was sich der von Saudi-Arabien geführte Club erhofft hat.
Und gibt es so etwas wie, und sei es nur eine gefühlte Schwelle, ja, im Baseball hat man früher immer gesagt, 30 Home Runs, das ist gut, dann war die Saison für einen guten Spieler ordentlich verlaufen. Für einen sehr guten Spieler wären es vielleicht 40 Home Runs gewesen. Aber gibt es sowas wie eine imaginäre, meinetwegen eine 15-Tore-Schwelle? Und wenn Nick Woltemade dann in der Premier League 15 Tore macht, dass man sagt, Haken dran, gute Saison? Oder kann man sowas nicht entkoppeln vom Erfolg der gesamten Mannschaft?
Ich glaube, das hängt sehr individuell davon ab, was ein Spieler für ein Profil hat und welche Aufgaben ihm in so einer Mannschaft zuteil werden. Wenn du dich an Alexander Isak in den vergangenen 3 Jahren zurückerinnerst, ich glaube, Newcastle hat von dem deutlich mehr Tore benötigt als nur 15. Und die hat er ja dann letztlich auch erzielt, da waren es ja immer knapp 25. Wenn du jetzt sagst, wir haben Isak verloren und Woltemade muss das in gewisser Weise dafür aufkommen, dann sollte er natürlich auch über die 20 drüber kommen. Wenn du sagst, okay, Newcastle hat aber auch noch diesen Joan Wissa geholt, der momentan verletzt ist und die teilen sich's auf, dann könnte man auch damit leben, dass beide nur 15 schießen pro Saison. Ich glaube, das hängt tatsächlich individuell dann von der aktuellen Situation ab und auch von dem, was so ein Spieler für ein Profil mitbringt und auch wie sich Woltemade entwickelt. Vielleicht weiß er das selber auch noch nicht, ob er tatsächlich der Spieler wird, der regelmäßig jede Woche trifft oder ob er dann am Ende doch vielleicht mehr ein Spielmacher ist. Offensichtlich scheint Nick Woltemade so auf den ersten Blick mehr Torjägerqualitäten zu besitzen als zum Beispiel Kai Havertz, von dem man sich das ja schon immer erhofft hat, dass er vielleicht zu seiner Flexibilität hinaus es schafft, bei Arsenal auf höhere Torquoten zu kommen, was bislang jetzt so nicht eingeschlagen ist. Woltemade hat da vielleicht noch ein bisschen ein anderes Torjägergehen in sich oder vielleicht auch unter Sebastian Hoeneß in Stuttgart entwickelt. Denn das darf man nicht unterschlagen. Dort hat er schon eine formidable Entwicklung genommen. Und ich glaube, Hoeneß hat explizit auch Wert darauf gelegt, dass einfach die Quote an Toren steigt. Und davon profitiert jetzt auch Newcastle.
Tja, Sebastian Hoeneß. Gerade vorhin haben wir über ihn gesprochen, auch mit Thomas Wagner und mit Toni Tomic.
Gehen wir wieder nur in höchsten Tönen.
Ja, schon. Also Toni als alter VfB-Fan hat natürlich, er hat die Einkaufspolitik gepriesen und auch Sebastian Hoeneß, meine ich, ist durchaus sehr, sehr gut weggekommen bei Toni. Jemand, den man nicht mehr preisen muss, weil er alles gewonnen hat. Aber der, und wir haben ja vor 4 oder 6 Wochen über ihn gesprochen, dass er den vierten Offiziellen plötzlich auf die Stirn küsst oder auf die Glatze küsst und dass er irgendwie komplett entspannt wirkt. Aber so ein kleines bisschen durch die Hintertür ist Manchester City zumindest tabellarisch wieder voll da. In der Champions League sind sie auch voll da. Ist das nur an Erling Haaland festzumachen, der natürlich jetzt nochmal im Moment noch ein Regal höher einzuordnen ist als Nick Woltemade? Oder hat Pep Guardiola jetzt wieder irgendwas gefunden, was diese Mannschaft herausragend macht?
Wer hat sonst außer Erling Haaland bisher Tore geschossen für Manchester City? Also wenn sich der Erfolg an einem Namen in der Premier League festmachen lässt, dann tatsächlich bei Manchester City und Erling Haaland. Ich glaube, dass er Manchester City bisher durch eine sehr holprige Anfangsphase der Saison führt und mit seinen Toren natürlich indirekt dafür sorgt, dass die Stimmung nicht kippt oder dass Manchester City sozusagen nach wie vor in allen Wettbewerben ordentlich vertreten ist. Die Mannschaft als solches hat bislang jetzt von der Spielweise und den Ergebnissen her nicht die Idee gegeben, dass sie am Ende mehrere Titel gewinnen können. So, aber das ist zu dem Zeitpunkt auch nicht wichtig, sondern muss halt in Position sein. Dafür sorgt Haaland. Allerdings kommen jetzt Ende Oktober und Anfang November dann die Spiele, die vermutlich eine größere Herausforderung bergen als zuletzt, wenn es gegen viele Mittelklasse-Clubs der Premier League gibt. Dort kann Haaland tatsächlich mit seiner individuellen Klasse dann den Unterschied machen. Das hat er auf formidable Weise auch mehrmals getan. Aber ich glaube halt schon, dass wenn du natürlich dann gegen die anderen Spitzenclubs triffst, dann brauchst du natürlich auch mehr Qualität von deinen Mitspielern. Da wird sich dann tatsächlich entscheiden, wie gut diese Mannschaft von City ist. Momentan fehlt ihnen natürlich auch wieder Rodri, der ist ja fast ständig verletzt, weil er immer wieder mit kleineren Blessuren zu kämpfen hat. Auch momentan fällt er wieder für einige Spiele aus. Daran siehst du, dass das Ganze alles noch nicht so richtig rund läuft. Aber wenn du einen Stürmer hast wie Haaland und hinten einen wie Donnarumma, der dir im Zweifel noch ein paar Bälle hält, dann kommst du auch mit einigen pragmatischen Fußball ganz gut voran. Und das hat Manchester City hinbekommen und das hat auch Guardiola erkannt, weil er genau weiß, dass mit seiner Mannschaft momentan es nicht möglich ist, einen Fußball zu praktizieren wie in den vergangenen Jahren mit 70% Ballbesitz und mit absoluter Dominanz und jedes Spiel gewinnen sie 4 oder 5-0. Und darauf hat er sich eingestellt. Da hat er uns gegen Arsenal schon mal eine Idee davon gegeben, wie das aussieht. Und das ziehen sie jetzt konsequent durch. Bislang können sie sich darauf verlassen, dass Guardiola das pragmatisch coacht, dass Donnarumma hält und, ja, wie du es gesagt hast, Haaland trifft.
Ja, und das in beeindruckender Regelmäßigkeit. Ich habe gestern noch in der Champions League, ich habe die Konferenz mir angeschaut und ich weiß gar nicht, wer das Spiel Monaco gegen Tottenham gehabt hat. Möglicherweise war es Michael Born. Er war sehr, sehr underwhelmed bei Tottenham. Du wohnst quasi in Tottenham. Naja, nicht ganz. Aber du bist natürlich als Londoner Tottenham interessensmäßig verbunden, einigermaßen wie vielen anderen Londoner Clubs. What do we make of Tottenham? Sind ja nicht so schlecht gestartet in der Bundesliga, in der Premier League, pardon. Aber sind die genau dort, wo sie hingehören jetzt mit ihren 14 Punkten und auf dem 6. Tabellenplatz? Ich weiß, alles sehr knapp beieinander. 3 Punkte weniger, dann wären sie schon nur noch Elfter. Performen die nach den Erwartungen aus deiner Sicht?
Dass ich in der Nähe vom Tottenham Stadium wohne, das würde ich mir manchmal wünschen, wenn ich wieder einen ewigen Laufweg zu diesem Stadion hin habe und davon wieder weg muss. Aber dem
das ist
leider
First World Problem. Sven, First World Problem, sorry.
Nein, ich glaube, das ist, wenn du siehst, welch großen Umbruch Tottenham hinter sich hat in diesem Sommer, ist es fast erklärlich, dass die Mannschaft nicht diese Stabilität haben kann und jetzt in jedem Spiel an ihre absolute Leistungsfähigkeit kommt. Wir erinnern uns daran, dass die Mannschaft wurde ja erheblich umstrukturiert. Der Trainer Thomas Frank ist ist neu gekommen für den Europa League. Wohin die neuen, und nicht die neuen Eigentümer, aber wohin die Luis-Familie, die jetzt noch eine prominentere Rolle einnimmt, durch den Abschied von Levy eigentlich hin will. Wollen sie den Club jetzt tatsächlich gewinnbringend verkaufen? Wollen sie selber versuchen, ihn noch zu mehr Titeln zu führen? So, das Ganze färbt natürlich auch auf die Mannschaft gewissermaßen ab. Insofern finde ich sogar bemerkenswert, dass sie so positiv dastehen. Sie haben jetzt in der Liga eine sehr ordentliche Ausbeute erzielt. Sie sind im Verfolgerfeld mit dabei. Wenn sie den einen oder anderen Punkt mehr geholt hätten, würden wir sogar über Tabellenplatz 2 oder 3 reden. Und auch in der Champions League ist das total angemessen für Tottenham. Tottenham ist ja nicht der Club, der in Regelmäßigkeit international in der Königsklasse vertreten ist. Insofern müssen die sich da auch erstmal zurechtfinden mit der Anzahl an Spielen. Du weißt, wie das in der Vorsaison ausgesehen hat. Da haben sie zwar die Europa League gewonnen, aber in der Liga sind sie auf Platz 17 abgestürzt. Wenn man das alles ins Verhältnis setzt, glaube ich, ist ihnen ein sehr guter Saisonstart gelungen. Und jetzt wird sich in diesen anstehenden London Derbys gegen Tottenham und Arsenal, gegen Chelsea und Arsenal zeigen, wie viel Qualität sie tatsächlich haben. Aber wenn du den Kader anguckst, da sind etliche Spieler drin, die eine absolute individuelle Klasse haben. Und dann haben sie auch einen Trainer, der das aus meiner Sicht ein bisschen defensiver angeht als Postecoglou. Das ist wahrscheinlich auch nicht allzu schwer, aber das tut der Mannschaft gut. Und du siehst mit Mickey van der Feen hinten zum Beispiel in der Abwehr und João Palhinha davor, das ist, und Romero, der verletzt ist, das ist eine absolute Klasse. Und da können sie sicherlich was ausrichten. Und auch so jemand wie Xavi Simons, der sehr spät zum Team gestoßen ist, hat nachgewiesen, dass er auf dem Niveau mithalten kann. Ich glaube, dass sie eine vielversprechende Mannschaft beisammen haben.
Dann heute keine Frage zu Oliver Glasner übrigens. Dann lass uns, weil du Postecoglou angesprochen hast, runter in der Tabelle noch schnell gehen zu einer Mannschaft, die also selbst mir als nur peripher Interessierten oder als weit weg peripher Interessierten Spaß gemacht hat. Nottingham Forest. Postecoglou ist schon wieder Geschichte. Nottingham Forest steht im Moment auf einem Abstiegsplatz. Und da kommen sie mir jetzt ein bisschen vor wie die New York Knickerbockers, von denen es ja auch heißt, dass das größte Problem der Besitzer ist. Trifft das auch auf Nottingham Forest zu?
Naja, letzte Saison war der Besitzer offenbar nicht das Problem, als sie es erstmals in die Europapokalsaison geschafft haben. Insofern, das dreht man sich dann auch immer gerne so hin, wie man es gerade benötigt. Ich würde mal sagen, dass der Eigentümer dafür verantwortlich ist, dass du auf diesen Club aufmerksam geworden bist. Denn es gibt ja auch etliche andere Clubs, die da unten im Abschießkampf rumdümpeln, die man nicht so sehr im Fokus hat, wie dieses Nottingham Forest, was natürlich irgendwo mit dieser Extrovertiertheit und Impulsivität des Eigentümers Evangelios Mainakis zusammenhängt. Nochmal, der hat von Beginn an, seit er diesen Club übernommen hat, eine Hire-and-Fire-Politik betrieben. Daraus hat er nie einen Hehl gemacht. Also wenn du ihn fragst, das wird er dir eingestehen. Das ist seine Art, so einen Club zu führen. Und das hat seine guten Seiten und das hat seine nicht so gute Seiten. Wenn du das auf Postecoglou beziehst, glaube ich, dass er halt einfach mit seiner Wahl falsch gelegen ist. Ich glaube, er war im Sommer sehr beeindruckt von dem, dass Postecoglou in seiner Vita es fast immer geschafft hat, Pokale zu gewinnen. Ich glaube, dass Marinakis da jetzt auch nicht so tief eingestiegen ist, um zu hinterfragen, dass ihm das bislang in Australien, Japan und Schottland vorwiegend gelungen ist. Und er hat halt die Statistik gesehen. Und die als solches ist ja durchaus beachtlich und bemerkenswert. Und dann hat der Postecoglou auch griechische Ahnen. Insofern ist die Verbindung zum Griechen Marinakis da gewesen. Und ich vermute, dass er sich davon hat leiten lassen, dass er gesagt hat, Mensch, wir als Nottingham, es reicht nicht mehr, uns für ein internationales Geschäft zu qualifizieren, wir wollen Titel gewinnen. Also holen wir jemanden, der bereits Titel gewonnen hat. Der Ansatz lässt sich nachvollziehen, allerdings war es halt bei Nottingham schon so, dass sie in den vergangenen Jahren sehr vom Spielstil von Nuno Espirito Santo geprägt waren. Und das war ein defensiver Konterfußball. Und jetzt kommt Postecoglou und spielt einen offensiven Ballbesitzfußball. Also genau das Gegenteil von dem, was diese Mannschaft eigentlich gelernt hat. Und das lässt sich während der Saison mit so wenig Trainingszeit und so vielen Spielen, wie Nottingham sie momentan zu bestreiten hat, kaum abändern. Ich glaube, das ist das Hauptproblem gewesen. Und wenn du jetzt siehst, wen Marinakis als Nachfolger von Postecoglou verpflichtet hat, dann geht er mit Sean Dyche jetzt genau den Weg weiter, den er eigentlich vorhatte, mit Nuno Espirito Santo zu gehen, bevor die beiden sich dann auseinandergelebt haben. Insofern ist es eher das Eingeständnis, da einen Fehler gemacht zu haben, und davor kann man ja auch mal den Hut ziehen, dass er das erkennt und dann auch sofort reagiert, weil wenn er da weiter dran festgehalten hätte, ich glaube nicht, dass es zum Erfolg geführt hätte.
Okay, wir ziehen den Hut, aber ich muss jetzt dann doch die kurze Anschlussfrage stellen, einfach weil es ein komplettes Klischee ist, aber ein Grieche, der viel Kohle hat, ist Herr Marinakis, ist der Reeder oder wo kommt der zu seiner vielen Kohle?
Also den Hut ziehen vor dem, dass er einen eigenen Fehler eingestanden hat, weil davon
da, ja, das ist viele da, ja,
in der Premier League.
Aber wo kommt die Kohle her?
Von ein paar anderen Sachen, wie du schon ansprichst, darf man nicht den Hut ziehen. Ja, das Gegenteil. Nein, er kommt aus der Reederei. Sein Vater hat dort ein Geschäft aufgebaut gehabt in Piräus. Indirekt wird Marinakis auch als König von Piräus bezeichnet, weil er dort eben nicht nur diese Reederei hat, sondern dort auch früher in der Politik zugange war und sich dann mehrere Medienunternehmen gekauft hat und ja auch Eigentümer von Olympiakos Piräus ist. Und über die Reederei hat er sich dort ein weltumfassendes Handelsimperium aufgebaut. Und daher kommt natürlich auch das riesige Vermögen, das ihm jetzt die Möglichkeit gibt, in den Fußball zu investieren. Und das ihm schon seit jeher eine gewisse Kontroversität umgibt, das ist klar. Und in gewisser Weise spielt er auch ein bisschen damit. Ich glaube, dass er so diese Position, wie er da gesehen wird, auch ein Stück weit genießt. Das hast du jetzt auch bei der Entlassung von Postecoglou gesehen, als er nach 60 Minuten aus dem Stadion stürmt und einfach davonfährt und dann aus dem Auto heraus die Anweisung gibt, den Trainer zu entlassen. Das würdest du ja nicht bei vielen Eigentümern sehen. Und ich glaube, dass er da auch ein Stück weit trotz seiner Impulsivität dahingehend kalkuliert vorgibt, dass er sich da so ein Image geschaffen hat, unberechenbar zu sein und natürlich auch auf maximalen Erfolg getrimmt, dass er gerne auch nach außen darstellt.
Bitte. Ich hatte es geahnt, aber die Bestätigung, die ist jetzt eingegangen. Danke, Sven. Wir hören uns wieder in zwei Wochen, ist das schon wieder Länderspielpause? Könnte sein. Anyway, es macht immer Spaß, mit Sven Heiß zu plaudern. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 732.
Einen wunderschönen guten Tag, hier ist der Dieter Baumann und ich grüße alle Hörer von Sportradio 360. Ich wünsche einen schönen Tag und Dauerlaufen nicht vergessen.
Herr Schatten, die Big Show 732 geht weiter und sie geht los. Die NBA Season 2025-2026 würde ich freuen mich, dass der große André Vogt ein paar Minuten Zeit für mich hat. Für uns hat Hydrate.
Matze Jens.
Es gibt auf der Consumer-Ebene in Deutschland etwas Neues, und zwar die übertragende TV-Station, hieß es früher mal, die übertragenden Funkhäuser. Du hast jahrelang für DAZN kommentiert, jetzt hat Sky die Rechte. Wirst du bei Sky auch am Start sein? B, wie viel NBA bekommt man tatsächlich bei Sky zu sehen?
Es ist nicht nur bei Sky, es ist ja Amazon Prime, ist ja auch eingestiegen. Okay. Das sind die beiden großen Player. Disney Plus könnte auch übertragen, wenn man den Deals, die dieses Mal zum ersten Mal in den USA abgeschlossen wurden, eben auch für, ich sag mal, den Rest der Welt, also trifft es nicht ganz, aber für Europa dann schon. Deswegen über Comcast kam ja dann Teil der Spiele zu Sky, über Amazon Prime kamen dann auch Spiele zu Amazon Prime nach Deutschland, ja. Und über ABC, wo ja auch Disney zugehört, oder Disney hat ABC gekauft, so rum, also über Disney kamen dann eben auch die Rechte zu ABC und zu ESPN und deswegen auch, da wo keine ESPN-Dependance es gibt in der Welt, kann man dann über Disney Plus eigentlich NBA gucken, aber da gibt es ja noch keine Infos, ob die es überhaupt vorhaben, eher wohl nicht. Ich bin jetzt in Frührente, was Kommentar angeht. Ehrlicherweise wurde ich auch von niemandem gefragt. Okay. Ich meine, ich hab genug zu tun. Heute alleine wie drei Podcasts aufgenommen. Und deshalb bin ich auch relativ unbeleckt, was jetzt so die verschiedenen Anzahl der Spiele angeht. Das ist auch nicht ganz klar, glaube ich, noch, weil so wie ich es mitbekommen habe, es wohl noch Bemühungen gibt, dieses Rechtepaket, was ja bei Disney liegt, noch irgendwie sich zu sichern. Also nur zu Verständnis. Die Christmas Games, die ja, sagen wir so, der erste größere große Aufschlag sind so in der NBA-Saison, wenn dann Football an die Neige geht. Die liegen bei ABC so und bei Disney und da gibt es so Bestrebungen von dem einen oder anderen Kanal, die sich noch zu sichern. Von daher können wir jetzt eh noch nicht wirklich sagen, wie viele Spiele dann auch bei den jeweiligen Sendern gezeigt werden.
Okay. Jetzt, ich schaue die NBA schon länger interessiert an, weit entfernt von irgendeiner Tiefe. Das weißt du, ja, ich bin der oberflächliche Beobachter. Aber ich hatte halt immer den Eindruck, ich habe begonnen dann mit Magic Johnson, danach Michael Jordan, danach Kobe, danach LeBron James. Und ich hatte immer den Eindruck, die NBA ist die Liga, wo man sagt, das ist seine Liga. Es gibt einen Spieler. Gibt es das jetzt im Jahr 2025, 26 überhaupt? Kann man sagen oder kann man fragen, wessen Liga ist die NBA genau jetzt?
Ja, man kann natürlich sagen, es ist noch die von LeBron James, das ist so der größte, Magnet für die Aufmerksamkeit. Also ich glaube, es geht egal, worum es jetzt geht, ob es Einschaltquote ist oder Klicks oder was auch immer, oder Views. Sobald es um LeBron geht, ist es dann natürlich, das ist aber ein anderer Schnack. So, da kommen die ganzen Spieler, die ihn mittlerweile sportlich überholt haben, muss man klar sagen, kommen da nicht mit. Einfach weil er schon so lange da ist, und so flott auch bewegt, natürlich aus verschiedensten Gründen, aber sie Fans sind oder eben auch Hater, ne, die leidige Goat-Debatte schwingt da immer mit. Es gibt eine Menge Leute, die denken, sie müssen ihn verteidigen, und eine Menge Leute, die denken, sie müssen ihn irgendwie angehen. Also wenn es darum geht, würde man sagen, es ist eine Liga. Aber rein sportlich, die Relevanz, wer jetzt wirklich der beste Spieler ist, da muss man schon sagen, dass das natürlich ein bisschen weiter gefächert ist derzeit. Ne? Der amtierende MVP ist Shai Gilgeous-Alexander, ist auch ein Meister, ist auch Finals-MVP. Aber da gab es vergangenes Jahr auch berechtigterweise natürlich dann Leute, die gesagt haben, oh, der beste Spieler der Welt ist aber eigentlich Nikola Jokic. So ist er auch, meine Begriffe auch. Ich glaube auch, ist auch ein bisschen der Position geschuldet. Eine SGA, so ein Combo-Guard, der natürlich vor allem über Scoring kommt, aber auch vieles anderes anbietet. Aber das dann mit Jokic jemanden, der als Big Man, der so Basketball spielt, noch kein Big Man vor ihm in dieser Konsequenz und dieser Qualität. Er kann natürlich eine Mannschaft ganz anders beeinflussen am Ende des Tages. Und von daher sportlich wäre es wahrscheinlich dann Jokic, aber der Abstand von ihm zu SGA, zu Luka Doncic, der jetzt ja wieder fit ist, zu Giannis Antetokounmpo, das ist schon nicht so, der ist nicht so weit. So, und da kann man natürlich sagen, gut, in den 80ern war es ja auch jetzt nicht Magic oder Larrys Liga, gehörten halt beide, Bird und Magic waren eben nicht weit auseinander. Danach war natürlich relativ klar Jordan. Aber eigentlich danach, muss man sagen, war es ja dann schon noch immer so ein bisschen Miteinander von mehreren Leuten an der Spitze. Aber wenn du mich jetzt drängst, einen Namen zu nennen, dann würde ich sagen Nikola Jokic, obwohl der gar kein Interesse daran hat, irgendwelche Ansprüche an die Vaterschaft der NBA irgendwie anzumelden.
Ja, aber vielleicht ist es auch deshalb nur Three-Time MVP und noch nicht Four-Time oder Five-Time MVP, weil er diese Ansprüche, weil es ihm vielleicht fast wurscht ist. Außer er hat in seinem Vertrag einen Passus, wo drin steht, da gibt's eine Mille mehr, wenn du MVP wirst. Und Jokic spielt in einer Division, wo ja auch die Houston Rockets sind. Und da habe ich eigentlich nur die spezifische Frage. Kevin Durant spielt auch schon ewig in dieser Liga. Und mich dünkt, Kevin Durant muss steinalt sein. Aber immer werden diese Hoffnungen auf Kevin Durant projiziert, egal wo er hinkommt. Okay, mit den Warriors ist er Meister geworden. Alles klar, da war er nicht allein. Und die Rockets waren ein gutes Team im vergangenen Jahr. Aber sind sie mit Kevin Durant, angenommen er bleibt gesund, sind sie mit Kevin Durant aus deiner Sicht auch ein potenzielles Championship-Team?
Das muss ich erst zeigen, aber es hat relativ wenig, finde ich, mit Kevin Durant zu tun, weil was wir von Kevin Durant kriegen, wissen wir. Ne, der kommt hin, der will nur Basketball spielen, der gibt ja eigentlich, seit seinem zweiten Jahr in der Liga gibt er dir mindestens 25 Punkte, der gibt dir seine 6 Rebounds, seine 4-5 Assists und schießt von der Dreierlinie mit einer sehr hohen Qualität. Und ist eben 2,12 Meter, 2,13 Meter, so richtig genau will er ja das nicht beziffern, aber das ist einfach ein Spieler, den wir so noch nie gesehen haben in der Liga, Punkt. Und er kommt jetzt zu einer Mannschaft, die eigentlich letztes Jahr schon relativ gut war, aber der eben Scoring fehlte. Wir haben halt viele junge Spieler immer noch, die echt gut sind. Alperen Şengün natürlich, vor allem der Center, den wir mit der Türkei auch bei der Eurobasket im Finale gesehen haben, der einfach, glaube ich, nochmal einen richtigen Sprung gemacht hat. Ein paar andere interessante Leute, aber ihr Point Guard, Fred VanVleet, der hat sich eben jetzt leider in der Offseason ein Kreuzbandriss zugezogen, er wird dieses Jahr nicht spielen. So, und da waren sie leider in der Situation, dass sie das auch nicht mehr großartig kitten konnten mit irgendeiner Neuverpflichtung, weil sie das Geld dafür nicht hatten. Und deshalb müssen sie jetzt intern lösen mit erstmal Amen Thompson, auch ein sehr interessanter junger Spieler, mit 2,1 Meter, auch echt groß für einen Point Guard, aber eigentlich ist er gar kein Point Guard, kann auch nicht wirklich richtig werfen, zumindest konnte es bisher nicht, wer hat da was getan. Sie haben Reed Shepard, einen sehr kleinen Point Guard, der sehr gut werfen kann, aber vergangenes Jahr kaum gespielt hat. Die beiden müssen irgendwie den Karren da ziehen auf der Eins. Und wenn das gut funktioniert, wenn vielleicht nochmal eine Nachverpflichtung kommt während der Saison, dann glaube ich, haben sie alles, was man von einer Meisterschaft ziehen möchte. Sie haben die Verteidigung, sie haben die Stars, sie haben auf dem Flügel Jungs, die ihren Dreier treffen und eben den Gegner an die Kette legen. Bisschen Playmaking, das wäre noch schön, entweder von intern oder von außen. Aber wenn man momentan sagt, die beiden Top-Favoriten, sind Denver, Oklahoma City Reihenfolge, kann sich jeder selber ausmalen. Und dann hat man vielleicht im Osten noch Cleveland und New York. Dann würde ich auf diesem Level Cleveland, New York, da vielleicht auch ein bisschen vor denen noch, würde ich Houston einordnen wollen.
Okay, jetzt New York ist immer, ich meine, ich finde es spannend, weil ich über Stephen A. Smith, gut, man darf ihm halt nicht folgen, selbst schuld, aber dieser Optimismus, der nicht nur bei ihm herrscht, was den Knicks anbelangt, aber die Knicks sind ja auch immer ein Team, seit Jahrzehnten schon. Selbst seit ich damals gewohnt habe in New York für die 2 Jahre, wenn irgendwo ein Free Agent vielleicht available sein könnte oder ein Trade available sein könnte, dann bringen sich die Knicks ins Gespräch oder die Medien machen das. Wie auch immer. Jedenfalls, wie realistisch ist es denn, dass überhaupt große Trades passieren? Weil Giannis wurde ja mit den Knicks in Verbindung gebracht, von wem auch immer. LeBron, habe ich jetzt heute erst gelesen, vielleicht ist er nicht ganz happy, dass er jetzt quasi den Pippen für Luca machen muss und vielleicht möchte er weg. Aber wie realistisch sind solche riesigen Deals überhaupt? Und wenn ja, vor Weihnachten, nach Weihnachten, was glaubst du?
Das Problem ist halt natürlich, was glaube ich die US-Journal hier gerade so ein bisschen hat, dass, na klar, wenn solchen Teams für die Knicks involviert sind oder als Spieler wie LeBron James oder Giannis Antetokounmpo, dann, wenn man darüber spekuliert, dass sie getradet werden und auch noch zu solchen, ja, Mannschaften, die so viele Fans haben und so die Gemüter bewegen, dann klingt das natürlich wahnsinnig gut. Ja, nur die Realität, die wir in der NBA haben, jetzt gerade seit dieses aktuelle CBA, also dieser aktuelle Tarifvertrag, der alles regelt, nicht nur jetzt Arbeitnehmer-Arbeitgeber Verhältnisse, sondern eben auch, wie zum Beispiel Trades eben durchgeführt werden können, das macht die ganze Sache so ein bisschen schwieriger, weil du ja ungefähr das gleiche Geld, vereinfacht gesagt, an Gehältern rausschicken musst, wie was du halt zurückbekommst bei so einem Deal. Und wenn du dann jemanden hast wie Antetokounmpo, ich habe die Zahlen jetzt nicht ganz im Kopf, aber weit über 50 Millionen Dollar verdient, naja, dann musst du erstmal so viel Geld da zusammenklauben, ganz abgesehen davon, dass der Gegenüber, also Milwaukee, natürlich auch Spieler möchte, die wahrscheinlich weiterbringen. Aber wenn du noch ein drittes Team mit reinpackst, eben drittes Team, was dann die Spieler schicken kann nach Milwaukee, weil dann müssen sie ja zu dritt, muss ja dann passen mit der Kohle. Dann musst du eigentlich noch Draftpicks abgeben. Die haben die Knicks eigentlich de facto nicht mehr so wirklich. Die haben die viel davon für Miles Bridges abgegeben, als sie den geholt haben aus Brooklyn. Also ich finde diese Trade-Geschichten da, das, ich weiß nicht genau, vielleicht fehlt mir aber auch die Fantasie, das kann natürlich auch sein. Aber das ist dann mehr so, es gab einen Bericht, der war auch wohl, also war Shams Charania, der Mann, der solche Sachen immer berichtet, der ist ihm auch im Endeffekt immer gut connected. Und wenn der das berichtet, das ist ein guter Journalist, der hat auch seine Quellen. Da wird schon ein bisschen Rauch gewesen sein, dass eben Antetokounmpo gesagt hat, also wenn ihr mich traden wollt hier in Milwaukee, dann auch bitte nach New York, das finde ich am besten. Cool, und wenn dann beide Teams sich dann mal so ein bisschen austauschen, aber diese Austausche nirgendwo hinführen, weil man eben relativ schnell merkt, naja, mit der Realität, das klappt halt einfach doch nicht, wie wir das machen wollen beide, dann kann man natürlich darüber berichten und die Klicks mitnehmen, aber das hat dann trotzdem nicht so viel mit der Realität zu tun. Von daher, den Deal sehe ich eigentlich eher weniger, einfach auch, weil New York so viel abgeben müsste, dass sie dann wahrscheinlich im Endeffekt nicht unbedingt viel besser dastehen, als sie es vorher waren.
Okay. Lass uns kurz zu den Deutschen kommen noch. Und ich glaube, Dean Wally, dein Partner in Crime, hat mit Dennis gesprochen, wenn ich es richtig gesehen habe, vor ein paar Tagen. Und ich habe aber auch gehört, dass Bill Simmons, der auch so eine Quelle ist, von mir ab und zu, wo ich ein bisschen reinhöre, der meinte, dieses Sacramento-Team ist in einer Art und Weise schlecht zusammengestellt, dass nichts Gutes dabei rauskommen wird. A, siehst du das auch so? B, mit welchem Anspruch fährt denn der Welt- und Europameister, oder mit welchem Anspruch geht denn Dennis in die Saison? Möchte er einfach Freude am Basketballspiel haben? Oder was treibt Dennis an?
Ich glaube zum einen, dass er einfach sagt, den Sport liebt, das sagt er auch bei uns im Interview, und einfach rausgehen will und hupen, würde das jetzt Kevin Durant sagen, aber nicht mit U, sondern mit Doppel-O. Und das ist eben das Ding, ich meine, wenn du so eine Leidenschaft für den Sport hast, klar sind die Rahmenbedingungen auch wichtig, im Sinne natürlich vor allem das Geld. Da hat ja Dennis einen tollen Vertrag unterschrieben über quasi 2 Jahre plus, wenn das Team ihn behalten will, noch ein drittes. Für was waren es? 45 Millionen, das ist natürlich super, gerade in der heutigen Zeit, so viel Geld kriegst du halt normalerweise dann auch nicht unbedingt immer. Und er will einfach Basketball spielen. Er hat ein paar tolle Veteranen da, ne, die wissen, wo der Korb hängt. Allerdings fragt man sich schon, passt das alles so zusammen? So Zach LaVine, DeMar DeRozan, DeMar Sabonis, der Litauer auf der Center-Position, All-Star. Das ist natürlich alles cool. Russell Westbrook jetzt als Backup, den kennt er ja schon. Dennis aus gemeinsamen Zeiten ich hätte fast Osnabrück gesagt, wegen Dean Waller, aber nee, Oklahoma City. Und das passt schon alles. Die werden auch gefährlich sein. Das ist so eine Zockertruppe halt, die, wenn es läuft und der Ball läuft und ein paar Jungs ihre Dreier treffen und Dennis dann mit Sabonis hier Fake Handoffs Pick and Roll spielen, dann kann das echt gut funktionieren. Gleichzeitig fragt man sich ein bisschen Richtung Defense, hat nichts mit Dennis zu tun, aber so mit Sabonis, mit DeRozan, mit LaVine, können die da hinten dicht genug halten. Aber in der regulären Saison ist das ein bisschen weniger gravierend als in den Playoffs. Da wollen sie natürlich hin, das ist das Ziel. Das ist auch Dennis Ziel. Die Frage halt Sacramento nicht um die am besten planende Franchise. Ich sag, passt das alles zusammen? Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Play-In für die echt realistisch ist. Aber dann müssen eben alle auf Veteranen Bock drauf haben. Die müssen defensiv irgendwie doch was finden. Ich bin gespannt. Ich denke, es ist nicht so schlimm, wie viele es auch in Deutschland jetzt schon gesehen haben, als Westbrook unterschrieben hat nach Motto, jetzt geht der Dennis auf die Bank und so. Das sehe ich alles überhaupt gar nicht. Sie müssen ihm halt den Ball geben. Also die Amis haben, glaube ich, eine Sache, die sie einfach nicht so richtig begreifen. Das war jetzt auch nach den ersten beiden Preseason-Games von Schröder zu sehen und zu lesen, dass dann auch schon die ersten angefangen haben zu sagen, hey, die müssen ihn wieder traden. Das ist nicht der Fieber, Dennis, Schröder und in der Fieber die anderen Regeln, die begünstigen den. Nein, das hat mit den Regeln in der Fieber und Unterschieden zur NBA nichts zu tun. Es geht um die Rolle, die Dennis Schröder hat und natürlich, dass die Qualität auf der Guard-Position eine andere ist in der NBA, ne, wo der Speed von Dennis immer noch grandios ist, aber nicht überragend und Alleinstellungsmerkmal ist wie in der Fieber. Aber wenn du ihm den Ball in die Hand gibst, wenn du ihn Pick and Roll laufen lässt, wenn du Schützen drumherum stellst, all diese Sachen, dann klappt's auch in der NBA. Das hat er oft genug auch schon gezeigt. Er hat auch schon Playoff-Spiele gehabt, wo er 25 aufgelegt hat gegen gute Teams. Und da muss man abwarten, ob das dann in Sacramento dann so sein wird.
Ist es richtig zu sagen, dass Dennis Schröder dann am besten ist, wenn er Chef in einer Mannschaft ist?
Chef im Sinne von, dass er natürlich als Point Guard den Ball in der Hand haben muss. Er ist nicht der Spieler, den du irgendwie sagen kannst, so bist, pass mal, stell ich mal in die Ecke. Bei den Lakers war es auch früher so. Als LeBron und er zusammen gespielt haben, da war seine Aufgabe, stell ich in die Ecke und schieße die Dreier, die frei sind. Und damit nimmst du ihm ja eigentlich seine Stärke, eben den Drive, die Übersicht, auch die Fähigkeit, dann mal abzustoppen, das Ding reinzuwerfen. Er ist eben kein 3-and-D-Spieler in dem Sinne. Ne? Und das sollte man verstehen, wenn man ihn holt. Wenn man das versteht, glaube ich, dann kann er dir eine Menge geben.
Okay, dann einen noch. Du hast Cleveland und die Knicks im Osten genannt. Wie weit sind die Magic davon entfernt mit Franz? Und wie weit ist Mo davon entfernt, bei den Magic wieder eine Rolle zu spielen? So klein sie auch sein möge.
Die sind gar nicht weit davon entfernt als Mannschaft. Mo, glaube ich, weiß keiner so wirklich genau, was jetzt so der Stand ist. Zumindest hatte ich jetzt nichts im Kopf. Aber bei ihm ist es ja auch, er hat ja immer den Vorteil, dass er jetzt auch abwarten kann. Er muss jetzt nicht zurück, um irgendwie sich einen neuen Vertrag zu sichern, sondern die wissen, was sie an ihm haben. Er kann da wirklich jetzt die Reha so mitnehmen, wie er sie mitnehmen muss und dann irgendwann zu einem hoffentlich gut dastehenden Team stoßen. Und die Magic haben sicherlich jetzt, wenn alle wieder fit sind, vergangenes Jahr war es ja eine absolute Seuchensaison, da hat es ja eine Menge Leute hingerafft, nicht jetzt nur Moritz Wagner, sondern auch zum Beispiel Jalen Suggs, der einfach im Vorjahr einfach brutal gut gespielt hat, auch mit der beste Dreierschütze war, der dann auf einmal fehlte. Und das war das große Problem, sie haben ihre Dreier nicht getroffen. Jetzt haben sie mit Desmond Bane jemanden geholt aus Memphis, der genau das exzellent kann. Suggs ist zurück. Bei Banchero und Wagner hofft man natürlich, dass von draußen auch immer ein bisschen mehr fällt. Wendell Carter Jr., der Center, der eigentlich immer geholt wurde, um halt von draußen den Dreier zu treffen, hat das vergangenes Jahr so schlecht gemacht wie noch nie in seiner Karriere, wenn ich mich nicht ganz täusche. Da hofft man natürlich, dass er wieder zurückfindet zu normaler Stärke. Und dann denke ich, mit der Verteidigung, die sie da spielen, wie gesagt, mit einem Desmond Bane, der auch mehr kann als nur werfen, der kann auch mal selber kreieren, das wird dann auch so viel öffnen für Wagner und Banchero, die ja viele über ihre Physis kommen und diese Attacke, die sie aus dem Dribbling liefern können. Also mich würde es am Ende nicht wundern, wenn das ein langes Rennen wird um Platz 2 im Osten zwischen New York und zwischen Orlando. Hängt nicht mehr von ab, wie das Verletzungen und so machen, aber auf dem Level sind sie. Und wenn das so läuft, dass sie halbwegs verletzungsfrei durch die Saison gehen, dann ist es sicherlich auch ein brandgefährliches Team in den Playoffs.
Okay, dann habe ich einen noch und der muss kommen. Ich habe vor 3 Wochen mit Thomas Wagner gesprochen und sagt, Thomas, ich weiß nicht mal, wer den VfL Wolfsburg coacht. Und dann hat er mir den Namen gesagt, ich habe ihn schon wieder vergessen. Und ich glaube, dass Maxi Arnold noch beim VfL spielt. Und ich habe am Sonntag tatsächlich gedacht, dass gegen Stuttgart sich ein Unentschieden ausgehen wird. Dre, aber ist das, hast du berechtigte Sorge, dass jeder Punkt, der gemacht wird, ein Punkt gegen den Abstieg ist?
Ich glaube, du musst dir bei unserem Trainer gar nicht so sehr den richtigen Namen merken, sondern merkt dir einfach den Spitznamen, den die Bild-Zeitung für ihn gemacht hat, weil das ist natürlich der geilste, der Gauda Guardiola. Kann man natürlich sagen, da ist alles Käse jetzt beim VfL, das trifft es wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht. Aber ja, der VfL spielt wieder so eine Saison bisher. Soll ich das sagen? Das haben wir schon öfter erlebt, ne? Was der VfL da gerade so ein bisschen zeigt, dass man so denkt, okay, das Team fightet irgendwie nicht, so, ne, wir sind die gar nicht so drin in den Partien, es scheint auch so ein bisschen so eine, wie soll ich das sagen, ein bisschen Leblosigkeit da zu sein, eine Orientierungslosigkeit, was ja eigentlich so nicht sein sollte. Und Paul Simonis heißt ja unser Coach, junger Mann eben aus Holland. Sie haben den Kader ihm ja auch echt sehr, sehr spät erst zusammengestellt. Jetzt war im Kicker zu lesen, dass natürlich auch gerade Christian Eriksen, wenn du mit dem natürlich auf Konter spielen willst und mit Jonas Wind, und dann laufen die beide in der Spitze unter 30 km/h oder weit unter 30 km/h, das ist natürlich nicht unbedingt dann ideal. Wie so oft fragst du dich so ein bisschen beim VfL, warum ist das jetzt gerade so? Also wieso kriegen wir es nicht hin, mal über eine mittelfristige Zeit irgendwie einfach Tempo-Fußball zu spielen, oder zumindest Fußball mit komplettem Einsatz, ne, wie es viele andere Teams aus kleineren Standorten ja auch hinbekommen. Ist das immer noch so eine Wohlfühloase, wo Leute halt dann sich 50.000 mehr kriegen, als sie eigentlich irgendwo anders kriegen sollten, und dann nehmen die das gerne mit und hoffen, dass irgendwann der Anruf vom Agenten kommt, dass es jetzt doch irgendwie in den Süden geht. Sind vielleicht ein paar Leute dann doch, mussten bleiben, obwohl sie eigentlich im Kopf schon weg waren. Es ist immer schwer, dass natürlich so dann, ja, sowas zu sehen, wenn es nicht unbedingt, sagen wir, ums Sportliche geht, sondern vielleicht um das, was zwischen den Ohren passiert. Aber naja, hoffen wir einfach mal, dass sich da so ein bisschen was tut jetzt. Aber ja, für meine Begriffe, ich sag mal so, die WhatsApp-Gruppe von unseren VfL-Jungs-Fans, die ist genauso tot wie die Mannschaft innerlich derzeit. Von daher, ich habe letztens auch mal reingeschrieben, um irgendwas zu starten, am Motto, hey, mal sehen wir auch den Tatsachen ins Auge. Relegation, dann spielen wir wenigstens überhaupt irgendwas dieses Jahr. Ich hoffe natürlich nicht, dass es so kommt. Das hält mein Nervenkostüm aber auch nicht mehr aus im Alter, aber ja, leider Gottes geht derzeit alles in die falsche Richtung.
Okay, kleiner Trost für dich, und das ist wirklich der Abschluss. Ihr habt immerhin einen, der ganz wenig, weil du vorhin das Tempo angesprochen hast von Eriksen, ihr habt immerhin einen der ganz wenigen schnellen österreichischen Nationalspieler mit Patrick Wimmer. Ist kein überragender Fußballspieler, aber schnell ist er wenigstens. Und das ist in Österreich, also wir haben
niemanden. Und der will auch immer. Also ich glaube, Patrick Wimmer kann man viel sagen, aber nicht, dass er keinen Bock hat.
Ja, genau. Genau, und über das andere wollen wir wenig sagen. Dre, ich danke dir herzlich. Wir freuen uns alle, wenn es losgeht mit der NBA. Ich gelobe, wie jedes Jahr, ein bisschen besser aufzupassen. Dieses Jahr wird es auch wirklich passieren. Kurze Pause, Big Show 732.
Ja, mein Name ist Achim Bayerlott. Sie hören Sportradio 360.
He steps up. He's all by himself. Fires into the end zone. Caught! Touchdown! No! No! And he's got a touchdown! He is Houdini! What a play! Oh, he's got the first down! How about Roethlisberger? Wow!
Sportradio 360, die Big Show 732, der NFL Rundown mit Andreas Renner. Wieder viel los gewesen am Wochenende und vor allen Dingen auch in New York, beziehungsweise gegen New York vor allen Dingen auch, von einem Team, wo ich kein Fan bin, bekanntermaßen. Ich finde die beiden Super Bowls, die sie gewonnen haben mit Eli Manning, sehr, sehr glücklich. Also wenn die Giants verlieren, dann dann würde ich sagen, habe ich nichts dagegen, Andreas. Aber wenn sie so verlieren wie gegen die Broncos, das vierte Viertel ist in den USA nicht gut rezensiert worden. 33, ich glaube, es waren sogar unanswered points und das Spiel ist 33-32 ausgegangen für die Broncos. Kann man für diesen Kollaps historische Vergleiche bemühen? Vielleicht sogar aus einer anderen Sportart wie Fußball.
Ja, also historisch ist auf jeden Fall, denn es ist noch nie passiert, dass eine Mannschaft zu Beginn des vierten Quarters 0-19 zurücklag und dann am Ende noch gewonnen hat, auch wenn man sagen muss, es täuscht insofern ein bisschen, weil der zweite Spielzug des vierten Quarters war dann gleich der Touchdown für Denver. Das verzerrt das vielleicht ein bisschen den Eindruck, den man davon bekommt, aber es war natürlich vor allen Dingen ein sensationelles Comeback der Denver Broncos. Was jetzt die Giants angeht, ja, es ist 3 Wochen her, da stand der Weltuntergang bevor. Da war man der Meinung, der komplette Trainerstab muss gehen. Die Mannschaft taugt grundsätzlich nichts. Man muss das Haus einreißen und von Grund auf anfangen neues Fundament verlegen. Jetzt hat ihr Rookie-Quarterback Jackson Dart gespielt. Der hat überraschend gut gespielt. Der ist nicht perfekt, aber in seiner Unperfektion ist er gut genug, den Giants gegen jeden Gegner eine Chance zu geben. Die haben letzte Woche den Super Bowl-Champion Philadelphia geschlagen und zwar sehr überzeugend. Und jetzt waren sie auswärts in Denver bei einer Mannschaft, die jeder vor der Saison viel stärker als New York eingeschätzt hätte. Das braucht man als Basis, um zu verstehen, was in New York passiert. Und wenn die Giants aus dieser Saison rauskommen mit einer ganz passablen Bilanz, damit meine ich irgend sowas wie 7 Siege oder mehr, nicht unbedingt die Playoffs erreichen und wissen, dass Jackson Dart ihr Quarterback für die Zukunft ist und dass sie andere Bestandteile in ihrer Mannschaft haben, mit denen man gut arbeiten kann, die man sicher punktuell verändern muss, aber wo eine Basis da ist, die am Ende ein gutes Team geben könnte, dann haben die New York Giants alles erreicht, was sie in dieser Saison realistischerweise hätten erreichen können. Insofern ist natürlich ärgerlich, dass man dieses Spiel verliert. Man wird was draus lernen, aber das Geweine bei den Giants sollte nicht allzu laut sein, denn im Moment sind die gerade eigentlich auf einer Euphoriewelle, weil sie gemerkt haben, hey, wir sind gar nicht so schlecht, wie wir dachten, trotz der Niederlage in Denver.
Ich habe auch ein bisschen reingeschaut dieses Wochenende in der Red Zone bei den regierenden Champions, bei den Eagles, und die haben bei den Vikings gespielt und haben eigentlich die ganze Zeit geführt, habe ich Vikings gesagt, bei den Vikings, das ist gar nicht so einfach, und haben dieses Spiel aber gewonnen, knapp. War das jetzt so eine Art Must-Win für eine Mannschaft, die sich selbst als Titelkandidat sieht?
Naja, für die Philadelphia Eagles, die ja gegen die eben besprochene New York Giants letzte Woche nicht nur verloren haben, sondern deutlich verloren haben, da war ja sehr schlechte Stimmung rund ums Team, auch wenn die ja immer noch eine positive Bilanz hatten. Aber ganz klar, es war mal an der Zeit, ein Zeichen zu setzen, dass die Eindrücke, die man aus den letzten beiden Niederlagen bekommen hatte, eben nicht die ganze Wahrheit sind. Und in Philadelphia, das muss man ja auch immer noch dazu sagen, wo die New Yorker schon empfindlich sind, in Philadelphia ist ja die Grundstimmung immer kurz vor dem Weltuntergang und die Laune, was das Footballteam angeht, ist ja auch meistens so schlecht, dass der Super Bowl Champion im ersten Saisonspiel der nächsten Saison ausgebuht wird, wenn es in der ersten Halbzeit nicht gut läuft. Das ist halt Philadelphia. Aber das hat auch was mit der Mannschaft zu tun und es gab ja auch Probleme innerhalb der Mannschaft, wo die Receiver sich zum Beispiel beschwert haben, dass sie nicht genug Bälle bekommen haben und so weiter und so fort. Dazu kamen ein paar Verletzungen, die zum ungünstigen Zeitpunkt kamen. Also man hat den Eindruck gehabt, zumindest von außen, die Stimmung passt da nicht und dann ist der Sieg gegen die Vikings ist natürlich sehr wichtig gewesen und was ja immer noch stimmt bei allem, was man über Philadelphia sagen kann, was das reine Talent angeht, ist das immer noch eine Top-3-Mannschaft in der NFL.
Wenn ich jemals ein Desaster habe kommen sehen, dann selbstredend in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, nämlich beim Spiel der Pittsburgh Steelers gegen die Cincinnati Bengals mit Joe Flacco auf der Quarterback-Position. Nicht bei den Steelers, das wird mir gerade noch fehlen. Aber ich wusste, dass die dieses Spiel verlieren werden. Ich habe den Eindruck, bis jetzt haben sie sich echt durchgemogelt, vielleicht nicht das Spiel gegen New England. Ist es für mich an der Zeit, die Steelers wüst zu beleidigen, Andreas? Oder soll man Joe Flacco loben oder soll man beides machen?
Also ich muss zugeben, von dem Steelers-Spiel gegen Cincinnati habe ich jetzt nur ein paar Highlights gesehen und nicht mehr. Ganz grundsätzlich glaube ich, dass man definitiv Joe Flacco loben muss. Kurze Vorbereitungszeit, er ist noch nicht lange bei der Mannschaft. Jetzt gegen einen guten Gegner einen Sieg rausgespielt, das ist schon aller Ehren wert. Man muss nicht die Steelers beleidigen, weil, sind wir mal ganz ehrlich, wenn Joe Burrow fit wäre, dann wären die meisten Leute der Meinung gewesen, dass Cincinnati dieses Spiel gegen Pittsburgh gewinnen würde, und zwar vorher schon. Und was Joe Flacco halt kann, im Vergleich zu Jake Browning, der in der Vergangenheit auch schon für Cincinnati als Backup-Quarterback ganz gute Leistung gebracht hat, aber in dieser Saison halt völlig neben sich stand, Joe Flacco gibt ihnen halt eine Chance. Er ist nicht Joe Burrow, aber er hat zumindest ein paar Eigenschaften, die Joe Burrow auch hat, zum Beispiel einen starken Arm, womit er die größte Qualität der Bengals für sich nutzen kann, nämlich Jamar Chase und T. Higgins. Und die beiden haben ja dann auch die Plays gemacht. Also das war schon eine ganz gute Idee von den Cincinnati Bengals, Joe Flacco selbst in seinem Alter noch zu verpflichten, weil, wie gesagt, das ist halt einer, der stilistisch ganz gut zu dem passt, was sie machen und was die Infrastruktur vor allen Dingen in der Offense angeht bei den Cincinnati Bengals, die ist ja gut. Sie haben sie in den letzten Wochen nicht ausnutzen können. Insofern würde ich das auch nicht allzu hoch hängen, dass jetzt die Steelers gegen Joe Flacco verloren haben, und der ist ja angeblich schlecht. Ja? Er ist halt eine bestimmte Sorte von Quarterback, der kann nicht alles, aber das, was sie in Cincinnati von ihm verlangen, das kann er ganz gut.
Es ist ja längst kein Team mehr ungeschlagen in der National Football League, aber es sind natürlich schon ein paar gute Records da. Da zählen die Chiefs jetzt nicht dazu mit 4-3, aber du hast dich mit den Chiefs beschäftigt am Wochenende. Ganz klarer Sieg gegen die Raiders. Wenn man jetzt nur auf die AFC schaut, jetzt Butter bei den Fische, Andreas, sind die Chiefs in der AFC immer noch das Team to beat?
Ja, soweit würde ich jetzt vielleicht noch nicht gehen. Ganz abgesehen davon, dass man argumentieren könnte, eine Mannschaft, die Patrick Mahomes als Quarterback hat, ist immer das Team to beat. Aber für die Chiefs war das jetzt halt wichtig, was in den letzten drei Wochen passiert ist. Und das hat jetzt weniger was mit Mahomes zu tun, sondern sie haben halt vor zwei Wochen Xavier Worthy zurückbekommen, oder vor drei jetzt dann Xavier Worthy zurückbekommen, einen sehr schnellen Receiver. Und dann Rashee Rice nach seiner Sperre, war jetzt am Sonntag zum ersten Mal wieder mit dabei. Das sind schon zwei besondere Waffen. Worthy mit seiner Geschwindigkeit, der gegnerischen Abwehr ein bisschen Angst und Schrecken einjagt, und sie müssen anders verteidigen, wenn der auf dem Platz ist, damit er ihn nicht davonläuft. Und auf der anderen Seite Rashee Rice, das ist jetzt nicht unbedingt ein Speedster, aber einer, der sehr gut ist, kurze Pässe zu fangen und da möglichst viel draus zu machen, gerade in der Feldmitte sehr aktiv ist. Das heißt, Patrick Mahomes hat jetzt wieder ein Receiver-Core, das sein Team halt wirklich nach vorne bringt. Das ist jetzt nicht ein Team, das einen Tyreek Hill hat mit einem absoluten Superstar, den der Gegner verteidigen muss, aber die haben Waffen, womit sie den Gegner quasi in allen Bereichen des Feldes attackieren können. Dazu kommt jetzt noch, dass Travis Kelce offensichtlich auch ein bisschen an seiner Fitness gearbeitet hat vor dieser Saison. Der ist auch besser als in den letzten Jahren, und so passt das jetzt langsam. Und wenn die Waffen drumherum deutlich besser spielen als in der Vergangenheit, dann kann auch Patrick Mahomes wieder mehr glänzen. Und ja, der spielt sowieso eine gute Saison. Deswegen, die Chiefs muss man auf dem Zettel haben. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so aus dem Stegreif, wen ich derzeit als Team to beat in der AFC bezeichnen würde. Also da ist noch viel offen, und der Weg ist auf jeden Fall frei für die Chiefs. Und in der Zeit, in der sie geschwächelt haben, war jetzt niemand anders dabei, der quasi mit diesem Titel davongelaufen ist.
Ja, und dann noch die allwöchentliche Vorschau. Must see TV am Wochenende. Andreas, was hast du für Leckerlis für uns auf dem Spielplan?
Tja, das Spiel der Woche. Ich habe jetzt zwei auf dem Zettel. Die einzigen zwei Spiele, und das muss man sagen, weil diese Woche 8 ist so ein bisschen lala, was die Ansetzung angeht. Die einzigen zwei Spiele, wo Mannschaften mit positiver Bilanz aufeinandertreffen, das ist einmal Pittsburgh Steelers gegen Green Bay Packers, Sonntagnacht. Und zum anderen, man höre und staune, Carolina Panthers gegen die Buffalo Bills. Die Carolina Panthers, die drei Spiele in Folge gewonnen haben. Und ja, jetzt dann ohne ihren Quarterback auskommen müssen. Bryce Young hat sich verletzt. Aber das sind die einzigen beiden Partien, wie gesagt, mit Mannschaften mit positiver Bilanz, die direkt gegeneinander spielen, was vor der Saison bestimmt so auch niemand erwartet hätte in Woche 8. Aber bitteschön, so ist es halt. Und ja, ansonsten sind es halt viele Duelle von guten gegen auf dem Papier schlechtere Mannschaften. Aber auch da, das wissen wir aus der National Football League, gibt es immer wieder Überraschungen. Bestimmt auch dieses Wochenende.
Yo, Renners NFL Rundown. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich hier Runners mit einer Apostroph schreiben sollte oder nicht. Im Deutschen würde ich es natürlich nicht machen, aber wenn es vom NFL Rundown die Rede ist, dann wäre es ja dann doch wieder amerikanisiert. Also mit Apostroph. Vielleicht finde ich dann im Einkeimen morgen im Daily eine Lösung. Für heute war es das. Danke, Andreas. Big Show 732, kurze Pause. Gleich geht's weiter.
Grüß euch, Harren Bertelow, live aus Kitzbühel und ihr hört Sportradio 360.
Es ist die Big Show 732, Sportradio 360. Weiter geht's mit dem Motorsport, freue mich sehr, dass und es ist bei beiden komisches Wetter in Tübingen. Wie kann das sein, wo die Sonne immer scheint bei Stefan der Voice Heinrich? Grüß dich, der Voice.
Ja, wir sind ja oben auf dem Schlossberg, da würde man eigentlich sagen, wir sind den Göttern näher, aber die scheinen uns gerade nicht so wahnsinnig gut gewillt zu sein, gestimmt zu sein.
Ja, in Bremen, da erwarten wir nichts anderes, zumindest im Herbst, im Sommer natürlich immer herrliches Wetter. Eddy Mielke, hi Eddy.
Naja, in Bremen ist das Wetter schon ganz gut, das kann ich als Vielreisender nach Unterföhring ins Kreisstudio ja sagen, dass hier in Bremen das Wetter oft gut ist, aber die nächsten Tage werden ungemütlich, hier ist richtig Sturm angesagt und wenn es Herbststurm in Bremen gibt, ja, dann fährt man besser nach Unterföhring und überträgt Sepang, Malaysia, MotoGP aus dem Sky-Studio.
Ja, und am Wochenende, der Voice, hatten wir Eddy, wir haben Eddy gelauscht und wir haben jetzt eine MotoGP ohne Marc Marquez. Jetzt bevor wir zu Eddy kommen, der Voice, ist das für den Zuschauer vielleicht mal ganz nett, andere Siegernamen und Gesichter zu sehen. Gut, wir hatten natürlich, aber Pecco Bagnaia spielt in diesem Jahr ja auch keine Rolle. Also ich finde das hochinteressant, weil da ja Leute dann am Start sind oder vorne dabei sind, die mir eigentlich jetzt gar nicht so geläufig sind.
Ja, das stimmt. Es ist eine ganz nette Abwechslung. Wobei über allem in der Saison 2025 natürlich doch das sportliche Comeback zum Weltmeistertitel, der Weg zurück nach langer Verletzungspause von Marc Marquez steht. Aber dass der jetzt zuschauen muss, hilft natürlich der Konkurrenz, ist klar, er ist nicht da. Und wir haben jetzt tatsächlich in Phillip Island ja auch gesehen, dass tatsächlich auch völlig neue Namen kommen. Ich war schon ein bisschen überrascht, dass der das am Ende der Raul so durchgezogen hat. Aber was wir festgestellt haben, Eddy, und das überrascht uns Insider eigentlich nicht, ist, dass Aprilia wirklich auf einem sehr guten Weg ist und das zu einem Zeitpunkt, wo Jorge Martin, der letztjährige Weltmeister, gar nicht dabei ist. Also die machen einen tollen Job dann, das muss man ihnen lassen.
Das ist definitiv so, das spricht für die Arbeit, die man da rund um Massimo Ribola in Noale geleistet hat. Das ist sensationell. Marco Bezzecchi muss man sich mal vorstellen bei dem überragenden ersten MotoGP-Sieg nach über 70 MotoGP-Rennen. Raul Fernandez ist ja von vielen, auch von den Medien, aber auch von vielen aus dem Fahrerlager, von vielen Insider-Teamchefs sehr, sehr kritisch schon beäugt worden. So nach dem Motto, das, was er in der Moto2 versprochen hat, das fällt er in der MotoGP nicht im geringsten ein. Aber jetzt hat er die letzten beiden Wochenenden richtig performt und dann, wie er es gemacht hat, verdient seinen ersten MotoGP-Sieg und dann auch noch ausgerechnet auf Phillip Island. Also auf Phillip Island gewinnt man nicht mal eben so, wenn man ein Rasenbohrer ist, sondern da muss alles passen. Das Reifenmanagement, man muss richtig Mut haben und wie er das dominiert hat und wie er das gemacht hat, also da kann man dann jetzt schon behaupten, das war nicht der letzte Sieg von Raul Fernandez. Und mal wieder auch so ein bisschen die alte Spürnase Davide Brivio, den kennen wir ja, der war früher bei Yamaha, hat da Rennsieger geformt. Dann war er bei Suzuki Teamchef, hat da Rennsieger geformt. Dann hat er einen kurzen Abstecher zu Alpine in die Formel 1 gemacht und ist dann jetzt als Verantwortlicher zum privaten amerikanischen Trackhouse Aprilia Kundendienst zurückgekommen. Und auch Davide Brivio war einer von denen, der gesagt hat, lasst uns an Raul festhalten. Ich glaube, da kommt noch was. Ja. Und das ist belohnt worden. Also er hat dann jetzt auch seinen ersten MotoGP-Lauf gewonnen, der siebte Saisonsieger. Und das Schöne ist, direkt ab kommender Nacht steht er dann Sepang, eine ganz andere Rennstrecke als Phillip Island. Phillip Island ist ja oldschool, Sepang ist dann so eher die moderne, war das erste internationale Rennstreckenprojekt vom deutschen Rennstreckenarchitekten-Guru Hermann Thielke. 1999 ist dort das erste Mal gefahren worden. Ja, und Sepang hat auch viel, viel Geschichtsträchtiges zu liefern gehabt in den letzten Jahren. Nicht nur schöne Sachen. Ich erinnere an den Tod von Marco Simoncelli, den ich damals leider kommentieren musste. Aber das wird auch wieder ein hochinteressantes Wochenende. Und Stefan, du hast völlig recht, wenn du sagst, das Interessante im Moment an der MotoGP ist, dass da neue Namen nach vorne kommen. Ja, klar, da sind noch drei MotoGP-Rennen. Luca Marini zum Beispiel, der will endlich sein erstes Podest mit Honda und. Da gibt's noch viele, viele Randgeschichten. Und auch die Frage, wer wird eigentlich WM Dritter? Marco Bezzecchi oder sein Trainings- und VR46-Kumpel Pecco Bagnaia? Ich bin wirklich mal gespannt. Also das ist eine Wundertüte im Moment.
Das ist für die Journalisten, für die Kommentatoren natürlich dann immer richtig gut, wobei wir noch vielleicht beim ganz kurzen Rückblick über die Schulter sagen sollen, eine persönliche Anmerkung meinerseits, Liberty Media hat ja jetzt auch tatsächlich die Dorna und damit MotoGP und alles, was zwei Räder hat, international mehr oder weniger übernommen, eben auch die Superbike. Und dass da tatsächlich hinter den Kulissen ein bisschen was passiert und die Anforderungen steigen, merkt man daran, dass Phillip Island nicht sicher im Kalender bleibt. Und das fände ich dann schon... Vielleicht bin ich Traditionalist, Eddie, aber das fände ich dann schon sowohl geografisch wie eben auch von der fahrerischen Anspruchsvollung her. Es ist eine fantastische Rennstrecke, dass es im Fahrerlager da nicht so wahnsinnig toll aussieht. So ein bisschen vielleicht wie, sagen wir mal, in Hockenheim oder am Nürburgring, dass da auch ein paar Container stehen. Das finde ich, wäre vielleicht in der Formel 1, wo wir 10.000 VIP-Gäste dauernd haben, die wir durchschleusen müssen. Und dem wir ihre Kohle abnehmen. Aber für Motorrad und für die Motorrad-Weltmeisterschaft hätte ich schon das ein ziemliches Drama, wenn so eine Traditionsrennstrecke rausfallen würde, nur weil die hohen Herren mehr Geld einnehmen wollen. Das passt nicht so ganz.
Ja, und da es nur ums Fahrerlager und um die VIP-Logen und ähnliche Dinge geht, also es geht überhaupt nicht um die Strecke, es geht auch überhaupt nicht um die Sicherheit, sondern es geht rein darum, wie werden die VIPs untergebracht und ähnliches, wie ist die Anbindung an Luxushotels, die gibt's auf Phillip Island halt nun mal nicht. Aber ich glaube, da würden wirklich dann alle Sturm laufen, weil ich kenne persönlich keinen Fahrer, der Phillip Island nicht liebt. Phillip Island muss man lieben. Das ist eine fantastische Rennstrecke und die gehört einfach in den MotoGP-Kalender. Also das ist mal ohne Frage. Aber Stefan, das, was du ansprichst, der Widerspruch gegen Liberty Media. Ich habe ein Interview gelesen mit Fabio Quartararo, der gefragt worden ist, ob er denn schon positive Veränderungen spürt seit der Übernahme von Liberty Media. Seine Antwort war, nee, ich spüre überhaupt keine positiven Veränderungen, sondern nur negative. Die lassen uns nämlich in Lederkombi bei 35 Grad im Schatten antanzen, um 10 Minuten da rumzustehen und der Nationalhymne zu lauschen. Kurz vorm Start. Also das wird sehr kontrovers diskutiert, was da gerade im Moment so hinter den Kulissen passiert.
Einer, der diese Situation eigentlich für sich nutzen möchte, aber der ist auf Phillip Island, der sukzessive dann immer weiter zurückgefallen, The Voice, der auch noch auf seinen ersten Grand Prix-Sieg wartet, ist Pedro Acosta. Mhm. So, Andi, ich meine, kommt jetzt eine Strecke, wo man sagt, der packt das in diesem Jahr noch, weil wenn Marc Marquez dann wieder zurückkommt, hängen die Trauben natürlich noch ein bisschen höher.
Das ist richtig, wobei ich nicht sicher bin, ob er zurückkommt, denn man hat ja, wir haben es letzte Woche bei dir schon gesagt, hier bei Sportradio, man musste ihn ja jetzt doch operieren, weil die Kallusbildung nach dem Bruch bei Marc Marquez sich nicht so innerhalb von einer Woche entwickelt hat, wie eigentlich offenbar von den Ärzten erhofft. Jetzt muss man weggehen vom konservativen Ansatz, also wieder Operation. Und was er nur wirklich gelernt hat in seinen vielen Jahren des Leidens, der Marc und sein Umfeld, ist, dass man nicht zu früh zurückkommen soll. Das Saisonziel ist erreicht. Das wäre natürlich wahnsinnig wichtig, klar für Ducati. Jetzt vor allem bei den Tests, die dann auch bald anstehen, im Hinblick aufs nächste Jahr ihn dabei zu haben, damit er den Ingenieuren eine klare Entwicklungsrichtung vorgeben kann. Was ja auch ein bisschen interessant ist, dass tatsächlich mit der 25er Ducati eigentlich nur einer konstant gut zurechtkommt. Das ist tatsächlich Marc Marquez. Alle anderen haben Probleme und das hängt damit zusammen, dass Ducati jetzt auf einer Rennstrecke von Phillip Island am letzten Wochenende, die nicht unbedingt der Ducati so sehr entgegenkommt. Das war schon klar, dass es da ein bisschen mehr Schwierigkeiten gibt, aber dass die keinen auf dem Podium haben und dergleichen, also das war nicht so zu erwarten. Die haben Probleme mit der 25er Maschine, Pecco Bagnaias Up and Downs und diese Achterbahnfahrt, sowohl der Ergebnisse wie der Gefühle bei ihm, machen es für ihn mental wirklich wahnsinnig schwer. Das Motorrad scheint aber wirklich sehr, sehr eigen zu sein. Wir haben es ja an Alex Marquez ja gesehen mit der Vorjahresmaschine, dass er Vize-Weltmeister werden kann und wie konstant gut der über lange Zeit auch war. Also Ducati hat da Probleme und muss im nächsten Jahr für die neue Maschine dann für 26 irgendwie versuchen, Kompromiss zu finden zwischen der 25er und den Vorteilen von diesem Motorrad. das aber aktuell tatsächlich nur maximal und optimal eingesetzt werden kann vom verletzten Marc Márquez und dem Vorteil der 24er-Maschine. Also die werden schon versuchen, dass er wieder kommt. Ob er noch ein Grand Prix fährt, der Marc, ich bin mir nicht so ganz sicher, hängt vom Heilungsprozess zusammen. Was vielleicht ja im nächsten Jahr dann eben auch interessant ist, dass wir in der Tat jetzt einen dreifachen Superbike-Weltmeister in der MotoGP im nächsten Jahr haben. Glückwunsch an Toprak Razgatlioglu. Der Türke hat es geschafft, mit BMW nach einem Gigantenduell mit dem ebenfalls beeindruckenden Nicolo Bulega auf der Werks Ducati in diesem Jahr sich erneut durchsetzen. Zum dritten Mal Superbike-Weltmeister, 21 auf Yamaha, jetzt 24 und 25 für die Münchner, für BMW. Und das waren, auch das war ein ziemliches Zitterfinale. Eddie wird es auch verfolgt haben. Aber wenn man sich die Bilanz anguckt von Toprak Razgatlioglu, 21 Siege, 31 Podestplätze in 36 Saisonrennen, das ist schon aller Ehren wert. Da zieht man wirklich das Kapperl und muss sich verbeugen. Und jetzt sind wir mal gespannt. Der braucht ein Lehrjahr mindestens in der MotoGP und seine berühmten Stoppies wird er auf einer MotoGP-Prototyp so nicht machen können. Aber Eddie, ich finde das für nächstes Jahr schon eine sehr spannende Frage, wie der sich schlägt.
Ja, und ich sage, der braucht kein Lehrjahr, weil ich kenne den Toprak ja sehr, sehr gut über eine langjährige Verbindung auch zu seinem Mentor und Manager Kenan Sofuoglu. Die machen da richtig was. Also die NG-Twins, die wir ja auch noch in unterschiedlichen Klassen haben und eben Toprak Razgatlioglu jetzt als dreifacher Superbike-Weltmeister. Ich bin mir relativ sicher, dass Toprak sehr, sehr, sehr schnell das Ganze antizipieren wird. Übrigens, das auch nochmal als Hintergrund, Toprak Razgatlioglu ist groß geworden im deutschen Yamaha R6 Cup im Rahmen der deutschen Meisterschaft und im Red Bull Rookies Cup. Daher kenne ich ihn und habe mich sehr gefreut, ihn neulich mal getroffen zu haben am Nürburgring. Da hat er nämlich den DTM-Champion Ayan Shangüven besucht in der Eifel. Und da haben wir lange geredet. Dem ist das komplett bewusst, dass er jetzt auf Prototypen-Motorräder umsteigt. Dem ist das komplett bewusst, dass das schwierig wird, aber das ist für mich ein absolutes Ausnahmetalent und ich bin sehr gespannt, was er an der Seite von Jack Miller, der ja letztes Wochenende die Pramac Yamaha in Reihe 1 gestellt hat, was er dann nächstes Jahr zeigen wird. Kriegen wir auch schon einen Fingerzeig, also ich versuche natürlich ein bisschen Reklame für unser Programm am Wochenende zu machen, weil das ist ja was für die Frühaufsteher. Wir zeigen also auf Sky alle Sevens, komme ich gleich noch zu. Deswegen da mal reinzugucken, denn am kommenden Wochenende wird auch Augusto Fernandes wieder eine Wildcard haben für Yamaha mit dem V4-Motor. Nach vielen Jahren mit dem reinen Vierzylinder bei Yamaha. Da bin ich wirklich mal gespannt, wie sich Augusto Fernandes schlägt, denn die Anzeichen verdichten sich, dass Yamaha dann diesen neuen V4-Motor, obwohl Fabio Quartararo gar nicht zufrieden war nach den ersten Testfahrten mit diesem neuen Motorenkonzept. Die Anzeichen verdichten sich, dass alle vier Yamahas im nächsten Jahr mit dem V4 an den Start gehen werden. Heißt dann also auch Toprak. Und noch ein Satz zu Pedro Acosta. Wenn man den ein bisschen kennt, dann weiß man, dass ihn das ziemlich ärgern wird. Dass die beiden spanischen Youngster, also erst in Indonesien, Fermín Aldeguer, und jetzt Raúl Fernández, der ja schon fast abgeschrieben war, dass die beiden spanischen Landsleute eher ein MotoGP-Rennen gewinnen als er. Ja, das wird Pedro Acosta ganz schön wurmen. Aber da war auch Philipp Island am Sonntag, um die Frage auch noch zu beantworten, nicht mehr drin. Der Hinterradreifen hat massiv abgebaut. Er hat sich gewehrt mit allem, was er hatte. Aber ein Podest war dann da einfach nicht drin für Pedro Acosta.
Ja, da wollte ich nur sagen, dass Ende nächsten Jahres dann Acostas Vertrag mit KTM auch ausläuft. Also wollen wir mal aus Sicht der Österreicher wirklich hoffen, dass das tatsächlich jetzt ein bisschen weiterentwickelt wird und ein bisschen konstanter ist, denn dass er immer wieder schnell ist, hat er in den letzten Rennen eigentlich im ganzen diesem Jahr gezeigt. Qualifying ist er eigentlich immer vorne dabei und kann dann den Speed auf diesem Niveau im Rennen nicht mehr halten. Und das liegt dann natürlich ganz klar auch an der Abstimmung, wo wir auf der Geraden wieder gesehen haben, also KTM, PS-Zahlen, müssen wir uns keine Sorgen machen. Die sind dabei, das ist kein Thema, aber es ist halt wahnsinnig schwierig, ein Motorrad schnell und konstant gut vorne zu halten, mit dem Reifenabbau, mit dem sehr kleinen, schmalen Fenster, Reifenluftdruck. Und da ist Aprilia momentan ein bisschen besser dran als KTM.
Ja, und Eddie, Programmhinweis an diesem Wochenende gibt es nicht nur live, sondern also live MotoGP, sondern es gibt auch eine Dokumentation, zu der du insgesamt eine ganz besondere Verbindung hast. Erzähl doch bitte.
Ja, ganz genau. Das ist mir eigentlich jetzt erst im Vorfeld des diesjährigen Rennens bewusst geworden, dass der sogenannte Sepang-Clash, also das, was vor exakt 10 Jahren zwischen Marc Márquez und Valentino Rossi passiert ist, was Valentino Rossi dann letztendlich auch die Weltmeisterschaft vermasselt hat, weil dadurch ist dann Jorge Lorenzo Weltmeister geworden im Jahr 2015. Also das ist eine 25-minütige Doku, die haben die Kollegen der Dorna produziert. Da kommen alle Beteiligten, die damals am Start waren, auch nochmal zu Wort. Ich war damals im Übrigen englischsprachiger Pressesprecher am Sepang Circuit und habe mit den Herrschaften da oben auf dem Podest gestanden und habe auch die Pressekonferenzen und alles mitbekommen. Das ist eine 25-minütige Doku und das hat ja Auswirkungen bis heute in die Neuzeit, weil es ist immer noch so, dass Marc Márquez und Valentino Rossi sich keines Blickes würdigen. Die reden nicht miteinander, im Gegensatz zu Valentino Rossi und Casey Stoner zum Beispiel, die damals auch nicht das beste Verhältnis hatten. Die fahren aber gemeinsam in Tabulia auf der Ranch miteinander Motocross. Also das hat Auswirkungen bis in die Neuzeit. Das war unglaubliches Racing. Und diese 25-minütige Doku, und da bin ich meinen Sky-Verantwortlichen sehr, sehr dankbar, die werden wir direkt am Samstagmorgen, und das ist eine relativ kommode Uhrzeit. Also das ist nicht so schlimm für MotoGP-Fans wie das letzte Wochenende in Phillip Island. Zumal ja auch noch die Uhr umgestellt wird von Samstag auf Sonntag. Da kriegen wir also auch noch ein bisschen was geschenkt. Also direkt nach dem Sprintrennen am Samstagmorgen werden wir exklusiv erstmalig im deutschen Fernsehen diese 25-minütige Doku. 10 Jahre später der Sepang-Clash zwischen Valentino Rossi und Marc Márquez zeigen. Ich habe sie schon gesehen, ich kann es verraten, muss man sich wirklich angucken. Also wenn man mitreden will in Sachen MotoGP, ist das ein Pflichtprogramm. Das wird dann so um 10 Uhr circa sein, also direkt nach dem Sprintrennen, was ich dann zusammen mit Lisa Hofmann und Lukas Tulovic, der übrigens mit der Wildcard sich auf Wacker geschlagen hat, letztes Wochenende beim Superbike-WM-Finale in Jerez de la Frontera. Also der wird auch viel zu erzählen haben und ansonsten wie immer alle Sessions, alle freien Trainings, alles entweder mit den englischsprachigen Kollegen oder eben mit uns dreien aus unserem schönen Studio in Unterföhring. Das ist der Programmhinweis fürs Wochenende. Und glaubt mir wirklich, das lohnt sich wirklich. Man sieht auch die heutige MotoGP-Welt mit anderen Augen, weil da gibt's in dieser Doku zum Beispiel eine Szene, da ist hohe Aufregung in der Box von Valentino Rossi mit Uccio, mit seinen ganzen Vertrauten, die er ja bis heute auch immer noch in seinem Team hat. Das sind dann teilweise Leute, die sich jetzt um Pecco Bagnaia im Management kümmern. Und im Hintergrund steht ganz schüchtern und beobachtend ein gewisser Pecco Bagnaia und ist natürlich komplett im Lager Valentino Rossi in diesem Moment. Und das ist er, glaube ich, auch noch bis heute. Nur die Pikanterie ist natürlich an der ganzen Geschichte. Jetzt, 10 Jahre später, ist er der Teamkollege von Marc Márquez. Tja. Also da sind schon sehr, sehr interessante Einblicke und ich habe es sehr genossen, die 25 Minuten zu gucken. Kann ich nur empfehlen.
Ja, die 25 Minuten, die haben wir natürlich alle und ich bin mir sicher, dass wer es live versäumt, dass irgendeine Möglichkeit gibt, das auch im Stream nachzuholen. Eddie, ganz, ganz herzlichen Dank. Die Nächte werden wieder länger, auch für dich, Eddie. Kurze Pause in der Big Show 732, dann geht's weiter mit der Voice und mit Stefan Ehlen zur Formel 1.
Hi, hier ist David Wolf und ihr hört Sportradio 360.
Ja, die Big Show 732. Jetzt geht es quasi fliegend weiter mit Stefan Davos-Heinig und mit Stefan Ehlen, bevor wir zur Formel 1 kommen. Der Voice, letzte Woche ist es runtergefallen, weil ich es vergessen hatte. Diese Woche, ich spreche es mal kurz an. Porsche, die ja nicht bei Red Bull einsteigen durften, warum auch immer, wird sich aus der WEC zurückziehen. Hat das nur Kostengründe oder gibt es da andere Hintergründe dafür?
Es hat hauptsächlich Kostengründe, aber nicht nur. Es ist ein wirklich Motorsport-BMW, denn das ist natürlich ein ganz großer Name. Und interessant ist auch, dass BMW, die ja weiter in der WEC bleiben werden, mit ihrem Hypercar, ihrem Sportwagen-Prototypen, ihrem Le Mans Boliden, die haben jetzt offizielles Kommuniqué schon gesagt, dass es sehr, sehr schade ist, dass der Gegner Porsche sich zurückzieht, weil das der gesamten Langstrecken-WM der WEC wirklich schadet. Das ist auch so. Insofern ist es nicht nur ein Porsches internes Problem, der gesamte Volkswagen-Konzern, dem geht's wirklich finanziell nicht gut und der Druck auf Porsche ist auch gestiegen. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind ziemlich für die Autoindustrie ziemlich klar und es gibt im Grunde aktuell kaum eine Nachrichtensendung, in der darüber nicht gesprochen wird, wie ja momentan auch die Chip-Probleme für VW und wahrscheinlich dann eben auch Kurzarbeit und ähnliches. Das hilft natürlich nicht und klar auch nicht dem Motorsport. Porsche streikt nach 3 Jahren aus der Langstrecken-WM aus. Und das hat aber auch noch insofern ein, wir sagen im Schwabenland, Geschmäckle, weil nicht nur die Profitabilität, über die wir gerade gesprochen haben, tatsächlich ja für die Autoindustrie gerade ein großes Problem ist, ein heftiger Sturm, der da auf alle Hersteller einbricht. BMW macht aber eben weiter. Andere Hersteller bleiben auch da, aber Porsche ist für die Langstreckenwelben und für die 24 Stunden von Le Mans eigentlich das, was Ferrari für die Formel 1 ist. Die müssen eigentlich dabei sein und die gilt es eigentlich immer wieder zu schlagen. Sie sind in allen Kategorien eigentlich die meisten Einzelsiege, die meisten WM-Titel, sind sie das Maß aller Dinge immer schon gewesen. Und es hat schon einen wirklichen Donnerhall ausgelöst, die Entscheidung des Rückzugs, obwohl wir es seit Wochen wussten, dass es da finanziell hinter den Kulissen ordentlich Probleme gibt. Aber es ist auch ein Statement gegenüber dem Le Mans-Veranstalter, dem ACO, Automobilclub de l'Ouest, und gegenüber dem Weltverband. Denn das, was vor 3-4 Jahren, das hatten wir bei dir, lieber Jens, bei Sportradio damals auch besprochen, dass dieser irre Boom, was die Langstrecke angeht, mit so vielen Herstellern, die einsteigen, dass das neben den sehr positiven Meldungen für die Popularität der Rennserie, und wir haben in diesem Jahr auch in Le Mans wieder Rekordkulisse gehabt, ist gut, aber hat das Problem, dass wenn du 2 unterschiedliche Konzepte hast, die müssen auf beiden Seiten fair gehandelt werden. Und das ist nicht der Fall. Porsche hat in diesem Jahr in Le Mans keinen Fehler gemacht, sind ein fantastisches Rennen gefahren und hatten doch im 3. Jahr in Folge keine Chance gegen Ferrari. Ferrari hat offenbar eine technische Möglichkeit gefunden und das hängt damit zusammen, dass wir den Cost Cap jetzt auch in der Formel 1 haben und dadurch bei Ferrari eine Menge Leute andere Jobs bekommen mussten, sind umgeschichtet worden, wurden auf das Langstreckenprojekt angesetzt und die haben offenbar einen technischen Kniff gefunden, dass die BOP, die Balance of Performance, das technische Regelwerk zur Angleichung der Konzepte, dass die offenbar den ganzen Paragraphen ausweichen können. Keiner weiß momentan ganz genau, wie sie Ferrari das macht. Klar ist aber, es wurde immer wieder nachjustiert und Ferrari war immer wieder weit da vorne. Auch jetzt gab es in den letzten Tagen wieder eine große Sitzung im Langstreckensport nach diesem für die Langstrecken eben wirklich katastrophalen Rückzug von Porsche. Man hat das Reglement gestern angepasst. Ob das so funktioniert, ich bin mir nicht sicher, denn alle werden jetzt sehr genau gucken und so schnell, wie wir nämlich Hersteller in die Langstrecken wir eben bekommen haben, wie sie eingestiegen sind, voller Begeisterung, so schnell kannst du die auch wieder verlieren und es werden einige Hersteller, vor allem die dann mit dem Hybrid-Daytona-Konzept kommen, also mit einem Einheitshybrid, ein Konzept, das vor allem in Amerika, in der US-IMSA-Rennserie ja eingesetzt wird, da heißt es ja Close Racing Sells Tickets, and win on Sunday, sell on Monday. Das stimmt ja auch. Porsche-Markt in Amerika ist wahnsinnig wichtig. Die IMSA wird Porsche weiterfahren, aber nicht die Langstrecken-WM und Le Mans. Und das ist tatsächlich, muss sich die WEC da ordentlich Gedanken machen, denn sie sind in einem großen Dilemma und müssen jetzt irgendwie versuchen, den Herstellern bei ihren Investitionen mittelfristig eine klare Chance, eine klare Perspektive zu zeigen. Ihr könnt dabei sein und wenn ihr einen guten Job macht, dürft ihr auch gewinnen. Diesen Eindruck hat man momentan nicht.
Gut. Und da hat man jetzt aber schon ganz ein kleines bisschen was Politisches herausgehört. Stefan Ehlen, um dabei zu bleiben, es wird keinen neuen FIA-Präsidenten geben. Und ich, der ich schon sehr alt bin und diese ganzen IOC-Präsidenten immer gesehen habe und das dann immer hieß, da gibt's einen, oder auch FIFA-Präsidenten, da gibt's einen ganz, ganz aussichtsreichen Gegenkandidaten. In Wahrheit sind das alles nur Strohmänner, habe ich den Eindruck. Und habe ich das richtig mitbekommen, in der FIA wird es noch nicht mal, es wird zwar eine Wahl geben, aber es ist quasi ein russisches Zentralkomitee. Es gibt nur einen Kandidaten.
Ja, ist eine Farce, um es mal ganz deutlich zu sagen. Okay. Also da gibt es bestimmte Regelungen, dass jeder Präsidentenanwärter braucht quasi eine Liste mit Leuten, die in sein Präsidium dann einziehen würden. Diese Leute wiederum müssen im Weltrat sitzen. So. Jetzt ist es aber so, dass dann auf dieser Liste Personen sein müssen, die aus bestimmten Regionen sein müssen.
Damit jeder Erdteil vertreten ist.
Genau, damit jeder Erdteil vertreten ist. Und das Lustige ist, aus bestimmten Erdteilen gibt es nur eine Person oder zwei Personen, die überhaupt in Frage kommen, weil die Mitglied sind. Das heißt, wenn die auch dann weg sind, wenn die schon in dem anderen Präsidialteam drin sind, sind die für andere nicht mehr verfügbar. Damit ist völlig klar, wenn zum Beispiel die eine Person aus Südamerika bei Mohammed bin Sulayem beim Amtsinhaber auf der Liste steht, kann niemand sonst diese Person auf die Liste nehmen. Das heißt, niemand sonst erfüllt die Voraussetzung, dass er FIFA-Präsident werden kann. Mhm. Damit gibt es keine Wahl. Und diese eine Person, jetzt wird's interessant, ist Fabiana Ecclestone. Das ist die Frau von Bernie Ecclestone und die hat sich schon lange, die ist auch aktuell schon Vizepräsidentin unter Mohammed bin Sulayem und die hat auch wieder gesagt, ja, sie macht es. Und damit ist völlig klar, jeder andere Bewerber kann sich auf den Kopf stellen. Der kann machen, was er will, aber er wird in Südamerika keinen Repräsentanten finden und ist damit nicht wählbar. Also das ist, da findet man fast keine Worte für dieses System, weil das ist alles andere als demokratisch. Das ist, wie gesagt, das ist einfach nur eine Farce, weil das bedeutet, jeder erkennt irgendwann in seinem Wahlprozess, okay, das funktioniert so nicht, ne? Und Tim Mayer, der ehemalige Sportkommissar, hat deswegen auch gesagt, er stellt seine Kandidatur ein, weil das hat keinen Sinn. Carlos Sainz Senior, der zweimalige Rallye-Weltmeister, hat auch gesagt, nee, mache ich nicht mit. Deswegen, es hätte schon Gegenkandidaten gegeben von den Damen, die da auch noch sich beworben haben. Glaube ich, das kann man ein bisschen abtun, eher als PR-Nummer. Das war, glaube ich, jetzt nicht so ganz ernst gemeint. Aber die zwei, der Tim Mayer und der Carlos Sainz, die hätten wirklich Konzepte gehabt. Die hätten wirklich sich interessiert, Präsident zu werden und ich glaube, die hätten es auch ganz gut gemacht. Aber sie dürfen nicht. Sie können nicht. Sie sind nicht dazu in der Lage zu kandidieren. Und da muss ich echt sagen, sorry, aber das geht nicht. Bei all dem, was hier an nicht Parlaments herrscht, bei all dem, was da an Kritik auf den Mohammed bin Sulayem einprasselt, weil er wirklich vor sich hin wurschtelt und Dinge tut, Präsidenten ohne Präsident geht's nicht, der Präsident ist bei jedem Formel 1 mit, der auf dem Podium was zu übergeben hat und lauter solche Scherze. Also ist eigentlich eine untragbare Situation. Aber diese Situation wird weiter so gespielt und die FIA schämt sich nicht.
Das hängt natürlich, das ist die Parallele, die Jens in der Anfangsfrage natürlich impliziert hatte. Da ist natürlich die FIA, der Weltverband, nicht alleine. Genau diese Ego-Trips, die wir da haben, haben wir ja bei anderen auch, ob wir da an Fußball denken, an den Weltverband, ob wir ans IOC denken. Da hat man sich ja immer, wenn Thomas Bach wieder irgendwas kommentiert hat in den letzten Jahren, in seiner zweimaligen Amtszeit, müssen wir sagen, haben wir sich geschämt, dass man Deutscher ist. Das war ja unsäglich. Und das ist genauso unsäglich jetzt im Weltverband, wobei wir, Stefan hat es sehr gut erklärt, jetzt vielleicht noch hinweisen dürfen, dass die Anzahl der wählbaren Vertreter der Landesverbände und der Kontinente unter bin Sulayem dramatisch reduziert worden ist. Das heißt, der hat von Anfang an gesagt, ich will wiedergewählt werden und hat jetzt dafür gesorgt, dass es eben zum Beispiel aus Südamerika nur eine Person gibt. Hat die Anzahl der Leute dort reduziert und ist klar, diese eine Person ist bei mir, also werde ich wiedergewählt. Insofern ist das schon sehr, sehr perfide, wird langerhand vorbereitet und zeigt aber leider eben auch, was das für ein Charakter ist. Bedenklich, sehr bedenklich für den Weltmotorsport.
Ja, wenn wir auf das Sportliche schauen, Stefan Ehlen am vergangenen Wochenende, ich glaube, die einzige Beschwerde, die Max Verstappen vorbringen könnte, ist, dass dieser McLaren-Crash im falschen Rennen passiert ist. Weil wenn das nämlich am Sonntag im Grand Prix passiert, dann kann er 25 Punkte aufholen und nicht nur 8 wie beim Sprint. Und ich weiß gar nicht, in der Bewertung bei euch, bei Formel1.de, seid ihr zu dem Schluss gekommen, dass das ja eigentlich die McLarens gar nichts dafür konnten, dass dieser Crash passiert beim Start vom Sprint? Oder gibt es da auch andere Meinungen, Stefan Ehl?
Also dieser Crash wird insgesamt kontrovers hoch und runter diskutiert. Es gibt alles von Alonso war schuld, Hülkenberg war schuld, Piastri war schuld. Da spielt sehr viel Perspektive mit rein und man findet für jeden Punkt oder für jede These auch schon so ein paar Belegpunkte. glaube, das ist die Summe dessen, warum die Sportkommissare auch gesagt haben, es war ein Rennunfall, weil man nicht eben einem Fahrer überwiegend die Schuld geben kann. Letztendlich kann man, glaube ich, sagen, der Alonso sticht sehr spitz in die Kurve rein. Der Hülkenberg ist unglücklich in der Position, dass links und rechts neben ihm ein Auto ist. Und der Piastri ist derjenige, der wahrscheinlich am ehesten noch was dazu kann. Der hat sich auf den Norris konzentriert und hat erwartet und antizipiert, dass der ihn sehr wahrscheinlich verhungern lassen will auf der Außenbahn. Hat gesagt, da spiele ich nicht mit, ich steche innen rein, mache ein Switchback oder Criss-Cross-Manöver nennt man das auch. Also quasi hinter dem Fahrzeug einfach kreuzen, um dann die bessere Linie haben mit mehr Traktion am Kurvenausgang. Und dabei ist es halt so passiert, dass typisch für Kurve 1 in Austin, dass zu viele Autos auf zu wenig Platz sind und dann rumst halt. Insofern kann man ihm den Vorwurf machen, ja, er hätte vielleicht die Augen auch woanders haben sollen, nicht nur auf dem Heckflügel von seinem Teamkollegen. Auf der anderen Seite, dieses Manöver war seine einzige Chance abzuwehren, dass er in Kurve 1 nach außen gedrückt wird. Und insofern glaube ich, er hat es nicht böse gemeint, das war auch keine Absicht, dass er da irgendwen abräumt, also das möchte ich ihm nicht unterstellen, das glaube ich war auch nicht so, sondern der hat in dem Moment gerochen, was der Norris macht und hat gedacht, okay, ich habe eine Möglichkeit, die ich ausweichen kann, die hat er probiert und es hat halt nicht geklappt.
Er ist halt nicht allein auf der Rennstrecke.
Richtig, genau. Insofern glaube ich, ja, dumm gelaufen, das ist wahrscheinlich das am allerersten. Es spielt nur aktuell halt so ein bisschen rein in so eine, ich will es nicht Abwärtsspirale nennen bei McLaren, aber es ist schon so, die Wochen der Zweifel, glaube ich, sind angebrochen. Es geht da viel, dass da hinterfragt wird, oh, wie ist das mit den Papaya-Regeln? Wie ist das teaminterne Standing von welchem Fahrer? Es wird eh alles auf die Goldwaage gelegt, spätestens seit der Geschichte in Monza mit dem verpatzten Boxenstopp und der geschenkten Position und so. Man beginnt auch intern aufzurechnen, da hat der was gekriegt und jetzt brauche aber ich wieder was. Es gibt Konsequenzen für Norris nach Singapur, gibt es jetzt auch Konsequenzen für Piastri. Da ist sehr viel Unruhe drin. Und in dieser Unruhe ist der Norris souveräner und der Piastri irgendwie nicht. Der Piastri hat in Baku 2 furchtbare Fehler gemacht. 2-mal das Auto furchtbar weggesteckt. Und der wirkt insgesamt nicht mehr so souverän, so kontrolliert. Der wirkt fahrig. Und das ist das Interessante an der Situation jetzt.
Ist ja auch zum ersten Mal in einem wirklichen WM-Kampf. Das muss man dem 24-Jährigen ja tatsächlich auch zugutehalten. Aber für mich, was die Diskussionen um den Anfangscrash beim Sprint am Samstag in Texas eigentlich deutlich widerspiegelt und belegt und klar macht, ist, dass Zac Brown nach Ansicht der Fernsehbilder und seinem ersten Outburst in die Kameras und die Mikrofone, als er Hülkenberg als Schuldigen ausgemacht hat, dass er hinterher zum Nico gegangen ist und sich entschuldigt hat. Damit ist klar, das war ein McLaren-Problem. Wenn auch sicherlich, wie Stefan gerade völlig richtig ausgeführt, keine Absicht von Piastri. Aber er war nur noch auf Lando Norris fokussiert. Und das ist halt, wenn du zwei Fahrer hast, die um den WM-Titel kämpfen, dann wissen die, das ist mein Hauptgegner. Wobei in der aktuellen Form, Stefan, wenn man guckt, dass Verstappen in den letzten 5 Rennen 119 von 133 möglichen Punkten geholt hat und den Abstand auf Piastri, der einen großen Vorsprung hatte, um 60 Punkte verkürzen konnte, dann sollte man sich bei McLaren jetzt verdammt nochmal zusammenreißen und gucken, dass sie eine bessere Abstimmung hinkriegen, Rennwochenende für Rennwochenende. Sie sind da wirklich gefangen in diesem eigenen Ehrenkodex und stolpern jetzt aktuell. Und das können sich bei der aktuellen fahrerischen Form eines brillanten Max Verstappen wirklich nicht leisten.
Ich glaube, ich habe es in irgendeinem Stream gesagt am Wochenende. McLaren hat die Initiative im Titelkampf verloren. Sie sind nicht mehr diejenigen, die agieren, sondern sie sind diejenigen, die reagieren müssen. Auf Verstappen, auf Red Bull. Das ist was völlig anderes als bisher. Und dieser Druck jetzt, intern wie extern, der hat einiges bewirkt. McLaren ist zum Beispiel nicht mehr das Team mit den schnellsten Boxenstopps. Da sind jetzt ein paar Schnitzer passiert. Dann diese Zwischenfälle auf der Rennstrecke. Dann Piastri, der auf einmal nicht mehr weiß, warum sein Auto nicht mehr funktioniert für ihn. Entschuldigung. Das sind alles so Punkte, wo man einfach merkt, das setzt denen jetzt zu. Und auch wenn Andrea Stella und Zac Brown immer wieder betonen, die Männer und Frauen bei McLaren, wir sind das gewohnt, wir halten das aus und so. Das große Zittern hat begonnen. Mhm.
Und ich glaube, man sieht halt,
gut für uns.
Gut für uns. Und ich glaube, man sieht halt schon, dass Max Verstappen aber mit so großem Abstand der beste Fahrer in diesem Feld ist.
Völlig.
Also vielleicht gibt's hinten irgendwo bei irgendeinem Team, wo das Auto nicht funktioniert. Aber nein, Verstappen ist so viel besser als alle anderen. Und fährt vielleicht sogar, gut, immer schwer zu vergleichen, aber fährt eine sehr, sehr, sehr gute Saison. Und wir sind sehr gespannt, wie es in Mexiko ausschauen wird. In Mexiko, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ganz kurz vielleicht noch The Voice, da spielt doch die Höhe immer ein bestimmtes Problem, was nicht jedem Auto gut bekommt.
Nicht jedem Auto bekommt. Man ist da sehr hoch über dem Meeresspiegel. Motoren leiden, das ist ganz klar, wobei wir nicht mehr das Problem haben, wie noch in vergangenen Zeiten. Stefan und ich zählen uns ja zu den Traditionalisten, die Formel 1 seit Jahrzehnten eng verfolgen. Also als wir noch Saug- und Turbomotoren hatten, war das natürlich was ganz anderes. Da konnte man mit dem Turbomotor den Ladedruck einfach ein bisschen hochzwirbeln und hat dann weniger Atemnot, hat der Motor gehabt, wie die Saugmotoren. So dramatisch ist der Unterschied nicht mehr, aber hat einen großen Einfluss auf das Rennen. Dazu haben wir in Mexiko eine fantastische Rennstrecke, die wirklich alles bietet. Wahnsinnig schnelle Passagen, enge Kurvenkombinationen, dann das Stadion. Also es ist eine große Vorfreude, glaube ich, nicht nur bei mir, bei vielen anderen auch, jetzt auf diesen anstehenden Grand Prix und das vor allem bei dieser aktuellen Ausgangsposition. Ein Max Verstappen, der spätestens nach seinem Freizeitsieg auf dem Nürburgring nun zusätzlich total motiviert zurückgekommen ist. Das Team hat sich offenbar nach dem Abgang von Christian Horner bei Red Bull sehr gefangen, kann mit dem Auto sehr viel mehr machen. Es ist breiter einsetzbar. Man hat Max es wirklich ein bisschen leichter gemacht. Dazu eben jetzt seine Weltklasseform. Anfang der Saison hat er sehr viel mürrischer gewirkt. Wir haben es bei den Interviews auch mitbekommen. Er strahlt jetzt, weil es einfach wieder läuft. Und was wir auch letzte Woche schon gesagt haben, der Red Bull ist nicht nur auf bestimmten Rennstrecken gut, sondern der ist insgesamt, wie wir gerade in den letzten 4-5 Rennen gesehen haben, auf jeder Art von Rennstrecken wieder konkurrenzfähig. Dazu, Stefan hat es gerade erläutert, tatsächlich der Nervenkasper jetzt bei McLaren, die sich das Leben selber schwer machen. Es ist wirklich angerichtet auf ein tolles Finale, auf die letzten 5 Grand Prix und es ist alles wieder offen.
Wir freuen uns auf das Infield in Mexiko, auf das Stadion. Danke Stefan Edel, danke The Voice. Kurze Pause in der Big Show 732.
Hallo, hier ist der Matthias Berthold. Ich begrüße euch auf Sportradio 360, meine favorite Radiostation im Internet.
Es ist die Big Show 732 und es geht wieder los. Wir haben letzte Woche ja schon drüber ein bisschen gesprochen mit dem Lukas Zara. Der Roman Stelzl war letzte Woche verhindert. In dieser Woche ist dabei. Ich freue mich sehr, dass alle beide in dieser Big Show 732 ein paar Minuten Zeit haben. Tom Heberlein kommt dann gleich noch dazu. Und es geht natürlich um Skifahren. Es geht darum, dass es am Wochenende in Sölden, in diesem Jahr zumindest habe ich nichts mitbekommen, ohne große Aufregung, dass man ebenso früh fährt in Sölden. Und auch Roman ohne große Aufregung. Im letzten Jahr war ja die große Frage, wird Marcel Hirscher fahren? Wie grauslich wird sein Anzug ausschauen? Die Antwort auf beide Fragen waren ja und sehr. Aber in diesem Jahr wird er nicht am Start sein. Für mich verliert die Veranstaltung dadurch schon ein bisschen, weil natürlich extrem Hirscher-affin bin. Wie geht's dir, Roman, und warum fährt der Marcel nicht?
Ja, servus, hallo. Fährt er dann deswegen nicht, weil er nicht fit ist, weil er nicht fit geworden ist, weil er nicht viel trainieren konnte, schlussendlich. Froh bin ich, dass es die Hysterie vom letzten Jahr nicht gibt, weil da war ja nur Marcel Hirscher dabei, ist es halt noch gar nichts anderes gegangen. Er wurde ja Schritt und Schritt verfolgt. Geht er natürlich ab, aber er lässt natürlich die Bühne den anderen. Österreicher die Bühne nimmt. Letztes Jahr hat er sie allen genommen, sodass sie schon angefangen von Manuel Feller alle sehr verärgert waren. Also insofern ist es heuer ruhiger. Auch sein Ja oder Nein war nicht so heiß erwartet wie letztes Jahr. Aber vielen Dank auf jeden Fall.
Natürlich. Und weil Manuel Feller angesprochen worden ist, Lukas, ich sehe bei Instagram, er wird permanent interviewt. Ich habe gedacht, der Manu hat den Riesentorlauf komplett an den Nagel gehangen, aber offenbar zumindest Sölden fährt er noch, isn't it?
Das macht nichts, dass du das glaubst, weil da ist der Teller Manuel selber schuld, weil er sagt mal, dass er den Riesensalon nie wieder in seinem Leben fahren wird. Dann sagt er, na oh ja, bei der WM fahr das schon. Dann sagt er, na, er fährt nie wieder und jetzt ist er in Sölden natürlich am Start. so geht's da hin und her. Er hat eine hohe Startnummer mittlerweile. Er wird sich da ja beweisen müssen, ob das nochmal klappt. Ja, schauen wir uns das an, ob das nicht gescheiter wäre. Sich nur auf eine Disziplin zu konzentrieren, das sagt sich natürlich so leicht von unserem beheizten Arbeitszimmer aus, ihm das so auszurichten. Aber genau, er ist dabei, so wie übrigens auch der amtierende Weltmeister im Riesenslalom dabei ist, der Rafael Haser. Und ich bin mir sehr sicher, dass die Kamera, die letztes Jahr abgestellt war für Marcel Hirscher, dass die jetzt den Rafael Haser Schritt auf Schritt und Tritt verfolgen wird, oder? Fällt euch wer anderer ein, der mehr Glanz?
Ja, du hast ja letzte Woche Lukas Braten schon erwähnt, aber natürlich, der hat ja im Grunde genommen kein Charisma. Und wenn du dann den Rafael Haser hast als Protagonisten, ja, dann find ich das schon. Aber was darf man, Roman? Ich glaube, der Rafael Haser hat ja die Skimarke gewechselt. Was darf man vom Haser erwarten? Weil ich finde, dieses eine Rennen, wo er beim Tor rausgeflogen ist, es war nach der WM, dass er gewonnen hätte übrigens. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Was in Kranjska-Gora, wo er wirklich beim 4-4 Tore vorm Ziel fliegt er raus, war super unterwegs. Da hat er das Selbstvertrauen gehabt. Ist Haser das Zugpferd im Riesentorlauf für die Österreicher, Roman?
Ja, man sieht schon mal, also die deutsche Ende, die er verloren hat, hat er auf jeden Fall wieder. Also das ist schon mal wieder
gut. Ist gut.
Ja, das ist schon mal gut. Alexa Lächeln ist charismatisch wie immer. Das haben wir auch in Salzburg gesehen. Und ist zweimal in Salzburg, zweimal hintereinander sogar, mit zwei verschiedenen Terminen. Na, aber auf jeden Fall, ich glaube, dass es ein Spiel zuzubauen ist. Ich hoffe mal, dass es ihm einiges zuzubauen ist, weil Sean Becker war es ja eher weniger gut. Ich glaube, der Beitrag ist, glaube ich, 17 oder 19, das weiß ich nicht ganz genau. Aber auf jeden Fall, ja, also ich hoffe, dass er das beweisen kann. Nehmt sein Wechsel zu Atomic und kann wahrscheinlich nur gut sein. Er hat gewechselt in einem Moment, wo es nahezu jeder weg ist, der Fischer, außer der Brandy, der Stefan Weinsteiner. Sniper, ich glaube, viel mehr sieht immer die Fahnen aufs Bett verlost. Also vielleicht eher so ein Schritt, dass er das probiert oder die Atomic war sehr viel erfolgreich vorhin, vor allem in Riesentorlauf. Mal so, um jetzt wieder mal Marcel Hirscher zu erinnern. Ich hoffe, dass er eine Konstanz einbringt. Er hat ja euer sehr eure Abfahrt verschrieben, super cheap. Also insofern, jetzt wird man schauen, was er am besten darauf zusammenbringt.
Ja. Ja, Rafael Haser wird die österreichischen Hoffnungen trägt, die deutschen Hoffnungen trägt Tom Heberlein. Servus, Tom.
Hi, servus. Entschuldige die Verspätung.
Ja, macht doch nichts. Wir sind bis jetzt ja nur die Österreicher durchgegangen. Okay. Also wer ist abgesehen, ich meine, wir wissen alle, Lukas hat es ja richtigerweise angesprochen, wenn der ORF Kameras übrig hat, dann werden die selbst reden. Rafael Haser bis ins Frühstückszimmer des ÖSV verfolgen. Aber wer, Tom, ist der spannendste Fahrer für dich bei den Männern? Lass es mal bei den Männern sein, vor diesem Auftaktwochenende des Skiweltcups 26.
Der spannendste Fahrer ist für mich Kilde. Weil ich,
ja, bitte, gerne, elaboriere, bitte.
Weil ich gerne wissen möchte, ob er zurückkommt, wie er zurückkommt, wie gut er ist, wenn er wieder da ist. Ich finde, es ist unabhängig davon, dass er natürlich ein super Typ ist, ist er jemand, den der Skizirkus dringend braucht. Nicht nur, weil er mit Michaela Schifrin verlobt ist und deswegen natürlich eine gewisse Strahlkraft hat. Nee, der war jetzt seit Januar 24 weg. Meine Ahnung, gefühlt 500 Mal an der Schulter operiert, das Bein fast verloren. Also ich bin gespannt drauf, wie er zurückkommt, in welcher Verfassung er dann ist. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Finde ich super spannend, was mit dem wird.
Lukas, do you A, agree und B, ich stelle mir das unfassbar schwer vor, generell bei jedem Skifahrer, nicht mal beim Kilde, wenn du einen schweren Sturz gehabt hast. Das ist eine Überwindung, weil im Riesentorlauf bist du auch extrem schnell unterwegs. Was dürfen wir, glaubst du, vom Kilde erwarten? Ich weiß nicht, ob du mit ihm, dass er mit vielen Skifahrern Kontakt gehabt. Ich bin mir sicher, der Roman hat auch Kontakt gehabt. Wahrscheinlich hat er 2 Wochen beim Kilderheim in Innsbruck gewohnt, die letzten 2 Wochen.
Drei Wochen.
Lukas, was darf man, glaubst du, realistischerweise von Alexander Amor Kilde erwarten?
Ich war Zeuge, wie der Roman den Kilde gefragt hat, ob er noch in Arzl wohnt. Aber er wohnt nicht mehr in Arzl, sondern in Igls. Jetzt wissen wir es alle. Jetzt sind wir alle auf dem selben.
Ja, das sind Highlights. Das ist ja, jemand, der aus dem Flachland ist und wieder auf Flachland kommt, der keine Ahnung, was das für Bedeutung hat. Ob ein Arzl oder ein Igls lebt.
Hey, aber seid doch stolz, dass ich Arzl kenne und Igls sowieso. Ja. Ich war auch dabei und der Kilde hat natürlich sehr viel, sehr, sehr ausführlich gesprochen. Er spricht gut und gern. Also er gibt einem zumindest das Gefühl, dass er gerne Fragen beantwortet. Hat das sehr detailliert geschildert. Also er kann, das größte Problem ist nach wie vor die Schulter. Und er konnte einfach am Anfang von dem Trainingscamp in Südamerika, konnte er nicht in die Hocke gehen, weil in der Hocke musst halt auch die Schulter quasi ein bisschen geben. Also stellst dir mal vor, du machst jetzt eine Hocke und hat einfach den Arm noch nicht nach vorne gebracht, ja, also wie es sein sollte, vor das Gesicht quasi. Das ist dann am Ende von dem Sommertrainingscamp halbwegs gegangen. So war sinngemäß die Aussage von Kilde. Dann habe ich ihn noch gefragt, wozu braucht man die Schulter wirklich beim Abfahren sonst? Und ja, er ist jetzt erst draufgekommen, wie viel du eigentlich mit den Armen auch ruderst, ausgleichst immer wieder. Natürlich, es ist eine Gleichgewichtsübung auch. Tempo mitnehmen, über Sprünge, über Wellen drüber. Du bist dann ja auch ständig mit den Armen in Bewegung und das hat er eben jetzt erst gelernt. Ich schreck mich immer, weil ich es quasi weiß und weil er es eben erzählt hat, was die Schulter noch für Probleme macht. Und dann fällt es einem schon auf, wenn man weiß, das ist die ledierte Schulter, da hebt er den Arm auch nicht. Ja? Er gestikuliert dann auch immer nur mit dem anderen einen Arm und den anderen lässt er eigentlich doch noch recht ruhig. Da hat sich ja schon Haltung eingestellt, ja. Völlig selbstverständlich, das war ja wirklich komplett kaputt, dieses Gelenk. Aber, und er hat auch noch genau detailliert geschildert, dass er, wenn er auf der Kante steht, er hat ja die Wade auch komplett aufgeschlitzt gehabt und da waren auch Nerven durchtrennt, dass er, wenn er in die Schräglage geht und auf den Skiern schräg drauf steht, dass er da noch nicht, das ist ja ganz besondere Bewegung, die du brauchst, wenn du auf der Skikante stehst, dass du dann da den Druck schön draufkriegst aufs Wadl. Und damit hat er auch noch so ein bisschen Probleme gehabt, ja, das ganz spezifisch zu trainieren. Das ist eine ganz komische Stellung, eine unnatürliche Stellung für einen Unterschenkel. Und du kannst eigentlich sonst auch schwer, so irgendwie hat er das erzählt, simulieren oder, ja, trainiert eh wie ein Wahnsinniger, dass das irgendwann geht. Aber das ist auch noch quasi ein Problem gewesen. Aber er macht einen Countdown auf Instagram. Jede Story versieht er mit T-, wir sind, glaube ich, wahrscheinlich bei minus 48 Tagen oder sowas, bis die erste Abfahrt ansteht. Er plant im Dezember an den Start zu gehen. Und die Geschichte wird er sich selber jeden Tag vorsagen, bis es entweder wirklich passiert oder ja, irgendwie doch eingestehen muss, dass es nicht geht. Aber ich glaube schon, dass wir den in diesem Winter sicher bei Rennen am Start stehen sehen werden. Wie schnell er dann ist, brauche ich nicht sagen, aber der gibt alles dafür, dass er da wieder zurückkommt. Und ich finde, das ist die spannendste Geschichte im Weltcup. Da hat der Tom schon recht. Ich finde auch die Geschichte vom Cyprien Sarrazin sehr spannend, aber da gibt es eben leider noch keine weiteren Kapitel. Der nimmt sich die ganze Saison noch raus und schaut das an, schaut sich das an, ob er das wirklich nochmal kann, zurückzukehren, ja.
Okay. Dann lasst uns ganz schnell noch zu den Frauen kommen. Roman, ich fange mit dir noch schnell an. Und die Frage geht natürlich nach Michaela Schifrin. Der Lukas hat letzte Woche gemeint hier, dass die Schifrin den Eindruck erweckt zumindest, dass sie im Riesenslalom auch, also im Slalom müssen wir nicht drüber reden, dass sie im Riesenslalom auch wieder so stark ist, dass sie um Siege mitfahren könnte. Jetzt meine ich mich erinnern zu können, da war doch was mit den Weltcup-Punkten. Muss die Schifrin jetzt in Sölden mit Nummer 31 starten? Und wenn ja, hat sie genau zero Chancen, das Rennen zu gewinnen, oder?
Naja, wer in Sölden kennt, der weiß, wenn Nummer 31 geht, normalerweise gar nichts mehr. Aber das ist schon mal alles, der Hang wird ja jedes Jahr steiler. Das heißt, es wird herausfordernd, also es wird mehr Schnee weggerutscht. Also es mit Nummer 31 nicht gehen, außer sie wartet auf die Nummer 30 und fährt dann mit Lerner vorne weg. Ihr hättet zwar nichts zu sich, was für das ein bisschen weiter hinten ist, aber ich glaube, die Nummer 31, aber gut, da hätte jetzt noch nicht mehr vernommen. Aber sonst schon, du, Schiffrin, wenn ich mit dir der Geschichte des Prisendalakon, die Lingua in der Vergangenheit, bin ich gespannt. Ich habe sie, ehrlich gesagt, nachdem sie vor dem Atomics Day so schnell verschwunden ist, wie es auftaucht ist, und sie eigentlich nur so ein bisschen Händchen halten mit dem Alexander Armand Kilde gesehen habt, tut mir leid, Tom, tut mir leid.
Ja, das passt schon,
Dass ich schon mit jemand anders verlobt ist, aber du, ich weiß eh, du wünschst den beiden Glück, ich weiß das.
Ja.
Aber auf jeden Fall, mir fällt dann auch wenig ein, was dann jetzt noch, was als dagegen sprechen könnte. Man sieht ja bei Kämpferin dabei, ist irgendwie so ein bisschen zwischen die Zeilen, vielleicht merkt man dann auch mal außer, dass es wahrscheinlich schon sehr, sehr lange, sehr, sehr viele Erfolge und sehr lange das geht, das Ganze schnell, was während sie zahlen 14, 15 Jahre, was dabei ist und gewählt fallen. Sie hat ein bisschen für ihre gute Ziege Rautsetscher, wird es dann eher spannend, was nach Olympia dann wirklich mit ihr passiert, was sie dann auch weitermacht. Also das ist eher so die Frage, weil absehbar, also meine Idee, Alexander Markille, wenn jetzt natürlich auch schon länger und verfolgen wir da schon sehr, sehr lange die Geschichte. Ich habe wieder mal Gespräche gehabt, also ich wünschte mir auch, dass er zuckt, aber glaube ich nicht, dass das über diese jetzige Saison hinausgeht. Ja, also meine Wünsche, dass er zurückkommt, diese sauerfahrende Geschichte und so. Aber eben, ich habe das ja auch miterlebt, weil er den Kopf unter die rechten Arm gehalten, zu zeigen, wie man kopflos früher gefahren ist. Das war so eine Zeit gewesen bei ihm und bei den Norweger früher. Dann bei der linken Schulter ist dann nichts gegangen, weil er das hat auch probiert und geht halt so quasi auf 90 Grad Winkel, wenn man jetzt Busch hernehmen quasi, oder? Buschkopf hernehmen. Also das ist schon, das geht ja auch schon lange. Gell? Das, ich glaube eher, dass also bei der Michaela Schifflin zu bleiben, dass es vielleicht noch besser so einmal dann auch die Frage ist, ob sie zwei ist, dann wie stetig wie das alles ist. Weil die Ziele sind ja ausgegangen, glaube ich. Also
mir hat der Matthew Futterman von The Athletic in Wimbledon gesagt und dann auch bei den US Open, so ein bisschen geplaudert, der kümmert sich, der sagt ihm, dass der Schifflin diese ganz, ganz schlechten letzten Olympischen Spiele noch nachhängen und dass ihr das halt wirklich ein Anliegen ist, in Cortina die Scharte auszuwetzen. Wir werden noch viel über Schiffrin sprechen, aber Tom, wenn wir über den Frauenskisport sprechen, dann müssen wir abschließend schon auch noch ein Wort zu den deutschen Frauen verlieren.
Unbedingt.
Und damit zu Emma Eicher. Gibt es jemand anderen, der auch noch Ski fährt für den deutschen Skiverband, außer Emma Eicher? Entschuldigung, was habe ich übersehen? Lena Dürr, um Gottes Willen. Lena, verzeih mir bitte. Aber
die auch in Österreich sehr bekannt ist, Fabiana Dorigo.
Naja, entschuldige, dann nimmt alles zurück, ja.
Ja.
Aber
die ehemalige Liechtensteinerin Jessica Hinzinger. Ja, ist ja gut. Und es wird demnächst mal irgendwann Romy Ertl ums Eck kommen, sage ich euch jetzt schon. Die von ihrer Mutter durchaus, ich sage jetzt mal, geförderte Romy, vielleicht sehen wir sie ja schon in Liegi. Im Slalom.
Wirklich? Ist sie schon so weit? Oha.
Im Slalom hat sie gute Punkte, im Riesenslalom nicht. Weswegen wir sie am Wochenende nicht sehen.
Okay. Ich wusste nicht, dass sie so nah dran ist. Und ich habe auch im Interview gesehen mit Martina Ertl, wo sie eben auch gemeint hat, naja gut, wenn die Tochter Rad braucht beim Skifahren, dann hält sie nicht zurück mit Rad. Die Mutter nämlich. Ja, da gibt sie schon was. Aber Tom, ganz kurz, mit welchem Anspruch glaubst du? Geht Emma Eicher da rein? Fährt sie nach wie vor alle Disziplinen? Und wenn ja, Federica Brignone wird keine Rolle im Gesamtweltcup spielen. Schifflin, wenn sie gesund bleibt, wahrscheinlich schon. Aber eigentlich ist Emma Eicher Top 3? Fragezeichen?
Vom Können her denke ich schon. Von der Veranlagung ja, auf jeden Fall. Also die kann alles fahren. Sie muss nur wissen, dass sie es alles fahren kann und sie muss auch wissen, dass man ab und zu ins Ziel kommen muss, um um den Gesamtweltcup mitzufahren. Ich glaube nicht, dass der Gesamtweltcup für sie oder auch für die Coaches jetzt an oberster Stelle steht. Ich glaube, sie wollen ganz einfach, dass das sich weiter stabilisiert, weil sie eben doch noch zu viele Ausreißer hat. Weil sie doch ab und zu vielleicht auch mal Konzentrationsschwächen hat. Ich meine, selbst wenn sie Rennen gewinnt, wie wir letztes Jahr gesehen oder letzten Winter gesehen haben, ist sie ja nicht davor gefeit, dann im nächsten irgendwie einen leichten Bock zu schießen. Also ich glaube, sie versuchen nach wie vor die Erwartungen relativ runterzufahren, runterzudimmen.
Und die anderen beiden Kollegen kennen den Andi Pruelacher natürlich auch sehr gut. Ich glaube, dass der da auch der Wichtige dafür ist. Der lässt sich also auch nicht von irgendwelchen Leuten, die von außen Druck machen wollen, da irgendwie reinfunken. Der geht mit ihr einen relativ geraden Weg. Und ich glaube, bei dem ist es sehr gut aufgehoben. Also möglichst wenig Druck, immer noch zusätzlich Stabilität gewinnen in den einzelnen Disziplinen. Und ja, er wird ihr einfach auch sagen, Mädel, du hast begnadetes Talent. Alleine reicht das Talent aber auch nicht. Also ne, beweg dich mal ein bisschen, arbeite heftig dran, dass du das Talent dann auch in das umsetzen kannst, was dir eigentlich in die Wiege gelegt wurde, nämlich, dass du halt viele Rennen gewinnst. Also ich glaube, denen geht's drum, dass die Emma möglichst viel Konstanz aufbaut, dass sie solide immer vorne mitfährt. Und alles andere ergibt sich.
Das ist doch schön. Alles andere ergibt sich. Es ergibt sich auch, dass der Skiweltcup beginnt, dass Lukas Zara nicht dort sein wird, wie ich erfahren habe, der Roman schon. Lukas, wird es dir fehlen? Ganz kurz gefragt. Oder ist das, ich habe ja mal vom Johannes Knut auch gelernt, als Printjournalist, es ist ja nicht ganz einfach. Ja, gerade auch beim Hahnenkammrennen, wo sich jeder denkt, boah, geiler Journalist. Aber du bekommst ja nicht, du kannst zu den Pressekonferenzen gehen, aber der Renntag selbst ist eher anstrengend, oder?
Ist schon, da ist auch wenig exklusiv möglich. Wobei, ich habe da durch Zufall auch letztes Jahr den Kilde interviewt tatsächlich im Pressezentrum, weil der da als Zuschauer dabei war. Man kommt schon auf viele, es sind einfach alle dort und es sind auch alle eingestellt drauf, es wird dort Medientermine geben in Sölden und sie sind alle bereit dazu, mehr oder weniger widerwillig. Aber man trifft da schon einige Leute, deswegen finde ich es journalistisch tatsächlich relevant und interessant, dort zu sein. Das macht in diesem Jahr ein Kollege von mir sicher noch viel besser, als ich das könnte. Und ich nehme mir dieses Wochenende noch frei, bevor wir dann wirklich endgültig in die Skisaison starten, alle miteinander.
Ich bin erschüttert.
Ja, aber Tom, du bist ja beim Rennen auch nicht mehr da. Muss wieder nach Roman die Flagge hochhalten. Nicht nur der Tiroler Tageszeitung, sondern wir werden im nächsten Jahr...
Sportradio 360-Flagge.
Ja, ich schicke dir dann einen Pulli, den du anziehen kannst, damit der Kilde gleich sagt, so einen hätte ich auch gerne. Aber in seiner Größe haben wir leider keinen. Den haben wir nicht, den XX Muskelpots L. So, Dankeschön, meine Herren. Ich freue mich sehr auf das Wochenende, bin sehr, sehr gespannt. Auch auf das Siegerinterview von Raphael Haser. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 732. Tom wird dabei bleiben, denn gleich geht's um Baseball. Kurze Pause.
Hi, hier ist Ritter Steffen und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 732. So, wir haben es angedroht, jetzt geht's weiter mit Baseball. Heute in einer noch größeren Runde. Tom ist dabei geblieben von Just Baseball von 93. Wie die letzten Wochen auch dabei ist Axel Goldmann. Servus Axel.
Hallo.
Und unser ganz persönlicher George Springer ist in dieser Woche eingesprungen. Das ist Tobi Dietrich, mit dem ich gemeinsam bei DAZN vor vielen, vielen Jahrzehnten auch schon ein, zwei Baseballspiele kommentieren durfte. Servus, Tobi.
Servus zusammen. Ja, schön, mal wieder dabei zu sein. Du hast ein paar Mal schon angefragt bei mir dieses Jahr und jetzt hat es endlich mal geklappt.
Ja, ich freue mich sehr und der Anlass ist ja auch, könnte nicht besser sein. Wir wissen jetzt, wie die World Series 2025 aussieht. Die Los Angeles Dodgers hatten wir dort vermutet. Und auch der Sweep der Seattle Mariners, den Axel angekündigt hat, gegen die Toronto Blue Jays, ist knapp nur gescheitert. Es war dramatisch, Axel. George Springer hat, eben jener George Springer, hat das Spiel gedreht. Und ich finde, das ist irgendwo das Geile am Baseball, dass jemand in einem sogenannten Slump sein kann oder zumindest nicht in Bestform. Und mit einem Swing of the Bat ist er plötzlich ein Heroe. Oder gibt es da noch andere bei Toronto?
Ja, gibt es. Aber erstmal Fact-Check, Jens. Der Sweep, den ich angekündigt habe, der war von L.A. Ich habe natürlich falsch gelegen mit den Toronto Blue Jays als World Series Teilnehmer oder als Pennant-Sieger der American League, weil ich gesagt habe, ich traue ihnen nicht zu, zwei in Seattle zu gewinnen.
Ah ja,
das war's. So war's. Also bitte. Ich glaube, bei den Toronto Blue Jays kann man
kann man wirklich von einem wahnsinnigen Comeback sprechen. Das Spiel 7 war so ein bisschen ein Spiegelbild der gesamten Serie. Am Ende ist es dieser eine Swing von George Springer, der die Blue Jays gegen die Dodgers in die World Series gebracht hat. Aber ich glaube, man sollte die Rolle von Vladimir Guerrero Jr. nicht unterschätzen in dieser Serie. Ich finde, dass er vollkommen zu Recht den MVP bekommen hat in dieser Serie und dass er gezeigt hat, ja, wenn man weiß, wofür man ihn bezahlt, dann macht's am Ende fast Sinn.
Ja, absoluter Heldenstatus, Tom, für Vlad Guerrero hat er davor schon gehabt, jetzt auch in den Playoffs untermauert. Also ich kann mit dieser World Series sehr gut leben, weil ich finde, Toronto ist ein lässiges Team. Ich finde es auch gut, dass mal wieder ein kanadisches Team dabei ist. Werden das auch die TV-Stationen können, Tom? Die haben zwar auf der einen Seite das Einhorn, aber der Gegner sind halt nicht die New York Yankees.
Ach, ich glaube, das macht gar nichts. Es ist jetzt auch Kanada gegen die USA. Ich glaube, das wird ganz lustig werden. Also insofern, da würde ich mir keine Gedanken über Einschaltquoten machen. Und außerdem hast du halt zwei wirkliche, na gut, eigentlich mehr, aber ich meine, du hast das Einhorn auf der anderen Seite, du hast Guerrero Jr. auf der anderen Seite. Das sind schon zwei große Namen, die natürlich auch zwei richtig fette Verträge haben. Ich glaube, dass das eine gute World Series wird. Wie gesagt, USA gegen Kanada, Ost gegen West. Ich freue mich drauf. Es wird echt lässig werden, glaube ich.
Tobi, jetzt lass uns ein Wort über Seattle verlieren, die, ich glaube, als einzige der bestehenden Franchises noch nie eine Teilnahme in der World Series zustande gebracht haben. Und es ist auch in diesem Jahr nichts geworden. Die waren ein sehr, sehr gutes Team über das ganze Jahr über und waren in dieser Serie zwei Auswärtsspiele gewonnen gleich zu Beginn. Glaubst du, dass man in Seattle trotzdem sagt, wisst ihr was, das ist jetzt bitter, das Spiel 7. Aber es ist ein Erfolg und Achtung, jetzt kommt was ganz Schlimmes. Das regt mich immer am meisten auf, aber ich sag das trotzdem. Man kann darauf aufbauen. Oder ist das wirklich diese Once-in-a-Lifetime-Chance, weil man ja nie weiß, welcher Pitcher sich gerade verletzt und man muss sich jetzt ganz gehörig in den Arsch beißen, wenn man Mariners-Fan und noch schlimmer Mariners-Spieler ist.
Ja, ich meine, am Ende des Tages war man natürlich so nah dran wie auf jeden Fall schon lange nicht mehr, vielleicht noch nie. Du gehst da 2-0 in Führung in dieser Serie auch und bringst es aber am Ende nicht nach Hause. Gehst ja sogar auswärts 2-0 in Führung. Gehst am Ende dann trotzdem nach Hause. Ich denke, dass es trotzdem für die Franchise natürlich ein großer Erfolg ist, auch wenn natürlich gerade in der Major League am Ende dann doch die World Series Titel die sind, die so richtig zählen. Aber ich glaube, gerade auch nach dem, was man von den Mariners ja in den letzten Jahren immer wieder hatte, wo es schon teilweise wirklich schwierig war, ist es, glaube ich, trotzdem ein Erfolg, mal wieder so nah dran gewesen zu sein, auch wenn eben der letzte Schritt dann natürlich gefehlt hat.
Wobei die das natürlich anders sehen. Also wenn du zum Beispiel Paul Rowley gesehen hast, ich meine, dass er nicht irgendwie komplett sich entwässert hat beim Heulen, das ist ja schon fast eine Sensation. Und der hat ja ganz tipp und klar gesagt, Leute, wir wollten dieses Ding gewinnen. Er hasst es, von einer Failure zu sprechen, also von einem Versagen zu sprechen, aber so fühlt sich's an. Er hat gesagt, wir wollten das Ding gewinnen und wir haben es nicht geschafft. Und das ist, das sagt, glaube ich, alles aus. Erstens mal sagt es viel darüber aus, was das für ein toughes Kerlchen ist. Und zweitens mal sagt es halt auch viel darüber aus, dass er halt, wie heißt es immer so schön, der Zweite ist der erste Verlierer und jetzt sind sie noch weiter weg. Also ja, ich glaube, die beißen sich geschmeidig in den A und befürchten möglicherweise, dass das vielleicht doch eine Once-in-a-Lifetime-Chance war.
Mhm. Ja, diese Aussage, dass das letzte Spiel ist das, das man gewinnen muss im amerikanischen Sport, das kommt schon irgendwo her, weil das ist dann der Anspruch. Also das ist so, der zweite ist der erste Verlierer und das wird da schon auch gelebt. Also da bin ich schon bei dir, Thomas.
Ja.
Und ich glaube, für die Zukunft der Mariners war dieses Spiel tatsächlich wichtiger, als wir es gerade vielleicht machen, weil die Mariners haben in der Offseason jetzt 6 Leute auf der Free Agency, unter anderem Josh Naylor, Eugenio Suarez, Andres Munoz, Jorge Polanco. Die kannst du natürlich mit einem World Series Titel eher locken zu bleiben und sagen, hier, guckt mal, wir bauen hier was auf. Und ich glaube, die sind alle weg in diesem Winter. Und ich weiß nicht, ob die Seattle Mariners das als Erfolg verkaufen können. Es ist, am Ende verlierst du Spiel 7 in der Championship Series und das macht's, glaube ich, sehr, sehr schwierig, jetzt die Saison irgendwie positiv zu bewerten.
Woran, Tom? Hat's am Ende gelingen? War's das Starting Pitching, das über die Saison sehr gut war bei den Mariners, aber dass sie jetzt eben gerade in der entscheidenden Phase ein bisschen verlassen, nicht ein bisschen, sondern kolossal verlassen hat eigentlich?
Ich kann mich erinnern, dass wir vor einer Woche da gesessen haben und genau das gesagt haben, dass das Pitching ein bisschen wackelig ist und nicht nur Axel hat gesagt, wenn die Toronto Blue Jays anfangen, den Ball zu treffen, dann wird's super schwer für Seattle. Und genau das ist passiert. Die haben halt genau im richtigen Moment angefangen, den Ball durch die Gegend zu prügeln. Ich meine, wenn du dir anguckst, Guerrero hat einen Betting Average in dieser Serie von 4,62 gehabt. Clement hat einen Betting Average von 4,47 gehabt. Also das sind Dinge, also ja, das hast du selten bis gar nicht. Und ich glaube, darauf lässt sich runterbrechen, wie wir letzte Woche gesagt haben. Wenn die anfangen zu treffen, zu schlagen, wenn die in ihren Flow kommen, dann hat Seattle ganz, ganz geringe Chancen, da weiterzukommen. Und genau das ist passiert.
Okay, so, dann gehen wir eins weiter. In Los Angeles, Tobi, Spiel 4, Shohei Ohtani wirft 10 Strikeouts, aber weil er gerade Zeit hat, haut er auch 3 Home Runs raus. Der zweite war unfassbar. Also gut, das sind natürlich, bei ihm schaut's halt so aus, als ob's, also Tom wird sich an Pete Sampras erinnern können, Tobi vielleicht auch, Axel möglicherweise sogar auch, aber bei Pete Sampras hat's beim Aufschlag immer so ausgeschaut, dass es ganz logisch ist, dass jemand so eine Bewegung hat, alles war im Fluss und es ist völlig klar, dass dann immer 220 km/h Aufschläge rausgekommen sind. Und wenn ich Ohtani beim Schlagen zuschaue, wenn er einen Homerun trifft, dann schaut das einfach so aus, als ob es nichts anderes gäbe. Es gibt keine andere Möglichkeit, als den Ball so zu schlagen. Er macht das ganze dreimal. Die Dodgers sweepen die Serie. Und was könnte diese Dodgers jetzt aufhalten? Tobi, oder es fang bitte gern damit an, vielleicht mal einzuordnen, weil jetzt natürlich sofort wieder es viele Leute gibt in den USA, die natürlich nicht über ihre Grenzen hinausschauen, dass Ohtani der beste Athlet derzeit aktuell auf der ganzen Welt ist, und zwar sportartenübergreifend. Aber ordne das vielleicht mal für uns ein, was Shohei Ohtani da in Spiel 4 geleistet hat.
Ja, also das ist eine historische Leistung, die er da abgeliefert hat, das gab's so noch nie und ich würde mal behaupten, wird's auch in absehbarer Zeit nicht nochmal geben. Also er war ja letztes Jahr beim World Series Run der Dodgers schon ein großer Faktor da, aber nur offensiv aufgrund seiner Verletzung ja von vorher und jetzt dieses Jahr hat er auch genau da, wo es drauf ankommt, offensichtlich nochmal eine Schippe draufgepackt und du hast gesagt, 10 Strikeouts gepitcht und 3 Homeruns geschlagen, den einen davon aus dem Stadion raus. Also das war ein Spiel, das kann man nicht nur im Kalender rot anstreichen. Ich glaube, das Stück Kalender musste dir an die Wand hängen. Also absolut, absolut phänomenal.
ich weiß nicht, ob er jetzt deswegen der größte sportliche Athlet auf der ganzen Welt ist. Ich glaube, da gibt's sehr viele Sportler oder sehr viele ist vielleicht übertrieben, viele Sportler, die in ihren jeweiligen Sportarten ganz, ganz herausragende Leistungen bringen und da auch vielleicht ihresgleichen suchen. Aber was das Thema Baseball angeht, da reicht ihm gerade eben aufgrund dieser Vielseitigkeit, Pitching und Offensive im Moment keiner das Wasser.
Axel, lassen wir uns da ein bisschen blenden.
Nein.
Von diesem einen Spiel? Nein.
Okay, nein. Also erstmal, Tobi hat mit allem recht. Ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, das war die beste Einzelleistung, die im Baseball bisher geboten wurde. Ich weiß nicht, ob 1837 irgendein Black Sox vielleicht mal was Ähnliches gemacht hat. Seit ich Baseball gucke oder seit ich mich für Baseball interessiere und vielleicht auch rückwirkend Baseball mir angeschaut habe, gab es so eine Leistung nicht und wird es wahrscheinlich auch nicht mehr so schnell geben, wie Tobi eben schon gesagt hat. Shohei Ohtani hat 6 Innings gepitcht. Es sind nicht nur die 10 Strikeouts, es waren auch nur 2 Hits. Mhm. Er hat 100 Pitches gepitcht in diesem Spiel. Das machen gar nicht mehr so viele Pitcher in der MLB. Einfach 100 Pitches pitchen und dabei 6 Complete Innings mit 2 Hits, keine Runs abgegeben, den Brewers gar keine Chance zum Scoren gegeben und dann halt in der Offensive auch noch 3 Home Runs zu schlagen. Das ist eine Einzelleistung, die wir so noch nicht gesehen haben. Und ich finde, man kann das gar nicht hoch genug hängen. Das war fantastisch. Es war wie ein Cheatcode. Es war tatsächlich, als hätte Ohtani PlayStation gespielt. Und ich glaube, jede Superlative, die für dieses Spiel genommen wird, ist gerechtfertigt. Und ja, wir können über Mike Trout reden und wir können über, weiß ich nicht, 100 andere Baseballspieler reden. Das, was Ohtani gemacht hat, hat noch nie einer gemacht. Mhm. Feierabend. Und das ist halt etwas, was ja, was gewürdigt werden muss. Und jetzt ist es ja nicht so, dass diese Leistung aus dem luftleeren Raum kommt, sondern wir reden hier seit ein paar Jahren über Baseball und wir reden seit ein paar Jahren über Shohei Ohtani. Und ich weiß noch, wie wir damals gesagt haben, der arme Kerl, der muss bei den Angels spielen und ist da wahrscheinlich völlig vergeudet. Warum macht er sowas? Und schon damals haben wir gesagt, das ist halt einfach ein Phänomen. Es ist halt, wie gesagt, dieses Einhorn im Baseball. Jetzt ist er bei den Dodgers, hat halt auch noch eine anständige Mannschaft um sich rum und ist trotzdem immer noch derjenige, der rausscheint. Und ja, für mich ist das ein, wie gesagt, also es ist ein unfassbares Spiel gewesen.
Ich glaube, für die Nicht-Baseball-Experten, die uns vielleicht zuhören, sollte man ganz kurz vielleicht erklären, also alles, was die zwei Jungs vorher gesagt haben, ist natürlich völlig richtig. Aber wenn einer 3 Home Runs, also das Faszinierende oder das Fantastische an diesem Spiel oder an dieser Leistung von Ohtani ist ja, dass er 2 Dinge zusammengeführt hat, die für sich allein genommen ja schon eine Sensation sind. 3 Home Runs in einem Postseason-Game haben vor ihm 10 oder 11 Leute nur geschlagen. Und gut, es gibt Leute, die haben in einem Postseason-Game mehr Strikeouts gehabt, also da gibt's mehrere. Aber diese, also 10 Strikeouts und vor allem in einer dermaßen, wie Axel auch schon gesagt hat, mit einer dermaßen Dominanz diese 6 Innings da gepitcht, das ist völlig, völlig absurd, dass einer diese beiden für sich genommen schon herausragenden Leistungen dann eben zusammenführt. Hashtag Einhorn.
Hashtag Einhorn, ja. Und jetzt bekomme ich nur ein kleines bisschen 2004er-Vibes, wo natürlich alle, die es mit den Red Sox haben, und da zähle ich mich schon dazu, nach diesem Comeback gegen die Yankees im absoluten Delirium waren und ein kleines bisschen vergessen hatten, hoppla, da müssen wir auch noch eine World Series spielen. Das kommt jetzt auch noch. Ja, lass uns eine schnelle Runde machen. Tobi, wie antizipierst du den Ausgang der World Series 2025 Toronto Blue Jays gegen Los Angeles Dodgers?
Ah, es ist schon schwierig. Also ich glaube, auf dem Papier, was das auch das Starting Pitching und generell das Pitching der Dodgers angeht, sind für mich die Dodgers schon der Favorit. Aber die Blue Jays haben es jetzt gezeigt in der Serie und auch vorher schon, dass sie alles reinwerfen werden, alles aufs Feld bringen werden. Und wer weiß, die World Series hat schon verrücktere Geschichten erlebt. Von dem her glaube ich, wir kriegen 6 Spiele und am Ende haben wir 4-2 für die Dodgers. Ist mein Tipp.
Axel?
Ja, das was wir letzte Woche auch gesagt haben, du musst halt versuchen, als Toronto Blue Jays möglichst schnell das Dodgers Bullpen ins Spiel zu bringen. Die Rotation der Dodgers ist gut und die Rotation der Dodgers ist wahrscheinlich auch ein bisschen besser als die der Blue Jays. Ich glaube, dass das Bullpen für die Dodgers immer noch so ein kleiner Wackler sein kann. Allerdings befürchte ich, dass die Manpower, die LA da hat, dann doch noch eine Nummer zu groß ist für die Toronto Blue Jays. Ich wünsche mir Toronto in 7. Mhm. Ich glaube auch LA in 6.
Tom, du bist jetzt derjenige, der unseren 3 Blue Jay-Sympathisanten, die wir hier vielleicht haben, sagen könnte, don't fret, little puppies. Das macht ihr schon.
Also, in Amerika würden sie jetzt sagen, this World Series is for the Dodgers to lose.
ja, versteht man auch, ja klar.
Auch in dem Fall ist es alles gesagt und das Ding ist halt, und auch das hatten wir wie Axel schon gesagt hat, letzte Woche schon gesagt, solange du die Starter der Dodgers nicht erschütterst und solange du sie nicht auch schnell erschütterst, wirst du große Probleme kriegen. Man muss sich nochmal angucken, diese 4 Jungstars, Snell, Yamamoto, Glasnow, Otani, die haben einen ERA von 1,4 in der Postseason und das Betting Average, das sie zulassen, ist 1,32. Also das ist lächerlich. Da musst du eigentlich gar nicht mehr hingehen und sagen, so, ich versuche jetzt was zu treffen. Wie gesagt, deswegen sie sind
auf Long Rest.
Ja,
sie sind. Nein, das kommt auch noch dazu, dass sie halt komplett fit sind.
Man muss halt auch dazu sagen, sie haben halt wirklich 4 Leute, die sie als Starter haben. Normalerweise ist es ja so, dass du in der World Series, dass du da halt mit Short Rest gehst und also dass die Starting Pitcher, um das vielleicht zu erklären für Leute, die das nicht wissen, was wir meinen, dass die Starting Pitcher halt, die haben in der Regel 4 Tage Pause oder 5 Tage sogar zwischen einzelnen Starts und nachdem es die World Series ist und das ein bisschen Spiele sind, maximal gehst du normalerweise mit 3 Starting Pitchern rein und die haben dann natürlich nicht so viel Pause dazwischen. Die Dodgers haben 4, was ja schon mal ein unfassbarer Vorteil ist. Und diese 4 sind halt im Augenblick in einer unfassbaren Verfassung, in einer unglaublichen Form. Und deswegen, wie gesagt, wir können nur das wiederholen und ich kann auch nur das wiederholen, was Axel gesagt hat. Wenn du die nicht innerhalb der ersten 3-4 Innings entnervst, ins Wackeln bringst, dann wirst du relativ kleine Chancen haben, dieses Ding auf deine Seite zu ziehen. Das ist schon. Man muss ja auch eins noch dazu sagen, weil wir über den Bullpen der Dodgers reden, der von den Blue Jays ist jetzt auch nicht natürlich gerade der Beste, aber die haben ja mittlerweile den Kollegen Sasaki als Long Reliever hinten in ihrem Bullpen sitzen und der ist ja auch unfassbar gut. Der pitcht ja auch ein scoreless Inning nach dem anderen, das darf man auch nicht vergessen. Und der war ja eigentlich mal als Starter auch vorgesehen. Also insofern, ja. Und natürlich die Line-Up ist natürlich brutal. Also irgendeiner oder irgendwie zwei oder drei, die treffen da immer. Insofern befürchte ich 4-1 für die Dodgers und hoffe 4-3 für die Toronto Blue Jays.
Ich kann halt jedem, der sich für diesen Sport interessiert, tatsächlich nur, das muss man vielleicht nicht ans Herz legen, weil es macht ja jeder. Die Offseason ist verdammt lang im Baseball, leider. Also schaut euch diese World Series an, hoffen wir alle auf eine lange World Series. Wir werden hier an dieser Stelle auch drüber sprechen. Es ist einfach geil. Ja, im Oktober ist es wirklich geil. Ich verstehe sofort, wenn jemand sagt, ein Spiel Pirates gegen Reds, irgendwann im August, an einem Donnerstagnachmittag, das brauche ich nicht. Aber jetzt ist Baseball, wenn jetzt steht was auf dem Spiel, jetzt sind die Zuschauer auch aufmerksam, das ganze Spiel über. Schaut es euch an, wir reden dann drüber. Danke Tobi, danke Axel, danke Tom. Kurze Pause, Big Show 732.
Hello, this is Marcos Bagdatis and you're listening to Sport Radio 360.
And now for something completely different.
The remains of the week. Was ist liegen geblieben in dieser Woche? War geplant, war vielleicht nicht geplant, weil ich es vergessen hatte. Aber zuerst mal die Planungen. Da wäre es herausragend gewesen, wenn wir uns das One Loop, hieß die Veranstaltung, glaube ich, im Olympiapark am vergangenen Samstag und Sonntag, wenn wir uns dieser Veranstaltung angenommen hätten. Das war auch der Plan mit Corbinian Eisenberger, aber der Corby ist nach Mexiko geflogen, wenn ich es richtig verstanden habe, aus privaten Gründen. Und warum auch nicht? Und damit hat sich das erledigt, nach allem, was ich sehe. Und der Stefan Steinerhardt, der ja dort den Stadionsprecher gegeben hat, der die Stimme des Hahnenkammrennens ist, der vergangenes Wochenende auch, Achtung, hier in Wien war, wo ich jetzt wieder bin, und das Red Bull Bestline, diesen Schaukampf, moderiert hat. Der Stefan hat mir geschrieben, dass es fantastisch war. Ich habe nur die Bilder gesehen. Ich glaube 7.000-8.000 Zuschauer auf dieser Tribüne. Der Olympiapark ist auch grandios für sowas ausgelegt. Also es war damals auch dieser Parallelslalom, den sie auf dem Olympiaberg runtergefahren sind, den, glaube ich, der Neureuther vor dem Hirscher gewonnen hat. Der war auch grandios. Aber natürlich, da hat man Schnee gebraucht. Für das Wochenende hat man keinen Schnee gebraucht. Aber, und es gibt immer ein Aber. Ich fände es halt, es ist ja so, dass es, glaube ich, allen, gut, ich habe natürlich nicht gescannt, ob wirklich alle komplett happy waren, Biathletinnen und Biathleten, die da mit dabei waren, aber es müsste Weltcup-Punkte geben. So weit bin ich schon, dass ich sage, ich war, glaube ich, immer schon so weit. Was nichts kostet, ist nichts wert, hat der große Thomas Gottschalk schon damals gesagt, dass wir verzweifelt versucht haben, den Wetten, das Club einzuführen, der dann kolossal gescheitert ist. Und wenn es da Weltcup-Punkte gäbe, genauso wie ich finde, die Skispringer, die im Sommer den Sommer-Grand Prix springen, dieses Mattenspringen, erstens mal die Keramikspur ist eh dieselbe und dann könnten diese Punkte auch gleich für den Winterweltcup ziehen. Also das ist die einzige Anmerkung, die ich dazu habe. Ich habe es, ganz ehrlich, bin am Sonntag heimgefahren nach München, habe vergessen, dass da was ist im Olympiapark, wäre aber wahrscheinlich eh zu spät dran gewesen. Ja, das ist liegen geblieben. Noch ein Thema, das liegen geblieben ist. Diese Geschichte, wie formuliere ich es, wie erzähle ich es Frau und Kind? Diese Geschichte mit dem jetzt abgesagten Ligaspiel der spanischen Liga, Villarreal gegen Barcelona in Miami, wo sich natürlich die ganzen Fußballnostalgiker, nicht die ganzen, aber viele, viele Fußballnostalgiker, die spanische Spielergewerkschaft, kolossal darüber aufregen, Ausverkauf des Fußballs. Um Gottes Willen, wie kann das sein? Sage ich ja, ja, okay, meinetwegen, gut, bitte, soll so sein. Aber ich glaube, zu wissen, zu vermuten, dass es eine ziemlich große Schnittmenge zwischen diesen Menschen gibt, die jetzt ganz, ganz wahnsinnig drüber aufregen, dass die spanische Liga sich erdreist hat für sicherlich sehr viel Geld. Das ist eh nicht zustande gekommen, aber es wäre sicherlich sehr viel Geld gewesen, dort nach Miami zu gehen. Barcelona braucht jeden Cent, wie wir wissen. Aber dieselben Leute, die sich jetzt, oder viele dieser Leute, man kann ja nicht alle über den Kamm scheren, die sich jetzt da kolossal drüber aufregen, feiern es auf der anderen Seite, dass die NFL Spiele in Europa austrägt. Jetzt muss man nicht mehr zwingend nach London fliegen, aber ja, so be it. Es gibt NFL-Spiele in München, es gibt NFL-Spiele in Berlin. Weiß ich schon, wechseln ab. Aber what is it then? Das eine ist geil, das andere nicht. Spitzensport ist in erster Linie auch Geld verdienen. Das ist die harte Wahrheit. You heard it here first. Hätte aber gar nicht gewusst, mit wem ich darüber hätte plaudern können und sollen und wollen. Na, vielleicht nächste Woche. Oder vielleicht beim Anchorman. Morgen im Daily. Das wäre doch was. Ja, liegen geblieben auch ein kleines bisschen Handball. Jetzt haben wir mit Götzi und mit Uwe schon 3 Wochen nicht mehr geplaudert. Aber ich bin immer noch geflasht. Götzi hat ja am Mittwochabend das Tennisturnier in Wien kommentiert und es ist einfach der große Götz. Weil er genau gewusst hat, das könnte länger dauern. Es hat dann gar nicht so lange gedauert. Doch, es hat so lange gedauert, weil es wäre für so lange gespielt hat am Dienstag. Und Götzi ist mit Proviant eingelaufen im Studio. Das war so groß. Ich hätte nur, das wäre meine erste und glaube ich auch die wichtigste Frage gewesen. Götzi, was war in dieser Tupperware drinnen? Ja, und das letzte Mal haben wir mit Uwe und Götzi geplaudert, bevor es dieses Spitzenspiel in Kiel gegeben hat, in Flensburg gegeben hat gegen Kiel. Das hat Flensburg gewonnen. Also das wäre vielleicht auch ein lohnendes Thema gewesen. Ganz lohnend, aber das machen wir dann nächste Woche wieder, finde ich, ist natürlich die Geschichte des ruhm- und glorreichen ASK Pumpenbauer Volzberg, der außer mich wahrscheinlich niemanden interessiert. Aber die spielen am Sonntag. Jetzt an diesem Sonntag beim LASK, bei den LASK Amateuren, die sind Zweiter, Volzberg ist Erster. Also das wäre auch ein schönes Thema gewesen. Aber gut, ansonsten ist es gar nicht so viel liegen geblieben. Es gilt wie immer, wenn Schmiedi und Heiko nicht dabei sind, mit den beiden hätten wir auch gut plaudern können. Zurück zur Big Show 732. Nein, wir sind mittendrin in der Big Show 732 und jetzt gibt's noch Tennis mit Jörg Almaroth.
Hallo, servus zusammen. Hier ist der Hansi Müller. Ihr hört Sportradio 360.
Big Show 732. So, wir biegen ein in die Zielgerade, genauso wie die ATP-Saison. Man sagt ja, Tennis never rests oder so ähnlich. Tennis schläft nie jedenfalls. Und ein Mann, der jahrzehntelang nie geschlafen hat, das immer noch nicht tut, ist Jörg Almaroth. Servus, Jörg.
Ja, hallo jetzt.
Jörg, ich sag dir, wie es ist. Aus beruflichen Gründen habe ich relativ viel von dieser Sause in Saudi-Arabien gesehen. Ich war dann schon erstaunt und habe es dann aber doch auf die Bedingungen zurückführen können, glaube ich, dass Sinner so glatt gegen Alcaraz gewonnen hat. Ich weiß, du bist kein Freund dieser Veranstaltung, dieser Six Kings, ich auch nicht. Müssen wir uns dennoch damit abfinden, dass das halt einfach die Realität ist, die neue Realität, dass bis zu einem Tausender, das schon bald in Saudi-Arabien stattfinden wird, sich mitten in der ATP-Saison dort halt 6 Menschen treffen und unmenschlich viel Geld verdienen können.
Es scheint so, ja. Ich meine, Tennis steht da ja nicht alleine im saudi-arabischen großen Offensivsturm da. Man kann es wirklich nur banal mit, ja, man muss sich dran gewöhnen. Und ich glaube, die Protagonisten machen ja auch kein Geheimnis darum, warum sie da antreten. Es hat sportlich keinen Wert, überhaupt keinen. Es ist eine Belustigung, es ist eine, ja, Brot und Spiele für die Scheichs. Also
klar, es ist völlig unvernünftig natürlich, gerade wenn man jetzt sich anguckt, dass sich einige der Herrschaften ja zum einen Pausen genommen haben vorher bei regulären ATP-Turnieren wegen dieser und jener Verletzung, dieser und jener sich auch über natürlich den vollgepackten Terminkalender beschwert hat und dann doch Zeit gefunden hat, nach Riad zu reisen. Insofern ist es völlig verrückt auf der einen Seite, aber eben auch eine neue Normalität.
Ja, also wir kennen diesen ATP-Kalender ja seit Jahren, so wie er ist, mit diesen neuen Masters 1000 Turnieren. Jetzt kommt aber, und ich habe es ja schon gesagt, es kommt ein Zehntes dazu, das wird wahrscheinlich den Südamerika-Swing killen oder zumindest abschwächen oder die Attraktivität nehmen, wie auch immer man das formulieren möchte. Ist es aber nicht grundsätzlich, auch wenn wir gerne an alten Dingen anhängen, ich vor allen Dingen, Jörg, muss man den Kalender aber grundsätzlich vielleicht schon überdenken? Die Frauen hören ja 3 Wochen vor den Männern auf. Vielleicht nicht ganz freiwillig, weil sie keine Sponsoren für die Turniere gefunden haben, ist meine Theorie. Aber dennoch, die Saison ist schon verdammt lang.
Ja, also das ist auch schon fast wieder ein wiederkehrendes Element. Wenn ich dir jetzt sagen würde, wie viele Texte ich über dieses Thema geschrieben habe, immer und immer wieder, ne? Der volle Terminkalender, der Herbst der Verletzten, die Stars gehen am Stock, immer wieder. Ich glaube, also jedes Jahr und nicht nur einmal. Es ist immer ein Red Race am Ende des Jahres. Und natürlich, dieser Kalender, der hat im Grunde ja keine Struktur. Und er hat noch weniger Struktur bekommen, nachdem man eben diese, also wirklich völlig aufgeblusterten Masters 1000 Events, wo du denkst, wann kommen diese Turniere irgendwann mal in Schwung, und am Ende wird dann alles zusammengepresst. Aber wie gesagt, man hat ja oft diese Konkurrenzideen gehabt, die auch ihren Charme hatten, die sich teilweise so ein bisschen an der Formel 1 orientiert haben, ne, was die Events abgeht, was die Abstände angeht. Ich meine, wir wissen ja alle, wie unsinnig es ist, dass du 2 große Turniere im Frühling in Amerika hintereinander hast, dass du dann diese ganzen Sandplatz-Top-Events, Madrid, Rom und so weiter, Monte Carlo in einer ziemlichen Zusammenballung hintereinander hast, mit gefolgt von French Open. Dann hast du eben jetzt im Herbst natürlich, wo sowieso schon alle nach den US Open, ja, schon schwächeln irgendwo körperlich, und dann müssen alle nach Asien, dann müssen sie wieder zurück nach Europa. Naja, und wie gesagt, dann noch zwischendrin so ein Event. Auf der anderen Seite, jeder hat auch Möglichkeiten eben zu pausieren natürlich. Und ich denke, wir kommen ja dann auch auf Alexander Zverev. Der hätte ja allen Grund zu pausieren. Was macht er? Er spielt und spielt und spielt. Und ich meine, die Argumente, die er auch jetzt wieder vorbringt, warum er spielt, dass er gerne spielt, natürlich irgendwie, ja, und im Spielen sich sozusagen natürlich wohler fühlt als im Training und sowas alles. Ja, aber bitteschön, wo steht er jetzt? Also was hat er in dieser Saison, wo ist sein Fortschritt in dieser Saison? Wie steht er im Vergleich zu anderen Spielern? Das ist ja ein einziger Problemberg, der sich da angehäuft hat bei ihm.
Du klingst schon wie Boris Becker, würde Alexander Zverev jetzt vielleicht sagen. Ja, ja.
Ja, das... Ja, bitte. Sprich erstmal.
Ja, nee, und jetzt ist er so, Paul Häuser, unser lieber Freund, hat ja im Rahmen dieser World Paddle irgendwas, Weltmeisterschaft, Promi Paddle WM hieß es, mit Mischa Zverev gesprochen. Es war am Samstagabend. So, und Mischa sagt, naja, also Sascha wird am Sonntag in der Früh nach Wien kommen, wird sich dort untersuchen lassen und dann wird weiter entschieden. Und da denke ich mir, okay, da deutet viel darauf hin, dass man vielleicht doch zur Einsicht gekommen ist, mal eine Pause zu machen. Aber offenbar müssen diese Untersuchungen so großartig gelaufen sein, dass einen Tag später, am Montag nämlich, bekannt wird, und das freut mich ja unheimlich fürs deutsche Tennis, und das freut mich noch mehr für Michael Kohlmann, den deutschen Davis Cup Kapitän, dass Sascha Zverev jetzt plötzlich sagt, wo er jahrelang gesagt hat, das ist nicht mein Davis Cup, die Veranstaltung mag ich nicht, dass er jetzt nach den ATP Finals auch noch, also wie gesagt, großartig für die deutsche Mannschaft, das deutsche Tennis, für Michael Kohlmann, für alle. Aber ich verstehe nicht ganz, irgendwas passt da nicht zusammen, Jörg. Es wertet die Veranstaltung auf jeden Fall auf. Alcaraz wird auch dabei sein. Ich glaube nicht, dass Sinner spielen wird. Es ist toll, wie gesagt, aber da passt vorne und hinten nicht zusammen und da frage ich mich halt manchmal auch in der Kommunikation in Team Zverev zwischen den Brüdern, ob die überhaupt miteinander reden manchmal, frage ich mich.
Jens, es gibt ja, sag mir, ob, ganz ehrlich, ob du in den letzten 10 Jahren bei Alexander Zverev eine konsistente Kommunikation irgendwann mal festgestellt hast. Ich meine, es wäre doch ganz egal, wie man jetzt zum Davis Cup steht. Also, der sich ja nach meiner Meinung nach inzwischen verbessert hat, wieder das Format. Aber es wäre doch verrückt, wenn Alexander Zverev beim Six Kings Slam in Riyadh antreten würde und nicht im Davis Cup. Ich meine, sorry, wie willst du denn, wenn du überhaupt ein Interesse hast, sozusagen, irgendwie deine Reputation hier in Deutschland, ne? Also, dann, das wäre verrückt. Es wäre schlichtweg verrückt. Du, wie gesagt, du kannst zu diesem Davis Cup stehen, wie du willst. Aber auf der anderen Seite weißt du ja auch, der ist eigentlich ganz gerne mit seinen Jungs da, mit Stroff und Co. und so weiter zusammen. Und ich glaube, es hat ihm auch ein bisschen in der Seele wehgetan, dass er das eine und andere Mal abgesagt hat in der Vergangenheit, weil er vielleicht dachte, ja, muss jetzt da auf meinem eigenen Kurs bleiben, den ich mir mal irgendwann vorgegeben habe. Ne? Also nach dem Motto, Davis Cup ist Mist, so wie es jetzt ist. Aber ist ja ein bisschen besser geworden halt das Format und insofern, das ist grundweg erfreulich, aber sein Jahresplan, sein Turnierplan, also da schaue ich mir jetzt mal den etwas späteren Boris Becker an, was er noch sich getraut hat zu spielen, wo er einfach eine viel bessere Selbsteinschätzung hatte, glaube ich, was noch geht und was nicht geht. Und Alexander Zverev, ja, kann der noch der Vielspieler sein, der vor 5, 6 Jahren war?
Boah.
Nein, wahrscheinlich nicht.
In dieser Woche, apropos Vielspieler, finden 2 Turniere statt, Jörg, wo sich unsere Wege eigentlich immer getrennt haben. Weil du sehr, sehr gerne in Basel warst und ich sehr gerne in Wien, was weder aus deiner Sicht, glaube ich, gegen Wien noch aus meiner Sicht gegen Basel spricht, aber es geht halt nicht, an beiden Orten gleichzeitig zu sein. Was hat früher mal, und nehmen wir mal die Person Roger Federer aus, aber was zeichnet dieses Basler Turnier, dieses Co-500er Turnier in dieser Woche mit Wien, was hat das ausgezeichnet, was zeichnet es vielleicht jetzt noch aus für dich?
Also zum einen will ich mal sagen, dass es für mich schon mal höchst bedauerlich ist. Ne? Also wenn du jetzt diesen Termin im Kalender der ATP anguckst, dass diese beiden Turniere in Konkurrenz stehen, ist ganz großer Mist, auf Deutsch gesagt. Hm. Die beiden, also diese erstklassigen beiden Hallenturniere im Herbst in Europa, dass die sich Konkurrenz machen müssen, ist also unglaublich doof. Ne? So. Basel, ja, Basel ist natürlich für mich sowieso. Also ich habe ja jetzt, um etwas größeren, das mal auszuholen, für mich immer als wahnsinnig problematisch empfunden, dass du in Deutschland die Tennissaison praktisch mit dem Hamburger Turnier im Sommer über viele Jahre jetzt dann zu Ende war, ne? Und dass wir kein schönes, gemütliches, sage ich jetzt mal, das urdeutsche Wort gemütlich, aber eben so diese Hallenatmosphäre, du weißt, was ich meine.
Ja,
ich muss das großartig beschreiben, dass du da kein Turnier in Deutschland hattest. So, und jetzt beide Turniere, Wien und Basel, draußen, grau, Regen und so weiter, es wird früh dunkel, du gehst in die Halle, da brennt das Licht, die Spieler sind, und du hast dann natürlich auch eine extra Motivation bei den Spielern. Früher eben mehrere Schweizer, nicht nur Roger Federer, sondern eben auch natürlich Stan Wawrinka, Marco Cidonelli und so weiter und so fort. Und deutsche Spieler, viele deutsche Fans, die nach Basel rüberkommen und die St. Jakobshalle, ja, die hat eben so eine Dichte, ne? Die hat einen besonderen Charme und natürlich ein unglaubliches Auflauf von Sponsoren, die Roger Brennwald zusammenbrachte. Früher Davidoff als Hauptsponsor und weiß ich nicht, alle Schweizer Top-Firmen. Ein absolutes Who is Who, hat mich oft erinnert an die großen deutschen Hallenturniere, die wir hatten in Stuttgart und so weiter, eben in der Becker-Stich-Ära. Also einfach fantastisch. Und deswegen, da siehst du so viel Wochen, wo ja, wo Turniere stattfinden, wo du denkst, ach, muss das sein? Und dann hast du diese Woche, wo sich so zwei Turniere gegenseitig, ja, natürlich, es wäre schöner, wenn die Stars, die bei beiden Turnieren spielen, hintereinander bei beiden spielen würden, ne? Anstatt dass du da sagst, da spielen die drei Top-Leute und da spielen die anderen drei Top-Leute. Es ist absolut bedauerlich einfach. Aber wie gesagt, Wien, ich glaube, ich war einmal da, ist für mich ja genau auf der absoluten gleichen Ebene, ist vielleicht sogar natürlich heute, würde ich sagen, wenn man jetzt sich die Besetzung in dieser Woche anguckt, hat, glaube ich, einen leichten Vorteil, oder? Also,
ja.
Aber insgesamt einfach eine Top-Woche mit diesen beiden Turnieren und ja, schade drum natürlich, dass der, dass bei Brennball, das sieht man schon bei der Besetzung, dass natürlich jetzt Federer nicht mehr dabei sein und insgesamt natürlich auch kein Schweizer bisher so richtig nachgerückt ist. Da, das hat natürlich schon Spuren hinterlassen. Ne? Aber die Leute kommen trotzdem, da bin ich sicher.
Ja gut, es ist ja bei den Schweizern, wenn du sagst nachrücken, ich meine, wer soll Federer und Wawrinka, auch mit Stan Wawrinka, der auch eine Legende ist und in dieser Woche noch eine Wildcard bekommen hatte, aber ich meine, dieses Level, wenn du nur 20% dieses Level erreichst, das ist ja fast unmöglich, aber ich weiß natürlich, was du meinst, ja, dass vielleicht ein junger ein Halbfinalkandidat ist vielleicht mal.
Ja, das ist ja so wie logischerweise der Gespräch und dann haben wir ja auch immer gesagt, ja, das ist Nachfolger erben, was natürlich Quatsch war, aber dann kamen natürlich Haas, Kiefer und so weiter und einer Schüttler, sorry, und der meiner Meinung nach, ich überlege gerade, stand der nicht sogar in Basel auch mal im Endspiel? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, ich habe mich vorher, als wir drüber jetzt oder überhaupt das Thema Basel so vorab, habe ich mir gedacht, war das jetzt eigentlich vor genau 30 Jahren, als Becker diesen Wahnsinnslauf noch hinlegte und sich dann für die ATP-WM noch qualifizierte? Er musste in Basel tatsächlich oder nee, ich glaube, das war 96. Also das war ja ein Wahnsinnslauf, dass er dann in Basel auch noch im Endspiel war gegen Jerzy Nowak, wenn ich mich richtig erinnere. Aber gut, das war schon natürlich für Brennball damals sehr, sehr deutsch orientiert, ne? Natürlich mit den Spielern, die auch zu ihm gekommen sind. Und dann kam all of a sudden Roger Federer, ne? Und man muss natürlich sagen, wenn wir schon darüber sprechen, dieses Verhältnis, diese Beziehung Brennball-Federer war nie spannungsfrei, die war oft im Gegenteil natürlich sehr konfliktbeladen, weil Federer oft den Eindruck hatte, dass man also eigentlich von Seiten des Turniers davon ausgeht, er würde also irgendwie sowieso da spielen und man müsse sich nicht großartig um ihn bemühen und so weiter und so fort. Und ja, er ist auch mal einfach nicht angetreten, glaube ich, in einem der Jahre, weil es da, weil man sich da nicht einig geworden ist. Naja, auf der Zielgeraden war dann doch alles wieder auf Friede, Freude und nice, also ein schöner Abschied dann neuem noch für ihn.
Naja gut, das ist halt dieses große Missverständnis, dass der Brennwald sich wahrscheinlich gedacht hat, pass mal auf, Roger, wir geben dir hier eine wunderbare große Bühne vor deinen Heimfans, gib uns doch einen Home-Discount und Federer sich wahrscheinlich gedacht hat, was wollt ihr von mir? Ja, wegen mir kommen ja die Leute. Und
ja, in gewisser Weise war das für ihn aber auch, natürlich war es ein Heimturnier, ich meine, er war Balljunge und dieses berühmte Foto, wo Stich ihm da irgendwie was in die Hand drückt als Balljunge, ja, gehört ja eigentlich zur Roger Federer Biografie dazu. Nein, aber für ihn war es natürlich dann trotz dieser Freunde, Familien, die da alle gekommen sind, war es aber natürlich trotzdem ein ernstzunehmendes Turnier wie jedes andere. Er hat ja auch im Hotel übernachtet, ne? Also er wohnte nicht zu Hause während der Turnierwoche. Und insofern hat er eben ja auch verlangt, dass man ihn wie ein, ja, wie, so wie andere Turniere ihn auch behandeln, ne? Die sich ihn bemühen müssen und Verhandlungen und so weiter eintreten müssen. Und das hat er ab und zu vermisst. Und deswegen war das, wie gesagt, schon ein oft spannungsreich. Also die Schweizer Kollegen haben da ja auch so manche Zeile drüber geschrieben, über Brennwald kontra Federer, ne? Und nicht Brennwald plus Federer oder so. Das war schon höchst interessant. Ich weiß nicht, ob es ähnlich wie das bei Dominic Thiem und Wien war. Wahrscheinlich nicht so schwierig.
Ja gut, nachdem Herwig Straka dann ja auch kurze Zeit sein Manager geworden ist, also ich glaube, das war schon okay. Aber das ist, ich meine, zu Herwig Straka, die Wahrheit ist natürlich auch, der lässt sich wirklich nicht lumpen. Hat in diesem Jahr für großes Geld Jannik Sinner eingekauft. Zverev kommt sicherlich auch nicht. Nur wegen des guten Essens vielleicht. Auch wegen des guten Essens, aber nicht nur. Also da kann man schon 3,50 Euro verdienen. Ja, also zwei parallele Turniere. Dann geht's weiter mit Paris. Dann ist eine Woche Pause. Dann sind die ATP Finals. Dann die Davis Cup Finalwoche mit voraussichtlich hoffentlich Alexander Zverev. Das ist Zukunftsmusik, wie auch die nächste Big Show kommenden Donnerstag. Für heute war's das. Danke dir, Jörg, danke an alle anderen, die dabei waren. Wir hören uns vielleicht schon morgen mit dem Anchorman beim Daily.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!